Drück mal hier Rekord. So, ich habe Rekord gedrückt.
Max, wir müssen reden.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der... das ist noch ein Thema, siehst du?
Tagesschau, stimmt. Ach ja, den Slogan. Beziehungsweise das Intro. Und wir haben auch keins. Also beziehungsweise es ist ja unser Intro, ne? Max, wir müssen reden, das ist unser Intro.
Ja, genau. Hätten wir jetzt noch so ein bisschen mit Hollywood-Akzent sagen müssen, damit sich die Bild wieder aufregen kann.
Es ist
Max, we've got to talk.
Genau.
So. Und wenn wir jetzt noch wenn wir jetzt schneller sind als die Wiki-Geeks.
Kaiserhof und Pilsener, genau.
Genau, immer noch von...
Schöne Grüße an Ralf Stockmann. Ich hatte das irgendwie nicht mitgekriegt, dass du...
Dass wir essen waren?
Dass du in der Stadt warst und das habe ich irgendwie zu spät jedenfalls mitgekriegt. Sonst hätte man das irgendwie besser einplanen können.
Wir machen heute E-Sendung.
Ja, genau. Aber ihr macht ja heute E-Sendung und wahrscheinlich hört ihr euch jetzt...
Wir können noch ihr Thema klauen.
Welches haben wir denn?
Earpods.
Diese neuen Esser-Kopfhörer. Du hast es ja sowieso schon vor denen in der Hand gehabt und beziehungsweise im Ohr gehabt, ja?
Wie?
Ja. Die Earpods.
Ich habe die.
Genau.
Haben sie die? Also ich glaube, die Ralf hat die auch.
Ja, aber du hast sie vorher gehabt. Ich habe es gesehen, jedenfalls so auf Twitter. Die Twitter-Evidenz war erschlagend.
Die Twitter-Evidenz war erschlagend. Ja, die sind ganz cool eigentlich.
Mhm. Kann ich mal sehen?
Klar. Okay.
Die sehen echt irgendwie knubbelig aus.
So, ne? Aus wie Mini-Föhne.
Ja.
Die sind die sind eigentlich sehr cool. Also ich finde, ich gehöre ja zu den Menschen, die Apple-Kopfhörer sowieso nie sondern nicht schlecht fanden. Also ich weiß jetzt, dass das nicht der...
Die sind auf jeden Fall, die gehen sauschnell in den Arsch. Also das ist
aber
halt
bei mir
gehen
alle Kopfhörer total schnell in den Arsch.
Das weiß ich nicht, ich benutze keine anderen.
Und dann gehen mir ehrlich, also das ist so einer der Gründe, warum ich eigentlich Apple-Kopfhörer nehme, weil dann gehen mir lieber 30€ Kopfhörer in den Arsch als 100€ Kopfhörer.
Also ich habe ja irgendwann gemerkt, dass man also 25€ kosten die jedenfalls. Also die hier vielleicht jetzt 30.
Nee, die kosten auch 25.
Okay, 25. Ich habe aber festgestellt, dass man die tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber bei eBay kriegt man die immer so für 7-8€.
Ah, okay.
Und ich habe mir jetzt tatsächlich, wenn ich das gewusst hätte, dass jetzt irgendwie neue kommen, dann hätte ich das nicht gemacht. Aber ich habe mir jetzt wieder gerade erst einen Schwung von 3 neuen bestellt. Ja. Irgendwie nachdem meine wieder im Arsch waren, weil ich kaufe die jetzt mittlerweile auf Vorrat. So, ne?
Du kannst doch, wenn du mal in Hamburg bist, in den Apple Store gehen, die auf den Tisch legen, hier sagen, guck, kaputt, und dann kriegst du neue.
Ja, aber nur wenn man... Nee, einfach so? Oder?
Einfach so.
Okay, ja. Aber dafür fahre ich nicht nach Hamburg. Also Hamburg ist noch ein bisschen teurer als 25€, insofern. Ja.
Nee, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt so MJ-Kopfhörer oder sowas. Das sind so In-Ear-Dinger. Ich fand In-Ear-Dinger-Kopfhörer früher mal total toll. Find die jetzt total doof. Also die haben so, was bei denen geil ist, also bei diesen MJs, die haben so flache Bänder, so flache Kabel.
Mhm.
Und habe ich die hier? Nee, jetzt wahrscheinlich im Büro vergessen. Und dadurch zerknuddeln die nicht. Das ist echt geil. Also das ist so dieses, du musst nicht mehr dieses auseinanderfriemeln. Was allerdings der Nachteil davon ist, dass du immer dieses dicke Band da am Ohr hängen hast. Und das produziert schon so Eigengeräusche. Und ich mag das halt, ich mag dieses Abgeschlossen nicht mehr. Gerade beim Telefonieren finde ich das total nervig mit so In-Ear-Kopfhörern, weil dann hörst du beim Telefonieren deine eigene Stimme nicht mehr, weil die durch das In-Ear abgestempft wird.
Mhm.
Und du hörst über die Kopfhörer ja nicht normal deine eigene Stimme, also hörst du dich nicht mehr selber sprechen so richtig. Mhm. Und die hier sind, was an denen geil ist, also ich habe das Gefühl, dass sie echt einen ganz guten Klang haben. Also ich habe so Musik gehört mit, also so eine Radiosendung, Podcast mit so Geigen, die so reingefriemelt, und es hat echt sehr, sehr, also ich habe die sehr detailliert gehört, diese Geigen, und es hat ein bisschen im Ohr auch gekitzelt, bilde ich mir ein. Also irgendwie, ich habe, also so, die haben ja hier so ein bisschen an anderen Stellen die Auslässe, vielleicht sind da meine Ohren noch nicht so taub oder so abgestumpft wie an den normalen Kopfhörerstellen.
Das hat doch der Jonathan Eve gesagt, sie gehen directly into the ear. Ja,
also, naja, aber so ein bisschen stimmt das ja auch.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber als ich das gehört habe, so,
ja, ja.
Das Kopfhörer voll ins Ohr.
Ins Ohr, nicht ins Auge wie sonst.
Ja. Das war irgendwie so. Und ich dachte so, okay, aber das ist ja tatsächlich, ne, also wirklich in den Gehörgang wirklich
genau.
Sozusagen mit der Zielpräzisionsschusswaffe reingesetzt, so
und
den Sound.
Ja. Hier unten, also quasi außerhalb des Ohrs, sind nochmal irgendwie die Bässe oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Also es ist so, also ich habe das Gefühl, dass nicht nur das obere Ding da Kopfhörer sind, sondern dass auch hier so ein paar Lautsprecher oder irgendwie sowas drin ist. Also es ist schon ziemlich ausgefeilt.
Interessant.
Und ich finde es vom Klang her gut. Ich finde, sie sitzen sehr viel besser als alle Kopfhörer, die ich bisher hatte, weil die üben. Also man hat das Gefühl, dass sie jede Sekunde rausfallen, weil sie kaum Druck ausüben, weil sie halt so großflächig aufsetzen. Aber es ist so, ich glaube, die sind ganz gut. Ich mag die.
Hm, ja.
Und diese Taster sind viel, viel besser als bei den anderen.
Echt?
Ja. Mhm. Die sind so irgendwie...
Ja, ist irgendwie so ein bisschen responsiver, ja.
So wertiger.
Ja. Nee, kann man machen.
Und haben kein Loch mehr fürs Mikrofon. Also ich echt nicht verstehe, wie das geht. Also normalerweise haben die ja in diesem Mikrofon, also in diesem Einstelldings ist da noch so ein Kopf fürs Mikrofon, jetzt da so ein kleines Bildchen drauf, das mit einem Mikrofon.
Ja.
Aber keine Löcher mehr, wo das Mikrofon reingeht.
Interessant.
Ja. Keine Ahnung, wie das geht.
Naja, aber die Sprachqualität ist auch gut, hast du auch schon
getestet. Ja, ja, das ist alles gut.
Ja, gut, dann haben wir das jetzt auch hinter uns.
Haben wir den WikiGeeks ihr Thema geklaut.
Ja, das weißt, nee, du musst es anders sehen. Jetzt weiß der Ralf auch, was er erzählen muss.
Ach so. Ja, genau.
Weil jetzt hat er erst überhaupt das Richtige, ein richtiges
also,
Testbericht.
Jetzt kennt er die Expertenmeinung.
Jetzt kennt er die Expertenmeinung.
Die er gleich wiedergeben kann.
Genau. Ja, was wollten wir denn jetzt noch? Also genau, ja, dann sind wir eigentlich schon beim iPhone, oder? Ich meine, was soll der Scheiß?
Dann kann ich ja gar nicht,
Das
sind ich wollte noch kurz den Einstiegsgag machen mit, wir haben jetzt mehr Hörer als Harald Schmidt.
Echt? Wie viel haben wir denn?
Erzählen wir ja gar nicht, aber wir haben ja so im Allgemeinen, also Harald Schmidt ist jetzt, hat jetzt eine neue Sendung auf Sky. Die erste Sendung hatte 20.000 Hörer, die zweite 10.000, die dritte...
Auf Sky?
Auf Sky.
Es gibt einen Fernsehkanal, der heißt Sky?
Na, hieß früher Premiere.
Ah, Premiere sagt mir was, ja.
Und,
Aber sind Zahlende?
Nee, ich glaube, die haben so quasi kostenlos ausgestrahlt, hat er trotzdem so wenig Quote. Wahrscheinlich wollten sie das dann irgendwann mal und hat mit jeder Sendung seine Zuschauerzahlen halbiert.
Oh.
Und jetzt ist er bei nicht mehr messbar unter 5.000. Und da wir ja so grob geschätzt nicht mehr messbar um knapp 5.000 Hörer Downloads haben, haben wir offiziell jetzt hiermit, herzlichen Glückwunsch, mehr Hörer als Harald Schmidt Zuschauer.
Ich finde, wir sollten ihn einladen.
Genau, damit er mal wieder
passt. Damit er mal
zum Volk sprechen kann.
Das ist auch mal wieder neue Leute hier. Ich glaube, wir könnten hier nochmal unter unseren Hörern auch ein paar Leute akquirieren, finde ich. Also das ist ja auch ungefähr der gleiche Humor.
Ja, ich frage mich, ob es thematisch irgendeine Schnittmenge gibt.
Mit Harald. Ach, das ist ein Tausendsasser. Der kann über alles reden.
Ich glaube genau, das ist das Problem, warum man keine Zuschauer mehr hat, weil er nur über das reden kann, wovor er vor 10 Jahren geredet hat.
Ja.
Ich glaube, so ein bisschen ist das...
Ich weiß nicht, also ich kann das nicht beurteilen. Ich habe den auch schon seit Jahren nicht gesehen.
Ich ja auch nicht.
Aber ich fand den, ich war früher echt ein Fan, also bei Schmiteinander und so, das fand ich schon echt immer sehr, sehr geil.
Schmiteinander fand ich großartig. Ich habe bei Sat.1 habe ich jede Show geguckt.
Stimmt, das war auch super, ja.
Das, also vielleicht nicht jeder, aber ich habe sehr, sehr viele geguckt. Also das Einzige, was, wo dann mein Fantum anfing zu knacksen, das war als sie die Sendung, die dreistündige Sendung auf dem Rhein gemacht haben.
Das habe ich nicht gesehen.
Da gab es so eine Rheinfahrt, wo sie mit einem Schiff und dann, und die habe ich mir auch nicht angeguckt, weil das war irgendwie zu... Also habe ich angefangen, habe ich mir aufgezeichnet, extra auf Video.
Also eigentlich schon seit er zurück zu ARD gegangen
ist. Und dann hat er bei Sat.1 irgendwann aufgehört. Und da war ich total traurig. Dann fing er bei der ARD wieder an, fand ich total gut. Habe es einmal geguckt, zweimal geguckt und habe es nie wieder eingeschaltet.
Ja, ich habe so am Anfang auch so ein paar Mal noch wieder geguckt. So, und ja, das war halt durchwachsen. Ich fand ehrlich gesagt auch am Anfang das mit Pocher gar nicht so schlecht. Also
Stimmt, da war noch Pocher noch so als Sidekick, ne?
Pocher war am Anfang
ich glaub, als Sidekick. Nee, nicht am Anfang, den haben sie ihm irgendwann später dazugeschoben, glaube ich. Als die Quoten so scheiße waren. Oder?
Nee, ich glaube, das war von Anfang an so. Bei ARD, ja.
Also ich glaube, ich habe Sendungen ohne Pocher gesehen.
Ja, aber der wurde dann ja irgendwann auch rausgedingst.
Ja, ja, nee, ich glaube, dass Pocher, das war dann erst nachdem.
Also Pocher war wirklich echt ganz lustig, aber ich glaube, Schmidt konnte den irgendwann überhaupt nicht mehr sehen. Also Harald Schmidt hat irgendwann nur noch total genervt auf Pocher reagiert. Was auch irgendwie verständlich ist, weil Pocher halt auch echt dauernd nur irgendwie unter die Gürtellinie schlägt. Und,
Stimmt, der hat den immer, das weiß ich noch, dass der den dann immer so abgebürstet hat, ne?
Ja,
so verbale.
Ja, also
verbale Schläge
für die Ohren. Der konnte ihn irgendwann nicht mehr sehen. Das war wirklich so. Oh nee, der Typ. Ich meine, das ist natürlich auch ein total anderer Ansatz. Aber ich fand das gar nicht schlecht eigentlich. Jedenfalls als Zuschauer fand ich das gar nicht so schlecht. Weil das halt irgendwie, dass die beiden sich auch irgendwie so voll immer ins Konzept reingefahren sind. Und okay, Pocher ist halt sehr brachial und so, aber er ist halt. Vorher war das was mit anderen was?
Meinst du Andrak?
Manuel Andrak, aber der war doch noch Sat.1.
Das war noch bei Sat.1. Genau, das war sein Sidekick, ich glaube sein Redaktionsleiter bei Sat.1, der irgendwie so einen Tisch auf dem Studio hatte.
Ja. Der war auch irgendwie, ja, der war halt das so, das, der war ja auch so ein unterwürfiger, halt wirklich ein Sidekick halt. Ne? Also wirklich, ich gebe dir genau. Hier so ein paar Infos, aus denen du halt Gags basteln da kannst. So, ne?
Aber hat es trotzdem geschafft nebenbei, also ich meine, klar, der war relativ unterwürfig, aber hat irgendwie dann auch ihn bei, genau. bei der Linie gehalten. Ich muss hier mal zwischendurch mal rausgucken, ob da eventuell eine Katze kommt.
Okay.
Die dürfen jetzt nämlich nicht mehr, ah stimmt, da können wir auch noch drüber reden, Tierärzte.
Oh. Das hört sich nach einem Thema an.
Nö, naja. Nicht.
Das wird dann wieder sowas wie mit dem Kaninchen in der Badewanne.
Mhm. Ah, von der Maus kann ich erzählen.
Oh nein, bitte nicht.
Doch. Doch. Vor oder nach?
Genau, also Manuel Endrak, ja, der war noch bei Sat.1 und der hat irgendwie, genau, und also der beste Sidekick von das ist tatsächlich eine interessante Konstante, ne? Dass irgendwie Harald Schmidt lebt von seinen Sidekicks oder beziehungsweise stirbt auch an seinen Sidekicks. Und der beste Sidekick, den er je hatte, war halt tatsächlich einfach Feuerstein, ne? Bei bei Schmidteinander. Das war einfach ideal, weil Feuerstein zwar irgendwie doch eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen Humor reingebracht hat. Aber trotzdem sich mit diesem Sidekick, mit dieser Sidekick-Rolle auch abgefunden hat. Ne?
Ich glaube, zu mehr war der auch nie in der Lage.
Das kann sein. Also ich glaube nicht, dass er eine Show getragen hätte. Er hatte, glaube ich, danach noch irgendeine eigene Show, aber die war dann auch nicht so richtig super. Aber
Harald Schmidt und Feuerstein haben ja schon vorher zusammen eine Sendung gemacht. Waren die da zusammen bei Psst? Kennst du es noch?
Nee,
das habe ich. Oder hieß das Psst? Oder wie hieß denn das? Das war so irgendwie. Gott, wie war denn das? Das hat Harald Schmidt moderiert. Das war so WDR-Nachmittagsprogramm, so ganz, ganz. Aber das war sehr unterhaltsam. Und dann waren da, glaube ich, 4 Gäste und die durften immer irgendwelche. Achso, die Gäste, die hatten irgendein Geheimnis und dann durften die Gäste irgendwelche Fragen stellen. Und wenn das erste Mal eine Frage mit Nein beantwortet wurde, dann war der nächste dran. Und an irgendeinem gewissen Punkt durften sie alle durcheinander fragen. Das fand ich damals sehr unterhaltsam.
Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Also Schmiteinander ist das Erste, was ich mich erinnern kann von Harald Schmidt, was ich so gesehen habe. Naja.
Und ach, Andrak war dann auch später noch bei der ARD dabei.
Echt?
Aber mit von der Partie auf der Bühne?
Oder war er einfach nur der Redaktionsleiter dann wieder?
Genau. Oder hat in der ersten Reihe gesehen und gelacht, weil es ohne ihn überhaupt nicht ging.
Naja, also, ja. Na.
Ach ja. Wollen wir hier iPhone 5, oder?
Ja, oder wolltest du noch irgendwas zu Harald Schmidt sagen? Nee, ne? Schade. Ja, irgendwie traurig. Also ja. Er ist ja ein großes Talent, hat viel Humor. Ich glaube, er leidet auch ein bisschen unter Depression, habe ich das Gefühl.
Meinst du?
Er hatte ja irgendwie diesen, irgendwann hat er ja diesen Rappel gekriegt, dass er dann irgendwie so ein Jahr oder zwei Jahre gar nichts gemacht hat.
Ja, das war
mehrere Jahre.
Das war zwischen Sat.1 und ARD.
Genau. Und dann ist er irgendwie wiedergekommen mit einem großen Rauschebart und etc. Und es war irgendwie so, und ab da war es dann so, da hat er sich noch mal am Anfang so ein bisschen bemüht, aber dann ging es rapide bergab und man merkte, dass er immer weniger Lust hatte. Und dann die Sendung wurden immer, ja, das ist so meine Vermutung, ja, irgendwie. Er hat halt irgendwie einen relativ krassen Status erreicht, irgendwie alle lieben ihn, aber er ist auch in einer Situation, wo er sich jetzt auch nicht wirklich mehr weiterentwickeln kann.
Er war ja so quasi zu Sat.1 Zeiten ich hatte so immer das Gefühl, der Feuilleton-Vordenker Deutschlands.
Ja, genau, ja.
Und,
das war auch mal so.
Ja, das hat er total verloren.
Ja, und irgendwie hat er alles erreicht und irgendwie konnte er sich nicht weiterentwickeln und irgendwie hat er sich dann selbst noch gelangweilt in dieser Position, in der er sich dort gebracht hat und weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er aber auch einfach ein total tolles Hobby irgendwie und sobald er dort irgendwie im Studio das Licht ausknipst, geht sein Leben richtig los und er ist total happy und alles ist super. Mhm. Also, ja, weiß er schon. Also.
Aber ich stelle mir das echt hart vor. So, habe ich mir neulich drüber nachgedacht, also so, bei Sportlern ist das ja so sehr stark, die kämpfen ja immer drauf, also das Ziel eines Sportlers, das ist ja immer der Beste der Welt irgendworin zu sein, also so du kriegst die
Gold. Also ich will meinen Bauch ein bisschen reduzieren, aber gut, ja?
Ja, ich meinte jetzt so bei ja, okay.
Bei Leistungssportlern willst du mal
sagen. Ja, so okay. Olympische Spiele oder so, willst du mal die Goldmedaille haben und du hast im Allgemeinen, wenn du der bist mit der Bronzemedaille, dann weißt du genau, wer die beiden Arschlöcher sind, die immer noch besser sind als du sozusagen oder den du hinterher eiferst. Aber wie das wohl ist, wenn du einmal so ein, genau, das ist das, da habe ich nämlich mit bei den Olympischen Spielen habe ich gesehen, das Einzige, was ich gesehen habe, war also durch Zufall Tontauben schießen.
Tontauben.
Friedenstauben schießen. ja. Nee, Tontauben. Da hat bei den Frauen, ich glaube, sie war tatsächlich eine Texanerin gewonnen, die so, und den perfekten Durchlauf gemacht. Besser geht's nicht, als die das gemacht hat. Die hat
null Fehler,
100 Punkte, alles perfekt. Das ist so. Und wahrscheinlich, und die einzige Person, an der sie ihr ganzes Leben noch in dieser Sportart scheitern kann, ist sie selbst. Das muss, und bei Harald Schmidt ist es, glaube ich, ähnlich. Ich meine, mittlerweile ist jeder besser als er, also sind wir besser als er. Mist, dass es so weit mal kommen würde. Aber der war an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr aufwärts gehen konnte, wo er nur noch an sich selber scheitern kann.
Ja, das ist echt traurig. Ja, das ist.
Perfekte Überleitung zum Thema iPhone.
Ja, also das ist genau, also dieses Phänomen, irgendwie eine eigene Klasse zu sein, ne? Mhm. Ich finde das interessant auch bei Michael Schumacher, ne? Er hatte eigentlich genau das Richtige gemacht. Irgendwie hatten die dann zwei, drei Jahre haben sie wirklich den ganzen Betrieb komplett dominiert mit Ferrari so. Ja. Und er war irgendwie der Rekordweltmeister und hatte irgendwie alle Sachen.
Okay,
Schumacher war ja definitiv auch eine Klasse für sich. Also der hat ja wirklich auch eine unglaubliche, ja. Also er hat wirklich etwas dominiert, ja. Also es gab, also es gibt halt immer so Ausnahmegeschichten, wo jemand einen Markt oder eine Liga oder eine Klasse oder einen Sport oder so etwas dominiert, ja. Und das heißt wirklich, dass alle anderen, dass das halt wirklich ein so großer Abstand zwischen demjenigen, der das dominiert, und allen anderen ist, dass das so uneinholbar wirkt. Und das hatte ja Schumacher auch. Und er hat dann irgendwann tatsächlich einfach gesagt, so, und das ist jetzt hier meine letzte Saison und jetzt gehe ich irgendwie in Rente. Und das war eigentlich genau die richtige Entscheidung. Jetzt ist er wiedergekommen, weil er irgendwie
grober Fehler.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, er weiß nichts mit seinem Leben anzufangen. So, weißt du, der sitzt so in seiner Villa in der Schweiz so und weiß, dass er irgendwie jetzt ganz viel Millionen spart dadurch, dass er jetzt in der Schweiz sitzt, aber irgendwie sitzt er da und langweilt sich und dann denkt er sich wahrscheinlich, ja scheiß drauf, dann werde ich halt nicht mehr irgendwie dauernd nur Rennen gewinnen, aber ich will wenigstens so wieder im Auto sitzen.
Junkie.
Ich will wieder im Auto sitzen. Ich kann nichts anderes. Ja, der hat auch nie was anderes gelernt. Der kann auch nichts anderes. Ja. Also der kann auch nicht sich mit irgendwie, ich werde mich jetzt mit irgendwie interessanter Literatur oder sowas, oder ich lese jetzt große Philosophen oder sowas, das kann er auch nicht, ja. Also
ich glaube, der könnte sich noch andere krasse Sportarten einfach suchen. Ich habe, also das war jetzt auch bei den Paralympics, habe ich auch, was habe ich da gesehen? Habe ich da Tagesthemen geguckt oder irgendwie sowas? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Da habe ich auf jeden Fall, da war auch irgendwie so einer, der war, ist im Liegefahrrad, ist der Olympiasieger, Paralympicsieger geworden mit irgendwie, keine Ahnung. Also der, nicht wirklich Liegefahrrad, sondern er hat so einen im Rollstuhl, also er hatte so einen Liegerollstuhl, okay. Er hat sich nur mit den Händen vorangetrieben. Ist irgendwann bei einem, der war nämlich, glaube ich, auch irgendwie so Rennfahrer und ist dann, hat sich das Querschnitt gelähmt, ich weiß nicht, ob bei einem Unfall oder nicht. Und konnte dann nicht mehr Auto fahren, ist jetzt darum umgestiegen auf dieses Fahrrad. Und ich glaube, sowas könnte Michael Schumacher im Zweifelsfall auch machen, dass der irgendwie
Paralympics mitmacht.
Was? Oh, nein, dass er, keine Ahnung, dass er irgendwie Bodybuilder wird oder aus Flugzeugen springt oder so. Also ich meine, was wenn so
springen Schuh.
Ich glaube, wenn man so ein Ehrgeiz, also so die Grundkomponenten, die man braucht, um zu haben. Also ich meine, er ist sicherlich ein sehr guter Autofahrer, aber der ist ein Adrenalin-Junkie, er ist extrem ehrgeizig, er ist unglaublich sportlich. Damit kann man es auch noch in sehr, sehr vielen anderen Bereichen sehr weit bringen.
Aber nochmal zurück zur Dominanz. Wann wird Apple seine Depression haben? Weil irgendwann stößt du, glaube ich, an diesen Punkt, wenn du so etwas so, einen Markt so dominierst, dass du halt dann auch irgendwann ja, in dich zusammenfällst oder so, weil irgendwie plötzlich auch so deine Lebensaufgabe weg. Wo sollst du noch den Ehrgeiz herausschöpfen, ja?
Also ich finde das jetzt bei diesem neuen, also ich finde ja bei diesem neuen iPhone ganz spannend, dass es ist besser denn je. Es ist nach wie vor, oder es ist wieder ein Gerät, was Maßstäbe setzt und wahrscheinlich besser ist als die meisten anderen Geräte, vermutlich sogar alle anderen Geräte, je nach Standpunkt. Es wird sich verkaufen besser als jedes andere Telefon auf diesem Planeten und trotzdem sind alle enttäuscht. Und alle sagen so, aber ich frage mich, woran das,
ich sag dir, was ich glaube zu diesem Mobilfunk-Ding, ne? Weil ich habe jetzt gerade noch das iPhone 4 und das iPhone 4 war für mich ein spezielles iPhone. Und zwar, weil dass das allererste Telefon war, dass alle Dinge, die ich mir für ein Telefon gewünscht habe, vor 5 oder 10 Jahren oder so, ja, irgendwie endlich erfüllt. Also, dass wirklich alles drin ist. Ja? Also, ein wirklich echt benutzbarer MP3-Player, eine wirklich echt benutzbare Kamera, eine wirklich, also es war alles wirklich so auf dem Stand, dass man, dass es hundertprozentig für meine Bedürfnisse fähig war, alle diese Einzeldinge, die man sonst mal hatte, ja, irgendwie zu ersetzen und ein Gerät zu machen. Und damit war das irgendwie für mich auch erledigt, dieses Thema iPhone oder Smartphone-Innovation. Denn ab jetzt konnte eigentlich nichts mehr Neues kommen. So, das ist jetzt eigentlich auch alles drin. So, es ist das Smartphone, die Geräteklasse Smartphone ist auf eine Art fertig, ja. Und sie kann jetzt nur noch irgendwie mehr Megapixel, noch schneller und noch mehr Grafik und noch mehr irgendwie noch höhere Auflösung du kannst die Dinge nur noch skalieren. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, was da noch irgendwie kommen soll. Also mir fehlt nichts mehr. Ich kann mir auch nichts vorstellen, was da noch irgendwie reinkommen sollte.
Also ich glaube, das hat gerade mal so angefangen.
Was erwartest du denn da noch? Was glaubst du?
Was tatsächlich die Android-Geräte schon lange können, dass man einen Podcast, wenn ich zu Hause bin, alleine im WLAN runterladen kann.
Ja, das ist aber auch nicht
ein reines Software-Feature. Also solche banalen Sachen, aber die ich mir dann schon wünsche. Mhm. Ich glaube, dass es halt mit diesem, also ich weiß jetzt nicht, ob es NFC sein wird, aber so dieses Bezahlen mit dem Handy halte ich schon für eine gute Option, beziehungsweise also überhaupt, dass es über mehr Sensorik verfügt. Das ist mein...
Genau, gutes Beispiel. Was denn noch für Sensorik?
Also was ich mir, das habe ich auch schon bei Mobile Max erzählt, dass ich mir wünsche, dass mein Telefon bemerkt, wenn ich schlafen gehe, in irgendeiner Form. Und dann automatisch in diesen, gibt es ja jetzt mit iOS 6 diesen Sleep-Modus, also diesen zeig mir keine Notifications mehr und Anrufe nur noch von extrem wichtigen Leuten und sowas. Und dieses einfach zu bemerken, jetzt schläft er, werde ich ihn nicht stören. Woran auch immer das Telefon das bemerkt. Ich glaube, dass so, was wird denn da noch alles kommen?
Du möchtest besser überwacht werden von deinem Telefon.
Natürlich. Ich meine, es ist selbstverständlich. Das ist eine seiner Aufgaben, mein Leben zu begleiten und nach Möglichkeit auf alle Situationen gut zu reagieren. Wobei ich auch kein großer Freund von so einer Intelligenz bin, die dann probiert, mir irgendwas vorzuschlagen, was ich nicht brauche.
Das ist das, was Google da hat mit diesem, wie heißt es nochmal?
Google Now.
Google Now, genau, ja. Das hat übrigens hier Tante, also Jürgen, ja. Hatte das auch auf seinem Smartphone und das hat ihm wohl echt auch irgendwie halt schon mal echt interessante und wertvolle Tipps gegeben für irgendwelchen Quatsch und so.
Also ich habe das ja auf dem Nexus 7. Ich habe ja so ein Android 4.1-Gerät. Und mich hat es nicht so wirklich überzeugt. Also es ist so, was er mir halt angezeigt hat, also es hat zum Beispiel so dieses, wenn man einen Termin einstellt mit, also es ist halt sehr auf so eine Lebenswirklichkeit eingerichtet. Also es ist zum Beispiel, vielleicht wird das auch in anderen Städten besser, aber du kannst, wenn du bei einem Termin einen Ort dazu angibst, dann sagt dir dein Telefon, sagt dir so, du musst übrigens jetzt losfahren, damit du da noch hinkommst, weil die Stausituation ist gerade so und so. Mhm. Das ist alles total toll, aber wenn man so wie ich kein Auto hat, dann ist diese Information total wertlos und dann braucht mich mein Telefon daran nicht zu erinnern. Was daran was das Ganze noch etwas creepiger macht oder etwas merkwürdiger macht, ist halt, dass jede Suchanfrage, die ich irgendwie auf Google Maps mache, sofort mir da auf Google Now angezeigt wird. Also ich hatte eine Suche gemacht nach Altai, wo ist eigentlich das Altai-Gebirge? Weil meine Freundin würde gerne mal ins Altai-Gebirge reisen und wo ist jetzt das Altai-Gebirge? Habe ich bei Google Maps nach Altai-Gebirge gefunden, zeigt mir, blinkt mein Nexus 7 auf, das neben daneben lag und zeigt mir irgendwie an zu einem Laden Altai-Gebirge in der Prenzlauer Allee die Wegbeschreibung. Damit du bist in 7 Minuten da, wenn du jetzt losfährst. So, das ist so, ja, gut gedacht, aber wenn es dann anfängt, einfach nur zu nerven, dann nervt
es. Aber vom Konzept her ist es schon so ein bisschen das, oder? Also jetzt
ja, aber von das, der das, Umsetzung aber das her ist halt jetzt, das ja. Problem bei sowas. Dass, ich glaube, das ist auch so bei Spracherkennung.
Da ist so eine Katze da.
Da ist so eine Katze, dann lass mal die Katze mal rein. Das ist auch so eine Problem bei so Systemen wie Siri, glaube ich. Weil je mehr dein Telefon probiert, also ich weiß gar nicht, ob wir als Menschen damit klarkommen mit so intelligenten Systemen. Weil wenn so ein Telefon anfängt, also entweder es macht das perfekt, so perfekt, dass ich mich schon die ganze Zeit bevormundet fühle, oder es macht das nicht so gut, sodass ich die ganze Zeit denke, was ist das denn für ein Trottel, dass das nicht so auf die Reihe kriegt. Oder es ist wahrscheinlich total schwer, dann den hundertprozentigen Sweet Spot zu finden, dass man sich so denkt, so, dass man es gar nicht bemerkt, halt dieses, wie hervorragend das eigentlich funktioniert.
Dieses und
so.
Uncanny Valley halt, ne?
Genau.
Dieses, ja.
Aber so ansonsten, so eine Systeme, wenn die probieren mir irgendwelche, also wenn mir so dieses ganze intelligente Vorschlägesysteme, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren alle scheiße und haben sich alle nicht durchgesetzt. Und ich finde auch so.
Es halt funktioniert genauso gut wie das Targeting halt, ne? So irgendwie.
Ja, wobei bei Targeting merkt man ja nicht mehr im Zweifel. Wenn es gut funktioniert, dann merkt man es ja nicht.
Ja.
Aber es sind halt so. Und ja, Targeting ist halt ein System, da erwartet man, dass es scheiße ist. Also
ja, aber da wird ja real viel Geld mitgemacht. Also.
Ja, klar.
Und je besser das funktioniert, desto mehr Geld. Also insofern sollte man schon darauf denken, dass halt dort irgendwie die Datenbankspezialisten der Extraklasse irgendwie arbeiten und trotzdem kommt da so ein Murks bei raus.
Das sind Datenbankspezialisten, das sind Datenbanken haben die gar nicht so wahnsinnig viele, das weiß ich ja. Sondern das sind in erster Linie Statistikexperten, die das machen.
Ja, Statistikexperten.
Also Mathematiker und sowas,
genau.
Da gibt es da richtig gute.
Ja, also auf jeden Fall die Besten der Besten der Besten, Sir. Und irgendwie kommt da trotzdem so eine Grütze bei rum. Und da denke ich halt tatsächlich auch, aber du hast schon recht, also ich meine, dieses Ganze in Richtung, dass das Smartphone sich in Richtung Assistenz irgendwie im weitesten Sinne, ja, also so wie ein Assistenten aus Fleisch und Blut, der so neben dir läuft die ganze Zeit und irgendwie alles bemuttert, was du so tust und lässt, ne? Irgendwie dir sagt, so hier Termin da und da und ich habe schon mal irgendwie für ihre Mutter einen blauen Strauß Rosen gekauft, weil der wird ja, weil die heute Geburtstag hat und um 17 Uhr haben sie ihren Flieger nach dort und dort und das Restaurant
ist auch schon in
und so weiter und so fort. Und dieses Auto, vor dem sie gerade stehen, ist übrigens ihr Taxi. Genau. Und also so, ne?
Sie baden gerade ihre Hände drin.
Genau, sie baden gerade ihre Hände da drin. Also so will das will man ja haben. Ne?
Will man das?
Ja, ich will das haben, definitiv.
Ich glaube, dass es halt.
Das ist jedenfalls dort, wo ich glaube, hin muss, oder?
Ich glaube, es muss in jeder Situation perfekt funktionieren, weil, wenn plötzlich vor dir ein Taxi steht, nur weil dein iPhone gestern verstanden hast, dass du den ja gerne zum Mond schießen würdest und dann, bitte sehr, hier ist ihr Taxi zum Mond.
Genau.
Und dann steht da dieses Taxi und du musst diesen Taxifahrer wieder wegschicken, dann denkst du wahrscheinlich auch so, was ist das für
genau.
Scheiße?
Ja, genau, es muss
wirklich
funktionieren,
perfekt
ja.
funktionieren.
Ja.
Und wenn es einmal nicht funktioniert, ist es sofort Müll, weil dann hast du auch niemanden, den du anbrüllen kannst, sondern dann ist sofort Apple schuld.
Ja.
Oder beziehungsweise ist wie mit den selbstfahrenden Autos.
Ja, klar. Also das ist schon, ja, du brauchst halt auf jeden Fall extrem geringe Fehlertoleranz bei sowas.
Genau. Und wenn sie dann zu gering ist, dann hat man ja auch immer wieder das Gefühl so, oh, jetzt werde ich wieder überwacht. Das weckt ja auch dann so ein merkwürdiges Gefühl in einem.
Ja, aber das kann man sich ja daran gewöhnen, finde ich. Ja? Also,
Das kann ja dann das iPhone für einen ausfiltern, diese Nachrichten.
Genau.
Oh, nein, das wollen sie eh nicht lesen.
Genau. Einfach.
Ich hab's alles in Ordnung. Ich habe mir mal Spiegel Online für sie ausgefiltert.
Genau.
Das sind die spannenden Artikel für sie heute. Apple ist gut. Das iPhone ist toll.
I can't do that, Dave.
Google steht kurz vor der Pleite.
Und dann nennt sich mal dich immer Dave. Und dann denkst du, Ja, das ist, ja. Und was sagst du sonst so zum iPhone? Also bist du, ich meine, das war auch so eine Sache irgendwie.
Es war alles bekannt.
Ja, es war alles bekannt. Also jedes Detail, ne?
Man hätte wirklich, welches Detail nicht? Also die Panorama-Funktion?
Ja, komm, habe ich gestern noch eine App für. Aber es ist doch genauso wie die App, oder?
Also, es funktioniert besser als die Apps.
Echt? Okay.
Also ich habe.
Das Google, hier von Microsoft gibt es doch dieses.
Also es gibt da bestimmt sehr, sehr gute Systeme, aber ich finde die Lösung von Apple ist gut, ist nicht die beste Lösung im Sinne von, also man kann mit anderen auch so 360-Grad-Sphärenbilder machen, bla bla bla. Doch, LTE war auch, weil gerade der Chat reagiert, LTE war, es war nicht bekannt, na doch, es ist von einigen Providern war schon geleakt, dass es LTE geben wird, es war mit diesem
IE-Provider. Es war auf jeden Fall immer ein Gespräch, es war nicht sicher, aber es war schon mal gemutmaßt.
Also so eine Woche vorher war das eigentlich konnte man da schon fast drauf wetten, ob es dann auch in Deutschland funktioniert. Und das ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob es in Deutschland funktioniert.
Ja, doch bei der Telekom.
Nur bei der Telekom.
Nur bei der Telekom mit einem speziellen Vertrag, bei dem man sich dumm und dämlich zahlt.
Ah, selbstverständlich.
Und natürlich auch ein gelocktes iPhone kriegt.
Na, ich habe ja...
Also ich kann LTE vergessen, also das weiß ich jetzt schon.
Na, ich bin ja jetzt bei Kongstar im Augenblick gerade. Die sind ja im Telekom-Netz.
Werden dir kein LTE geben.
Ich weiß gar nicht, ob... Also naja, ich weiß nicht, ob sie mir LTE-Geschwindigkeit geben. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Also das ist... Was bei denen total merkwürdig ist gerade, die sind ja die Einzigen, die es nicht schaffen, SIM-Karten ranzuschaffen angeblich.
Also, Kongstar.
Kongstar. Die sagen dir, also wenn du fragst bei denen, ja, wann kriegt ihr denn diese Mikro-Nano-SIM-Karten? Ja, im Januar. Und das ist wirklich, also deren Support ist echt eine Katastrophe. Also ich habe bei denen so ich habe so ein paar Dialoge, die sie mit so Leuten auf Twitter führen, so. Also so irgendjemand, ja, hallo, ich habe mir gerade mein neues iPhone bestellt und so, und wo kriege ich denn bei euch eine Nano-SIM-Karte? Ja, im Januar. Ja, und was soll ich bis Januar machen? Ja, ist denn dein altes Telefon kaputt? Und so, nee, aber was soll ich denn? Dann verkauft das iPhone 5 noch schnell wieder.
Das ist doch genau diese Einstellung von wegen so, ja, wir releasen irgendwie einen Film erst ein halbes Jahr später in einem anderen Land, weil die können ja auch noch drauf warten, ne?
Das ist wirklich so, lass doch dein iPhone 3 Monate im Schrank liegen. Was natürlich passiert, die sind ja eine 100%ige Tochter von Kongstar, von der Telekom, und ich habe das Gefühl, dass die echt so an der kurzen Leine gehalten werden. Also dass die so, und dass jetzt, wenn die Telekom sagt, ihr kriegt jetzt mal erstmal keine Nano-SIMs, ne? Ja. Weil die sind erstmal exklusiv für T-Mobile-Kunden. Ja. Und im Januar können wir dann vielleicht mal drüber reden. Aber
die kann man sich doch auch wieder schnitzen, die Nano-SIMs, oder?
Die sind etwas dünner.
Ja, die muss man halt schleifen auch, ne?
Naja, und dann schleift man, glaube ich, den Chip an. Ich weiß nicht, ob es geht. Also es wird, wir werden es nächste Woche sehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also ich hoffe mal, oder sagen wir mal so, ich gehe mal davon aus, dass Apple ahnt, dass jetzt gerade unglaublich viele Leute anfangen werden, an ihren alten SIM-Karten rumzustanzen und rumzuschnitzen. Und die neuen SIM-Karten sind irgendwie 0,03 mm dünner als die alten. Ich hoffe mal, dass die in der alten Dicke einfach auch weiterhin reinpassen, weil ansonsten hätte Apple so eine hohe Reklamationsrate von Leuten, bei denen irgendwie die SIM-Karte sich im Slot verhakt hat,
wenn die auf jeden Fall getestet haben.
Also ich hoffe mal stark drauf, dass man die vernünftig stanzen kann und dass das dann alles geht. Aber das ist halt so dieses, egal. Und jetzt sind halt, die Telekom sind die Einzelnen. Ja, und dann kann es natürlich sein, also dass die andere Möglichkeit ist, dass bei Kongstar, die haben ja sowieso, das sind eigentlich nur ein bisschen umgelabelte, ich finde, Apple sollte damit rechnen, dass man ausgeschnittene SIMs reinbekommt. Damit sollten die umgehen können. So viel Toleranz sollte da doch sein bei der Designgröße. Und was wollte ich jetzt gerade erzählen? Achso, mit dem LTE-Zeug. Na, mal gucken, ob das geht. Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass die aktuellen Kongstar-Karten, die auch im Augenblick ausliefern, oder die Telekom-Karten, dass die einfach LTE können und dass du dann halt nur von der Geschwindigkeit her gedrosselt wirst.
Also bei der Telekom selber ist es wohl so, dass du halt tatsächlich nur in sehr, sehr wenigen Tarifen überhaupt LTE-Support kriegst.
Na, LTE-Geschwindigkeit oder LTE-Support, das weiß ich nicht.
LTE-Support.
Also wenn du gerade in einer Region bist, wo du ansonsten kein Netz hast außer LTE, dann lass dich halt sterben.
Ja, also sowieso, das Netz, was du halt da draußen hast, das, dieses LTE, was die halt mittlerweile, das, was die halt schon dort draußen auf dem Land machen, ja. Das ist ja 800, was ist das, Megahertz oder was?
Keine Ahnung, ja. Achso, das geht dann auch nicht in.
Genau, das geht überhaupt nicht. Also dafür hat das iPhone überhaupt keinen Chip. Also okay. Es kann nur diese 1800 Megahertz-Bandbreite, und die ist halt nur in den Ballungsräumen. Ne?
Ah, okay.
Und mit anderen Worten, da draußen bringt es dir eh nichts so.
Weil die 800 Megahertz-Frequenz ist eigentlich die spannende, weil die ist halt, hat halt eine sehr hohe Reichweite.
Ja, genau.
Sehr doof.
Ja. Ja, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd.
Naja. Auf jeden Fall wird das dann ein großer Spaß, wenn wir wieder alle anfangen, an unseren SIM-Karten rumzuschnitzen.
Also ich werde mir das iPhone holen, aber ich gehe davon aus, ich werde LTE nicht nutzen können. Whatsoever. Also.
Ja. Also die Geschwindigkeit ist es ja auch gar nicht. Also ob ich jetzt da 100 Mbit drin habe, theoretisch, oder 40 Mbit theoretisch drin habe, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Was halt bei LTE spannend ist, ist natürlich erstmal wieder neue Frequenzen, die noch nicht so voll sind, aber das wird sich ja mit dem iPhone auch schnell ändern. Aha. Aber was bei LTE echt viel besser ist, ist die Latenz.
Ah, okay.
Also die Zeit, die es dauert, bis ein Ping rübergeht oder sowas. Mhm. Weil das LTE von vornherein darauf ausgelegt ist, IP-Pakete zu transportieren. Und die nicht nochmal 100-mal verpackt in irgendwelche anderen Pakete.
Oh ja, okay.
Oder jedenfalls nicht ganz so oft verpackt, wie bei 3G verpackt worden ist. Und das ist halt wirklich krass. Ich habe es das eine Mal, als ich es gesehen habe, im AT&T-Netz, hier mit einem iPad 3, so mit LTE, dass Seiten, so Spiegel Online, die waren viel schneller da. Nicht wegen der wahnsinnig höheren Geschwindigkeit, sondern einfach, weil die waren quasi augenblicklich da.
Ja,
also so schnell wie wirklich in einem verdammt guten
WLAN.
Wie in einem verdammt guten WLAN.
Ja.
Ja, mal gucken. Aber ansonsten, keine Ahnung. Also es ist halt eine, ich finde ja so diese, das, welchen Wert die so auf Verarbeitung legen und sowas, das finde ich ja krass. So dieses.
Also ich habe ja, was ich jetzt zum Beispiel noch drauf, was mir fehlt oder worauf ich es wirklich gehofft hatte,
ja?
War, dass die ein neues Material an den Start bringen, wo sie jetzt irgendwie sagen können, hey, das ist jetzt viel bruchfester.
Oder achso, weil dein Telefon immer kaputt
ist. Ja, das ist halt definitiv, also ich brauche ein MS Pro sicheres Telefon einfach. Mhm. Ne? Und
ich weiß gar nicht, ob das Glas härter geworden ist nochmal.
Ja, also es gibt halt zum Beispiel in Android gibt es ja schon verschiedene Modelle, ich weiß nicht, welche Hersteller damit experimentieren, aber gibt es dieses Gorilla-Glas und das ist halt so gut wie unkaputtbar.
Und aber das war in dem alten iPhone schon drin, also das hast du kaputt gekriegt.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das Gorilla-Glas ist, aber das ist einfach nur ein Markennamen von extrem bruchsicheren Glas und da gibt es mehrere Hersteller von.
Also ich finde das jetzt nicht so besonders bruchsicher.
Also ich habe noch nie ein iPhone kaputt gekriegt bisher.
Ja, aber ich meine, wie viele Leute kennst du mit so kaputten, gesplitterten Displays? Ich kenne viele. Das ist jetzt, ich bin da jemand, der das regelmäßig schafft, aber ich bin nicht alleine. So. Das ist jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich.
Du bist nicht allein, das stimmt schon. Ich kenn auch mehrere Leute, die das schon geschafft haben. Die Alternative dazu ist halt Plastik.
Ja.
So Kunststoffglas.
Mhm.
Und das kann ich jetzt auch gerade wieder bei dem Nexus erleben. Das zerkratzt halt. Und das, ich meine, das Nexus, das habe ich nicht den ganzen Tag in der Hosentasche stecken. Also gehe ich eigentlich sehr vorbildlich oder relativ vorsichtig mit um. Ich habe jetzt keine Hülle drumherum oder sowas.
Ja.
Aber da ist die Vorderseite, die Glasschicht hat schon 4-5 Kratzer.
Ja.
Und das, und zwar auch, also so, die man einfach sieht. Und das iPhone 4S, das hat hier nach, nach einem Jahr ist das immer noch perfekt. Also das ist echt, das ist beim, auf der Rückseite habe ich ein paar Kratzer. Auf der Vorderseite sehe ich wirklich nichts.
Ja, 4S, das kann ja auch noch nicht lange alt sein.
Das ist jetzt ein Jahr alt.
Ja, siehst du, meins ist jetzt 2 Jahre alt. Ja,
dieses Nexus, das heißt seit 2 Monaten, ist schon zerkratzt. Meins
ist 2 Jahre und das gehört dann auch einfach. Nach 2 Jahren gehört das auch einfach gebrochen, weil sonst wirkt es so, als hättest du es nicht benutzt. Das ist so meine Meinung.
Finde ich jetzt nicht, aber wenn du dieser Meinung bist, dann ist ja alles gut. Dann sei froh, dass es kein härteres Glas ist, weil sonst hättest du dich kaputt gekriegt.
Und ich mache ja auch schließlich mein Bier damit auf.
Aber sie machen die Rückseite ist jetzt halt größtenteils aus Alu. Das ist ja schon mal, also ich glaube, es ist in sich.
Aber die Rückseite war mir, also wenn die mir zu Bruch gehen würde, das würde mich jetzt wirklich überhaupt nicht stören. Also.
Ja, aber es ist halt, ich glaube, das ist in sich nochmal deutlich stabiler. Ist ja jetzt auch wirklich aus einem Block gegossen, dieses ganze Telefon. Das finde ich wirklich krass, wie viel Gedanken die sich da um diesen Zusammenbau von diesem Telefon machen und noch präziser und Mikrometer und weiß der Teufel was. Und das ist, also wenn ich mir dazu, habe ich mit einem Kollegen über seinen Samsung, der hat ein iPhone und hat sich noch jetzt so ein Samsung Galaxy S3 geholt und meinte, naja, aber es ist, also habe ich gesagt, na, das ist aber so Plastikgehäuse, das ist aber schon speziell gehärtetes Plastik. Also so Samsung arbeitet mit verschiedenen Hässlichkeitsstufen von Plastik, wohingegen bei Apple Jonathan Eve da in seinem
das nächste iPhone wird noch auf
Diamantstaub.
Da passen keine Atome mehr durch.
Genau.
Also das ist schon echt irre. Also gerade von der Qualität her finde ich das schon echt irre.
Ja, das stimmt schon.
Und achso, ja, die Kamera. Ich hoffe mal, dass die im Dunklen, also so in dunklen Situationen besser
funktioniert. Stimmt, das hatten die da auch als Feature, ne?
Das ist beim.
Also so eine gute Kamera, damit kann man mich auch immer locken. Also das ist echt so.
Also das 4S hat ja nochmal eine deutlich bessere Kamera als das 4er.
Genau. Ja.
Und die haben sie jetzt hier nochmal ein bisschen verbessert, wobei gar nicht so wahnsinnig viel, wenn ich das richtig verstanden habe. Nochmal dünner gemacht und ein bisschen. Was er halt irgendwie in dunklen Situationen einzelne Pixel zu, also mehrere Pixel zu einzelnen größeren Pixeln dann halt ein bisschen grobkörniger werden, aber dafür
höhere Lichtsensitivität.
Bessere Lichtausbeute.
Also was überhaupt möglich ist in diesem Bereich, ne, das habe ich ja mal gesehen an der Kamera von Mario Sixtus.
Ja, klar.
Der hat ja diese, der hat ja, wie heißt das?
Die SLR oder sowas?
Irgendwie so eine ganz Wahnsinn. Also die so kostet so viel wie ein Kleinwagen.
Okay.
Und ja, der macht halt irgendwie so Fotos so, ohne Blitz und so. Das ist eigentlich ziemlich dunkel, ne? Und ich kenne keine Kamera, die in diesem, deren man überhaupt noch irgendwas sehen könnte bei diesen Lichtverhältnissen, ja? Also, und dann gucke ich mir seine Fotos an und die sind also viel lichtempfindlicher als die Augen, so, ne? Also,
naja, ich meine, das sind so, dann wahrscheinlich auch so Objektive, so 3-4 Zentimeter Durchmesser.
Das ist gar nicht das Objektiv, glaube ich. Das
Objektiv ist natürlich extrem wichtig.
Ja, klar, aber es ist, glaube ich, in diesem, es ist also die Lichtintensität oder Lichtempfindlichkeit, die wird am Chip irgendwie auch entschieden viel. Je mehr Sensorik du da hast. So.
Naja, du kannst da am Chip schon noch was verbessern, aber das Wichtigste ist, wie viele Photonen kommen drauf auf die Platte. Und wie viele von den Photonen bemerke ich danach, ist das andere. Aber wenn du eine größere Fläche hast, wo das Licht einstrahlen kannst, dann hast du automatisch mehr Licht, egal wie klein. Also es ist schon wichtig, dass du auch, also mit einem großen Objektiv kannst du immer relativ einfach viel rausholen. Ja. Und das ist halt bei einem Telefon zwangsläufig nicht gegeben.
Das stimmt schon, ja. Aber auf jeden Fall, dort hatte er irgendwie echt Fotos gemacht, die ich dachte so, boah, das ist ja, dass sowas überhaupt geht. Ne?
Hat man jetzt ja auch bei Nokia hier gesehen, mit ihrem epischen Fehl. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Die haben ja die haben ja ihr neues Nokia-Telefon da vorgestellt, von dem sie keinen Preis und kein Verkaufsdatum angekündigt haben. Und haben so Demomaterial gemacht, gezeigt, was damit gemacht worden ist. Und das ist komplett gefaked. Also es ist aufgefallen. Das erste ist dadurch aufgefallen, dass du siehst in einer. Also so ein Video, weißt du, so, die haben so einen Bildstabilisator drin, den sie ganz toll bewerben wollen, so einen optischen, der ist wohl auch tatsächlich gar nicht schlecht. Und dann siehst du halt so irgendwie so, wie so ein Pärchen so auf dem Fahrrad fährt, er hält so seinen Lumia in der Hand und filmt sie dabei und dann siehst du das Video, was überhaupt nicht wackelt und alles ganz toll ist. Und dann fahren die so an einer spiegelnden Fläche vorbei und dann siehst du quasi, was das Ganze filmt. Dann siehst du natürlich, dass das kein Typ ist, der auf dem Fahrrad hält und ein Telefon in der Hand hält, sondern so ein riesen Truck, wo dann jemand so eine Profikamera raushält.
Mhm.
So, und das war das Erste, was aufgefallen ist.
Geil.
Und dann das andere Ding war, dann haben sie noch so andere Stillfotos veröffentlicht, die angeblich mit der Kamera aufgemacht worden sind. Und dann hat jemand einen Blogartikel zugeschrieben, meinte so, ja, guckt mal im Hintergrund, da ist das Leuchten, da sind so, weißt du, sind immer so diese Shines, die so, also so diese Spikes, die so rausgehen aus Lampen.
Mhm.
So, dass da so quasi so wie Strahlen aussehen. Ja. Und er meinte, er hat das auch noch alles ausführlich erklärt, ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, aber bei so einer normalen Handykamera mit einer Brennweite von so und so viel kannst du da maximal 2 von diesen Strahlen haben. Wir zählen die Strahlen, das sind 16 Stück. Das muss mit einer anderen Kamera gemacht worden sein.
Mhm.
Und 2 Stunden später kommt irgendein Typ so, ja, ich bin zufälligerweise dran vorbeigegangen, als die gerade das Fotoshooting dafür gemacht haben. Und dann hat er auch ein Foto gemacht von dem Fotoshooting damals mit dem entsprechenden Model. Und du siehst ganz eindeutig genau diese Fotos. Und dann siehst du natürlich auch kein Nokia-Telefon weit und breit, alles nur Profi-Equipment mit Hightech-Kameras und so. Also die haben sich da echt schon, echt schon ein ziemliches Ding eingelegt. Hat Apple ja auch so ganz unauffällig. Das finde ich so ein bisschen ja bei der Keynote.
Ich habe es mir noch gar nicht richtig
angeguckt. Du hast sie gar nicht angeguckt.
Ich habe mir wir waren ja zusammen da.
Genau, ich habe es mir gestern Abend nochmal komplett so reingezogen. Schön in aller Ruhe hier Keynote und muss ja sein. Und ich finde ja, also Tim Cook mag ja der beste CEO der Welt sein, aber so Präsentationen geben ist definitiv nicht seine Stärke.
Ich finde, das gehört auch mit zum Aufgabenbereich eines CEOs.
Ja,
Representing.
Also da war Steve echt besser, muss man sagen.
Gut, der ist aber auch unschlagbar.
Ja, aber Phil Schiller hat eine Menge davon.
Mhm.
Weil so in den Teilen, die er gemacht hat, also Tim Cook ist halt so, der hatte halt so eine sehr...
Der trocken halt, ne?
und dann nickt er immer so viel Pathos rein. It's so incredible. Ich krieg's auch nicht so hin und so. Und das sind halt so, er liest dann irgendwelche Zahlen vor und ja, und wir haben 500 Millionen davon verkauft. Das Publikum so, ja, okay. Und, das ist ganz toll. Ja, okay, ist ganz toll.
Kauf doch endlich mal. Das
ist ganz und, toll. Und Phil Schiller war schon wirklich, er so ein paar Beispielfotos gezeigt hat, die so mit dem iPhone 5 gemacht worden ist, halt so eine Bemerkung, so diese Bilder sind wirklich mit dem iPhone 5 gemacht. Und dann halt so, ja, das Wasser ist blau, wenn man es mit einem iPhone 5 fotografiert. Dann siehst du so Kinder von Bilder von irgendwelchen Kindern, die so in der Sonne rumspielen. Und die Kinder sind fröhlicher, wenn sie mit einem iPhone 5 fotografiert werden. Und das Essen schmeckt besser, wenn es mit einem iPhone 5, also so, ja. Hat da so ein bisschen so auch so Witze eingebaut und sowas, um den ganzen, dieses.
Ein bisschen ironisch.
Ich meine, das hat ja bei Steve auch ganz gut funktioniert, diesen ganzen Pathos dann auch wieder so ein bisschen zu brechen. Und das kann Phil Schiller am ehesten noch.
Sag mal, was ich mich auch gefragt habe, ne? Johnny Ive, hat der auch schon mal auf der Bühne gestanden?
Der hat auch schon mal auf der Bühne gestanden. Der hat bei der iPhone-Präsentation war der dabei.
Bei der ersten?
Bei der Original, genau. Und da hat er nämlich mit Steve telefoniert.
Ah, okay.
Der ist wohl legendär, wird dem schlecht, wenn er bevor solchen Präsentationen und der kann das überhaupt nicht. Und das ist so der, habe ich auch schon irgendwie
So Lampenfieber.
So Lampenfieber und so ein Zeug. Ja. Und der ist ja, der tritt ja mal in den Videos auf.
Ja, ja.
Und da ist er ja quasi der große Star.
Ja, ja. Und dann mit seinem Psycho-Blick.
Genau.
Und
Echt? Und ich habe hier das Telefon nochmal abgeleckt.
Denk mir mal, was für ein Psychopath, Alter. Das
ist gar echt, nicht. Ich habe mal so eine Geschichte über den gehört, der muss echt so ein bisschen. Der hat wohl im Studium, hat der, sollten die irgendwie mal so als Studium, so Semesteraufgabe oder sowas, sollten die irgendwie so ein Gebrauchsgegenstand, könnte wirklich ein Telefonhörer gewesen sein, bauen und. Und alle so irgendwie so, ja, aus Styropor, so, ja, mal so ein Telefonhörer geschnitzt. Und dann war wohl irgendwie so ein Kommilitone von ihm in seiner Wohnung drin und wirklich die ganze Wohnung voll mit so Telefonhörerentwürfen und, oder was auch immer, also für dieses Produkt, was hat, also so wirklich so ein Maniac. Ja, aber ich meine.
Er nimmt das sehr ernst, ja. Nee, das ist ja auch, das merkt man
gut
ja auch
so.
Einfach. Nee, ist auch super, ja.
Und das
aber,
ist das?
Aber ich meine, der Typ hat doch auch definitiv, ich meine, auch wenn er irgendwie wahrscheinlich durchaus so eine Schaller hat, ja, aber der Typ hat doch echt Charisma. Also jedenfalls wird das in den Videos, wird echt auch eine ganze Menge Charisma immer von ihm transportiert. Und ehrlich gesagt, also nach meinem Empfinden, das wäre sein Platz auf der Bühne dort, so Steve Jobs zu ersetzen.
Hier im Chat meint gerade jemand, Apple-Aktie steigt nach Präsentation eines relativ normalen Telefons. Wobei, wenn die Apple-Aktie steigt nach einer iPhone-Präsentation, dann müssten wir uns mal Gedanken machen, weil die ist bisher immer gefallen. Nokia-Aktie fiel nach Präsentation von kleinen Innovationen. Was war an diesem Nokia-Telefon jetzt so innovativ?
Ich hab's nicht.
Also es ist, hat Windows 8, was es jetzt noch nicht gibt.
Innovativ, ist das nicht das Ding, das sich auch irgendwie drahtlos laden lässt?
Genau.
Ja. Ja, das ist doch was, ne? Ich meine, das hatte jetzt das Pre auch schon, das
Palm Pre. Ja, stimmt, das hat damals auch wahnsinnig viel geholfen.
Aber
es hat, also was beim Pre, ich hatte ja ein Pre eine Zeit lang, so als Testgerät, und die haben mir dann auch dieses Ding dazugelegt, das ich nie genutzt habe, weil es unglaublich langsam darüber aufgelegen hat.
Geladen.
Aufgeladen. Und im Zweifelsfall, glaube ich, also über Nacht wäre es okay, könnte man damit leben. Und was ich an so Laden auf so einem, du kannst es da nicht wegnehmen. So ein Telefon kannst du, während es lädt, wenn das Kabel dranhängt, kannst du es nehmen und kannst trotzdem noch was mitmachen. Du bist natürlich, was den Benutzungsradius angeht, massiv eingeschränkt. Dagegen so ein Telefon, was auf so einem, was per Induktion lädt, das muss da liegen. Und sobald du es wegnimmst, das heißt, du fängst dann an, so dämlich dich rüber zu beugen oder sowas, wenn du es dann trotzdem benutzen willst, während es lädt. Ich finde das nicht so doll. Also ich finde so Induktionsladung, es ist schick,
ja.
Aber tja.
Tja,
Und wie gesagt, NFC hier hätte ich schon nicht schlecht gefunden, aber machen wir uns nichts vor. Ohne Apple passiert da eh nichts. Also, solange das ist auch für die Android-Leute schlecht, dass das den iPhone kein NFC hat, weil NFC wird erst so wirklich kommen, wenn das iPhone das hat.
Meinst du, NFC kommt?
Ich weiß nicht, ob NFC kommt, aber wenn es eine Chance hat, dann nur, wenn Apple mitspielt.
Naja, warten wir mal. Also ich bin ja mal auch gespannt mit diesem Passport und so, ob das überhaupt
Passbook.
Ob das überhaupt irgendwie einschlägt, weil das ist ja auch schon so etwas, wo halt sich irgendwie ganz alle externen Dienstleister ja sich jetzt darauf einlassen müssen oder nicht.
Ne? Passbook wird einschlagen. Ja. Bin ich mir relativ sicher, weil also erstens gibt es jetzt schon die ersten Fluggesellschaften, die noch bevor das Betriebssystem draußen ist, offensichtlich das System testen und sich darauf einstellen. Zum Zweiten ist es...
Das
ist
dann Apple auch hinterher, die...
Sie haben es, ich habe mir die Präsentation angeguckt, du musst kein iOS-Entwickler sein, um so ein Passbook zusammenzukriegen. Das ist, du kannst das komplett serverseitig machen, kannst per E-Mail so ein Passbook rausschicken. Und du brauchst da keine App für zu bauen, du brauchst da keinen Code, du musst nicht durch ein App Store Review oder dergleichen mehr. Alles, was du machen musst, du brauchst einen Apple Developer Account für $100. Du musst dir da so ein Key generieren bei Apple, dass das iPhone sagt, ja, das ist wirklich ein valider Pass.
Wollen wir hier unsere Live-Zuschauer-Geschichten hier für Streaming und so, wollen wir die auch mit Passbook machen?
Total.
Lass uns das machen, oder?
Was?
Ja, die Zahlen
kann man ja darüber nicht.
Ja, klar, aber wir könnten anfangen, halt dafür Geld zu nehmen und dann schicken wir den Leuten so per E-Mail halt ihre Verifikationsgeschichten per Passbook raus.
Und nur mit diesem Barcode können sie dann sich in den Stream einhängen?
Genau.
Nur mit einem iPhone 5?
Ja.
Darunter machen wir es ewig?
Nee, mit iOS 6.
Achso, mit iOS 6, ja, stimmt. Recht.
Ja.
Und das ist... Also du kannst das komplett aufbauen, so ein Passbook-System. Ich habe damit auch schon mal ein bisschen rumgespielt, ohne eine Zeile Objective-C-Code zu schreiben oder dergleichen mehr. Und dann kannst du das ist eine Datei. Und die kannst du, ja, mit der kannst du dann halt, die kannst du verschicken per Mail, wie gesagt, kannst du per Webserver ausliefern, kannst du drauf kopieren quasi per iCloud und so. Und das ist, das wird was werden. Und eigentlich, theoretisch zumindest, könnten das auch andere unterstützen. Also es könnte, das ist eine ZIP-Datei, in der ein paar JSON-Dateien drin liegen, also explizit nicht mal plist, also das native Format von Apple, sondern JSON-Dateien, damit es wirklich mit jedem Server zusammengebaut werden kann. Und die Signatur könnte da Google nochmal die eigene Signatur reinpappen und gut wär's. Also das könnte plattformunabhängig sein im Idealfall. Werden sie natürlich nicht machen, aber...
Na gut, okay. Und dann ist es ja auch relativ leicht als Standard auch irgendwie von anderen Leuten zu implementieren, oder? Also für Android zum Beispiel oder so.
Genau, bis auf die Signierung.
Ja.
Also die müssen dann halt den Schlüsseln blind vertrauen oder eben noch sagen, okay, musst du mal für unsere Telefone auch nochmal signieren. Aber das wäre relativ simpel.
Hm. Ja, das ist doch.
Wer behauptet, dass das iPhone kein Bluetooth 4 hätte? Das iPhone 4S hat Bluetooth 4. Also Bluetooth 4 ist wirklich lange durch.
Naja, jedenfalls, also klar, Bezahlgeschichten, das ist sowieso eine Sache irgendwie. Ich frage mich schon seit längerem, wie lange es dauert, bis überhaupt diese ganzen Technologiegiganten, ne, als da wären Apple, Amazon, Microsoft, Google etc., ja, wann die anfangen, überhaupt das gesamte, ja, Bezahl, aber vielleicht auch sogar Bankwesen irgendwie so ein bisschen zu übernehmen, weil sie haben halt irgendwie so diesen direkten Kontakt zum Endkunden, ne, indem die Leute alle deren Devices und Sachen benutzen. Sie haben schon bereits eine Cloud-Infrastruktur für alle möglichen Geschichten. Teilweise haben sie auch schon eigene Bezahlsysteme, wie zum Beispiel die Apple ID oder eben Amazon hat ja auch und so weiter und so. Google hat ja auch schon Bezahlgeschichten. Also das heißt, eigentlich steht die gesamte Infrastruktur und zwar wirklich vertikal vom Endgerät bis zum Abwicklungsprozess, ja, dass die eigentlich in großem Maßstab anfangen könnten, hier da einiges zu übernehmen, was halt so momentan noch, ja, zumindest was irgendwie Kreditkartensachen angeht, ja.
Ich glaube, das
also wozu brauchen die überhaupt noch Kreditkarten? Quatsch irgendwie? Warum machen die das nicht einfach selber? Ja?
Ich glaube, du brauchst noch eine Bank im Also ich glaube, bei Apple, ich glaube nicht, dass die Zahlungsanbieter werden. Ich glaube, dass diesen Schuh wollen die sich nicht anziehen. Und ich glaube, das gilt für Microsoft genauso. Da ist natürlich.
Also die haben das doch schon, die haben die Infrastruktur. Sie haben da nur irgendwie komische, mitfressende, unnütze Transaktionsschwerer dazwischen.
Sie haben diesen ganzen Hassel nicht. Guck mal, wir haben ja neulich darüber haben wir ja darüber gesprochen, nicht in dieser Sendung, sondern generell, dass wir das hier so dieses mit iCloud, dieser iCloud-Fuck-up, der da passiert ist, dass da jemand die Identität geklaut worden ist. Wenn du ein Bankkonto aufmachen willst, dann darf das um Himmels Willen niemals passieren. Dann musst du da irgendwelche Dokumente dir vorlegen lassen. Dafür musst du Filialen eröffnen.
Ach so, und deswegen sind die EC-Karten so unglaublich sicher.
Naja, es ist zumindest sicher genug, dass es nicht...
Es ist ein Kack, ist das. Es ist so unsicher wie nur irgendetwas.
Nö, so unsicher ist es gar nicht.
Das ist super unsicher. Also dieser Magnetstreifen-Quatsch, den haben sie schon vor 20 Jahren kopieren
können. Ja, aber vor 20 Jahren noch nicht. Das können sie schon eine ganze Weile, so Magnetstreifen und so, und dieses Abfragen. Das dauert alles. Und
eine vierstellige PIN, das ist doch kein Sicherheitsstandard.
Also wenn diese vierstellige PIN nicht erraten werden würde, dann haben die da ihre, also wenn das da, es da nicht Wege ginge, das zu umgehen, dann wäre das, glaube ich, schon, ich meine, wer setzt sich vor so einen Geldautomaten und probiert alle PIN-Nummern vorbei, insbesondere weil nach 3 Versuchen ist ja eh alles flöten. Also das ist ja, dann zieht das Ding die einfach ein und gut ist. Also das ist...
Also mag ja sein, dass das alles irgendwie sicher genug ist, aber ehrlich gesagt...
Was ich einfach glaube, ist, diesen Schuh will sich niemand anziehen. Ich glaube, Apple will keine Bank sein. Apple will nicht in der Situation...
Aber du weißt schon, dass man als Bank, also gerade mit Bankgeschichten und solche Zahlungstransaktions und so weiter und so fort, wenn man an dieser Schnittstelle steht, dass da echt richtig viel Geld zu machen ist. Ich meine,
ja klar, ist da viel Geld zu machen. Aber das ist auch ein scheiß Job.
Ja, aber...
Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Apple den machen will. Ich glaube, das ist nicht, oder ich glaube auch, dass das Microsoft nicht machen will. Weil
Facebook.
Facebook sowieso nicht.
Doch, also das ich
glaube, nein, die wollen,
also ich würde das machen wollen. An Facebook-Stelle, das wäre mein Ziel, ja.
Hier, also, PayPal, guck dir mal PayPal an, die sind eine Bank.
Das ist ein Kack, ist das.
Ja, das ist ein Kack. Das
kann man besser machen.
Aber genau die gleiche. Google ist ja sogar eigener Zahlungs. Die haben ja dieses Google Checkout hier.
Genau.
Dieses System, was, ich glaube, doch, das gibt's mittlerweile sogar, irgendwie kann man da auch digitale Waren in Deutschland mitbezahlen. Das ist großer Scheiß, weil das ist nämlich damit, daran verhebt sich nämlich Google ganz ordentlich, weil du hast diese Transaktionsgebühren, die sehen erstmal relativ groß aus, wegen so 2% oder sowas. Aber da gibt's immer irgendwelche Prozesse, wo irgendjemand probiert, die Leute zu bescheißen, um ihr Geld zu bringen und sowas. Und das musst du alles aus der Welt schaffen. Du musst diese ganzen Dispute klären und musst dafür sorgen, dass am Ende...
Aber das haben die doch, die ganzen Hassel haben sie doch schon. Ich meine, und Apple ja auch schon mit dem iTunes Store und so weiter.
Ja, Moment mal, bei dem iTunes Store und der Apple ID, da ist das so, da hast du nicht so Transaktionen zwischen nachts um 3 ist jemand besoffen bei Ali reinbekommen und wollte einen Döner haben und behauptet jetzt, er hätte den Döner nie bekommen, aber seine 3 Euro sind trotzdem von einer Geldkarte abgebucht. Um so eine Sachen musste ich dann plötzlich kümmern, wenn du solche Kleinsttransaktionen auch haben willst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben.
Aber ich bin da aber letztens bei Ali in den iTunes Store gegangen und habe da irgendwie Marusha runtergeladen, völlig besoffen, obwohl ich bis heute behaupte, dass ich nicht das war. Also.
Ja, und wenn das passiert, dann kriegst du halt kurzerhand dein Geld rum, weil geht ja im Endeffekt nur um irgendwelche Digitalwaren, spielt ja keine Rolle.
Ich muss ganz kurz, wir müssen nochmal hier auf das Bier eingehen, weil wir trinken natürlich wieder unseren
Frankenkasten. MS Loffi? Wie heißt der gleich? Ich muss auch jetzt meine Namen.
Also raus. Den Frankenkasten trinken wir immer noch.
Den Frankenkasten.
Ich habe jetzt als erstes einmal getrunken einen Kaiserhof Pilsener Premium.
Was hatte
ich? Ein Kronacher Kaiserhofbier heißt es.
Also ich hatte ein Frankenbräu Festbier. Ja. So mit so Plöpp oben, war sehr lecker.
Ja.
Was ich jetzt aber gerade besser finde, ist das Gamperlbräu Försterdunkel.
Also ich fand das hier auch ganz lecker. Also das ist so ein Pilsner irgendwie, aber auch sehr würzig. Und jetzt mache ich jetzt noch ein neues auf und das ist jetzt das Kaiserhöfer.
Ich bin neulich...
Keller-Effler.
Ich sollte noch...
Keller-Effler mit einem kleinen Affen dort. Tante trinkt ja keinen Alkohol, aber mit dem Affen würde er vielleicht sich das nochmal überlegen hier.
Ach du Scheiße, kein Alkohol trinkst. Wie ist der denn drauf?
Ich kenne so viele Leute unter diesen Nerds, trinken so viele, also ich meine, Plom trinkt ja keinen Alkohol mehr.
Schlimm.
Und Tante trinkt keinen. Die leiten
mich. Das ist diese Internetsucht. Ich sag's dir.
Auch nie irgendwie mehr als ein Bier und ja. Ja, das ist echt
schwer.
Wollen wir da nochmal über die digitale Demenz?
Ja, da können wir auch nochmal drüber
digitale
reden.
Digitale Demenz, aber eigentlich, ja.
Erstmal möchte ich über Autos erzählen. Autos.
Ich dachte, du wolltest das über Tierärzte erzählen.
Nee, erstmal über Autos.
Autos, okay.
Ich bin ja so ein großer Carsharing-Freund hier mit diesen ganzen Diensten und habe mich jetzt bei dem neuesten angemeldet. Das heißt, Multicity ist von Citroën in Zusammenarbeit mit Flinkster. Das ist die Deutsche Bahn. Darum habe ich mich jetzt bei Flinkster angemeldet. Flinkster hat eine abstrus hohe Aufnahmegebühr. Also bei den anderen liegen die so bei 10 Euro, so Aufnahmegebühr. Bei Flinkster liegt die bei 50 Euro. Du musst da 50 Euro, um Mitglied zu werden. Allerdings, wenn du eine Bahncard
pro
Monat, hast,
nee, pro
einmalig.
Einmalig,
okay. Einmalig. Aber wenn du eine Bahncard hast, dann entfällt diese Gebühr.
Also eine Bahncard 50 auch, oder
was? Ich habe eine Bahncard 25, mit der
okay,
da stand nur Bahncard, dann bin ich da hingegangen, habe das ausgefüllt und hat alles gut. Jetzt habe ich auch noch auf meinem Führerschein so einen zweiten Plöppel draufkleben, neben DriveNow noch einen von der Deutschen Bahn.
Wie sieht denn das aus?
Das sieht so aus.
Sind das auch RFIDs eigentlich?
Das sind RFIDs, genau.
Okay.
Mit denen macht man dann auch das Auto auf.
Wo ist das Deutsche Bahn-Ding hier?
Na, das ist halt Flinkster.
Ah, okay.
Das ist jetzt diese neue. Das andere ist DriveNow.
Ah, ja.
Und Car2Go macht wohl mittlerweile auch so kleine Aufkleber. Langsam passt aber, wie man hier sieht, nichts mehr drauf.
Und damit kann man dann die Autos aufmachen? Oder?
Genau.
Echt? Du hältst einfach deinen Führerschein da dran?
Ich halte das Portemonnaie so davor.
Sehr cool.
Das ist echt sehr cool. Also man reserviert das über eine App. Das geht je nach App. Also richtig gut sind die alle nicht, aber man kann sie alle benutzen.
Mhm.
Die von jetzt von Flinkster, beziehungsweise von hier, also die jetzt von Citroën, hat die Beklopptheit, das habe ich nämlich dann vorhin mal ausprobiert, dass nachdem du das Auto gebucht hast, zeigt es nicht mehr an, wo das Auto steht. Also zum einen ist in der Überschrift, also da sind sie offensichtlich drauf gekommen, steht das Nummernschild nur noch abgekürzt, da steht dann B- und dann hinter dem B- kannst du es nicht mehr lesen. Toll, ja. Danke. Zum zweiten zeigen sie dir nicht mehr die Adresse an, was wirklich einfach, also es ist nicht durchdacht.
Mhm.
Du kriegst aber zum Glück nochmal eine Mail, in der dann die Adresse drin steht.
Mhm.
Aber was bei denen das Geile ist, die haben Elektroautos. Und zwar so richtig nur Elektroautos. Ich habe da jetzt so ein, keine Ahnung, irgendwie Citroën C, Zero, Emission, bla bla bla, mir ausgeliehen. Ist bei den anderen Anbietern alles so ein bisschen schicker. Also bei, da muss man dann, so dass man dann so ein PIN-Code, also dass da ein Display ist, auf dem man seinen PIN-Code eingibt. Bei denen ist das jetzt alles so sehr analog, liegt dann auch so ein, die erklären das dann auch alles bei der Bahn, wenn man sich das dann abholt. Da ist dann so ein Bordbuch und wo man dann eventuelle Schäden einträgt und weiß der Teufel, also wirklich so, wo man sich so denkt, okay, das 21. Jahrhundert angerufen und das 20. Jahrhundert hätte angerufen, hätte gern seine Kugelschreiber zurück, weil das ist wirklich und dann, aber danach hat man ein Elektroauto, wenn man dann einsteigt. Das ist wirklich, das ist echt krass. Also das ist, so wird in Zukunft das Autofahren sein. Das ist relativ klein, also ist so ein totaler Kleinwagen.
Man sieht aus wie ein Smart so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen,
so ein längerer Smart, ja, hat zwei, also passen vier Leute rein.
Okay, ja.
Problemlos. Ist, man wird angeguckt, als würde man Ferrari fahren. Also so die Leute auf der Straße so, was ist das denn?
Mhm.
Es ist, du fährst, also es ist so eine Übergangsphase. Also dieses Auto weiß noch nicht so richtig, dass es ein Elektroauto ist und gar kein Benzinauto mehr ist. Also man hat, wenn man den Schlüssel reinsteckt und die Zündung anmacht, braucht man dann beim Benzinmotor, dann kann man ja den Schlüssel immer noch so ein bisschen weiter drehen und dann geht immer so das Radio aus und das Licht geht aus damit und dann geht der Anlasser an.
Mhm.
Und das ist bei diesem Auto genauso, außer dass es keinen Anlasser hat. Also du kannst den Schlüssel noch weiter drehen und dann geht das Licht aus und das Radio geht aus, aber es passiert ansonsten überhaupt nichts. Und dann so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt diesen Schalthebel auf Drive gestellt, so kurz sanft Gas gegeben und dann fängt das einfach an so zu rollen. Also es ist, du hast kein Motorgeräusch, du hast gar nichts, sondern es rollt einfach los. Und das ist so ein bisschen so wie beim Autoscooter. Und dann fährt man dann und dann habe ich mal so probiert, so auf einer längeren Strecke, so was passiert denn jetzt, wenn man aufs Gas drückt? Es geht echt krass ab. Also es ist so kurz, dass
da... Ja, also so beschleunigen können die Dinger, ne? Also die Elektroautos.
Das war echt beeindruckend. Also bestimmt jetzt nicht Porsche-Niveau, um Himmels Willen, aber so für so eine kleine Karre, die keinerlei Geräusche von sich gibt, das ist wirklich so...
Oui.
Also, und hat echt Spaß gemacht. Und
komplett wahrscheinlich ohne irgendwelche Sounds überhaupt. Also,
ne?
Also,
ja, du hörst so Straßengeräusche und so. Also hörst du so Rädergeräusche. Genau. Also es ist nicht Geräusch, also es ist nicht so, dass du nichts hörst.
Kein Motor einfach. Ja.
Es ist kein Motor mehr da. Es sind nur noch die anderen Geräusche sind da.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal gehört, die mussten wohl auch sehr viel an dem Auto rumarbeiten, damit das, weil zum Beispiel, was du bei einem normalen Auto nicht hörst, dass halt so Windgeräusche am Spiegel lang gehen.
Mhm.
Und da mussten die extra neue Spiegel konstruieren, damit dann auch das mit den Windgeräuschen, damit die nicht mehr so laut zu hören sind und sowas. Und an solchen Punkten müssen die echt nochmal ran. Aber das ist war schon sehr cool.
Cool.
Macht Spaß, so diese kleinen.
Und preislich ist das mit den anderen vergleichbar? Oder?
Ja, bei den anderen sind es 29 Cent pro Minute. Mhm. Bei denen ist es 2,50 Euro für 10 Minuten.
Das muss ich jetzt erstmal verrechnen.
Na, also wenn du exakt 10 Minuten fährst, dann bist du ein bisschen billiger. Aber wenn du so 7 Minuten fährst, dann ist es, oder 17 Minuten, dann ist es wahrscheinlich relativ wurscht. Also für längere Strecken lohnt sich das auf jeden Fall. Morgen muss ich ja Diana vom Flughafen abholen, dann glaube ich, mache ich das mal mit so einem Elektroauto.
Ja, ich habe noch nicht einen einzigen Carsharing-Dienst ausprobiert. Bisher.
Also das ist toll.
Also
das ist
eigentlich ganz geil. Ne? Also es ist gerade für den Sommer, der jetzt gerade leider vorbei ist, halt so für, fahren wir mal an See, gibt ja manche Seen, da kommt man irgendwie mit Öffis nicht hin und
naja, für sowas ist eigentlich total doof, weil
wenn du dann außerhalb des Ring fährst.
Weil du dann außerhalb bist und dann musst du halt die ganze Zeit über das Auto mieten.
Ah, ja, genau.
Und dann tickert halt die Uhr mit und dann wird es schnell relativ teuer. Also dann ist so klassisches Carsharing schon eigentlich günstiger. Wofür es halt super ist, ist so mal eben raschen Einkauf machen.
Also nicht ein klassisches Carsharing, sondern eine ganz normale Autovermietung, meinst du, oder?
Nee, also es gibt halt diese, wo minutenweise abgerechnet wird. Dann gibt es klassisches Carsharing, wo du Mitglied wirst, wo du dann, das ist bei Flinkster dann auch dabei. Ja. Da kannst du auch sowas machen, so, wo du dann vorher sagst, ich hätte gern übermorgen um diese Uhrzeit hätte ich gern dieses Auto von der Stelle abgeholt und bringe das dann 3 Stunden später wieder zurück. Dann wird es deutlich billiger, also dann ist da halt festgelegt. Okay. Du hast dann auch dieses Auto zu diesem Zeitpunkt garantiert und wenn sie es dir nicht liefern können, weil gerade jemand anders das noch fährt, dann kriegst du das halt, dann kümmern die sich drum, dass du auf jeden Fall ein anderes Auto kriegst und sowas. Also musst dann bei denen anrufen. Aber das ist dann deutlich billiger. Also so für einen Ausflug zum See wäre sowas besser, aber das hat man ja auch mit dabei. Und das ist ja so eher so dieses hier, man nimmt sich irgendwo ein Auto, wo man gerade ist, fährt los, stellt es an einer beliebigen, also an einer Stelle beliebig innerhalb des Geschäftsbereiches, also Berliner Innenstadt, stellt das dann so wieder ab und bezahlt wirklich nur die Zeit, die man gefahren ist. Und das ist also so für zum Bahnhof fahren, einkaufen fahren, Tiere zum Tierarzt bringen, also so für die Sachen, für die man dann doch vielleicht mal ein Auto braucht, das ist toll.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so übers Wochenende wegfahren.
Brauche ich dann doch auch erstaunlich selten so.
Ja, aber wenn man es hat, dann schadet ja auch nichts. Also sich da so eine Marke zu holen, finde ich, ist sowieso eine gute Idee.
Ja.
Ich habe da übrigens noch eine jetzt kannst du noch mal deinen Dropbox droppen.
Ach so, ja, die Dropbox droppen. Ja, ich habe einfach gerade das Problem, ich brauche unbedingt mehr Dropbox-Speicher und ich habe tatsächlich versucht, mit meinem PayPal da irgendwie halt diese 100 Megabyte-Geschichte dazu purchasen. Gigabyte, ja klar, 100 Megabyte. Megabyte, oh Gott, das ist ja wie eine 90er.
100 Megabyte für 8 Cent oder was?
Ja. Jedenfalls habe ich dort das nicht hingekriegt. Und das scheint ein dauerhaftes Problem zu sein, hat mir dann auch jemand gesagt, dass das tatsächlich einfach nicht geht. Man kann dort nicht mit PayPal zahlen und ich habe keine Kreditkarte. Und ich brauche aber jetzt ganz dringend Speicher. Seid doch mal so gut und warte mal.
Klickt mal auf den Affiliate-Link,
den ich hier irgendwie auch schon getwittert habe. Warte mal, wo bin's? Ich habe doch hier so einen
Twitter-Account. Den pack mal in die Shownotes rein.
Genau, passt auf. Und erstmal schmeiße ich in den Chat. Zack.
Und dann, falls ihr noch, also du machst das, du bist eigentlich nicht so gut. Ich bin ja auch nicht gut bei sowas, so bei Verkaufen, aber ich bin, glaube ich, besser als du. Dropbox, der innovative Dienst für heute zum Sonderangebot, nur für Sie als Einführungspreis, kriegt ihr 2 GB kostenlosen Speicherplatz im Internet. Jederzeit auf eurer Festplatte, total geil. Wir haben da einen Link für euch vorbereitet, der es euch ganz, ganz einfach macht.
Ja.
Euch da anzumelden. Wenn ihr den klickt, dann kriegt der Michi außerdem noch zusätzlich, noch als Dankeschön sozusagen.
Pro Person 500 Megabyte.
500 Megabyte. Also
da sind
ihr
sie
macht,
wieder, die Megabyte.
Ihr macht für euch was Gutes und ihr macht für den MS Pro was Gutes. Also genau. Aller gewinnen.
Und wenn der Herr Urbach gleich ein ganzes MacBook Retina irgendwie da in den, ne, dann will ich jetzt auch hier wenigstens ein bisschen Speicher haben.
Ja.
So. Genau.
Genau.
Dann sind wir schon beim nächsten Thema.
Damit sind wir beim nächsten Thema,
ja, genau. Stimmt. Ja, Herr Urbach kriegt ein neues MacBook.
Ja, genau. Wer ist Herr Urbach?
Kennst du Stefan Urbach?
Ich kenne Stefan Urbach nicht.
Du kennst Stefan Urbach nicht? Also, Stefan Urbach. Ich weiß gar nicht, wann habe ich den kennengelernt? Irgendwann, ich glaube, auf der ersten Open Mind, oh Gott, damals, 2010 oder so.
Hm? Ja, okay.
Naja, und er ist halt so, ja, keine Ahnung, so Umfeld-Piratenpartei, da habe ich ihn so kennengelernt. Und dann kam er, glaube ich, bei der Republika 2011, kam er dann mit diesem Telecomix um die Ecke, von dem ich noch nie gehört hatte. Hat er, glaube ich, auch sogar einen Vortrag schon gehalten über die auf der Republika. Und das ist irgendwie eine ziemlich interessante Hackergruppe, die ja so von Anfang an relativ dezentral und international aufgestellt war. Ich glaube, ursprünglich kamen sie aus Schweden, kamen so ein paar Leute. Aber im Grunde genommen, also wirklich über Europa verteilt, teilweise über die Welt verteilt, ist das so eine Hackertruppe so. Und die haben sich so eine ganz interessante Constitution auch gegeben, die finde ich jetzt so organisationstheoretisch auch wieder Sinn macht. Also eine sehr, sehr freie Struktur einerseits, eine sehr, sehr, sehr offene Struktur, aber auch gleichzeitig eine, die trotzdem arbeitsfähig ist, ne? Und das ist ja mal diese Balance, die du irgendwie immer hast, wenn du irgendeine noch so informelle Organisation hast, dass du halt immer diese Balance bringen musst, dass du irgendwie ein arbeitsfähiges Team hinkriegst, dass du einigermaßen Disziplin irgendwie an den Tag legen kann und andererseits aber irgendwie, ja, du auch sozusagen individuelle Freiheiten in so einem Dings da haben willst. Die haben ja auch verschiedene Sachen gemacht. Eine Sache war, die haben halt die ersten ACTA-Verträge geleakt und die haben dieses Data Love Manifest irgendwie geschrieben. Ich weiß nicht, ob du von dem mitgekriegt hast.
Das habe ich, ja, doch, ja. Hm.
Genau. Sie haben im arabischen Frühling halt extrem viel gemacht. Sie hatten da dieses als hier Mubarak halt diesen Kill-Switch umgelegt hat und halt das Internet... Haben sie ihn wieder zurückgelegt? Nein, nicht ganz. Also sie haben, das ist ganz ganz geile Geschichte, sie haben alte Einwahlserver aufgesetzt in Deutschland hier, ne?
Ja.
Alte Modem-Einwahlserver. Haben dann das Ganze ans Telefonnetz angeschlossen und einfach die deutschen Nummern, wie sie dann halt dort hatten, ne? Dann haben sie die einfach wahllos... Also nicht ganz wahllos, aber die haben halt so in Google Cache nach Webseiten, ägyptischen Webseiten gesucht, wo Faxnummern sind.
Okay.
Dann haben sie die an diese Faxnummern geschickt, diese Nummern.
Okay, coole Nummer.
Und dann konnten die da halt irgendwie gucken, ob sie da noch ein paar alte Modems rumgemotten haben, stehen lassen und konnten dann tatsächlich sich ins Internet wieder einwählen.
Oh, krass.
Das war jetzt halt nicht so, sie haben jetzt nicht wieder irgendwie Ägypten ans Netz gebracht, aber sie haben halt echt viele, viele kleine Löcher dadurch irgendwie in die Zensur, in diesen toten Internetraum reingelegt, so, ja, reingebypassed. Und das war schon echt eine ziemlich coole Geschichte, so. Und im Grunde genommen einfach auch krass. Ich meine, die haben mal eben so die Souveränität des Staates Ägypten damit ja auch so ein bisschen in Frage gestellt, indem sie halt so sagen, ja, ihr wollt ihr bestimmt jetzt einfach mal, dass es kein Internet in eurem Land geben würde.
Zwangsbenetzt.
Wir sagen einfach mal fuck you, ne? Also halt echt auch ein geiles Beispiel für Kontrollverlust. Auf jeden Fall, das war so. Und die haben jetzt während des ganzen weiterführenden Geschichte auch in Libyen und Syrien. Ja, und
was hat der Stefan Urbach damit zu tun?
Ja, er ist da auch ein Teil davon.
Ach so.
Genau. Er ist jetzt auch ein bisschen raus aus der Gruppe, weil er das auch nicht mehr psychologisch. Also das Letzte, was sie jetzt gemacht haben, war halt immer irgendwie, sie haben mehr oder weniger Tech-Support für die syrischen Aufständischen gemacht. Ne?
Okay.
Und zwar halt sie mit entsprechenden Technologien versorgt, sodass die dann wiederum Material aus der Landes bringen konnte, weil die ja auch echt extrem überwacht werden dort und extreme Zensurmaßnahmen erleiden müssen. Und die versuchen natürlich jegliches Material und jegliches Video und Dokumentation von allem möglichen Scheiß halt aufzuhalten. Und die Aktivisten versuchen das halt an die Öffentlichkeit zu bringen. Und da bringen dann halt tatsächlich, und da sind wir eigentlich schon wieder fast beim Darknet-Thema, wo ich jetzt ja eigentlich, und da bringen sie halt die Technologien an den Start, schulen die Leute. Die haben dort ja auch keine Hacker-Szene dort in Syrien oder sowas.
Okay.
Ne? Und und die machen sozusagen, bringen denen da die ganze Krypto-Kram und die ganze Darknet-Technologie, sodass die da irgendwie anonym Sachen leaken können und so. Ne? Also echt eine geile Organisation, geile Sache. Und Stefan hat das jetzt echt lange gemacht. Was er jetzt so macht, ist, er arbeitet A irgendwie beim Abgeordnetenhaus für die Fraktion dort der Piraten.
Okay.
Und andererseits macht er aber auch echt viel ja, Lobbying im Grunde genommen. Also Lobbying für freie Netze und so weiter und so fort. Spricht mit Politikern und so. Das ist irgendwie...
Jetzt hat Tante, den ich auch nicht kenne,
genau,
für den irgendwie eine Spendenaktion gestartet.
Genau.
Die jetzt auch schon durch ist.
Die in wahnsinnigem Tempo hat...
Wann hat er die aufgesetzt? Heute Morgen?
Ja, so heute vormittags. So.
Okay.
Ich wusste davon auch nichts.
Und jetzt schon?
Also genau, also das war übrigens gestern. Gestern hat Stefan getwittert, Stefan Urbach hat getwittert, dass er seinen Rucksack in der Bahn vergessen hat.
Ach du Scheiße.
Ja, und da war sein Notebook drin. Das war ein bisschen schlecht, das war ein bisschen doof. Und aber das Notebook war wohl auch echt extrem alt und irgendwie alles scheiße und hat jetzt auch gerade einen Umzug hinter sich und hat jetzt auch keine Kohle mehr, irgendwie sich ein neues zu kaufen und hast nicht gesehen und
ja, alles doof.
Alles doof. Und da hat Tante sich gedacht, dass er einfach mal einen Spendenaufruf macht. Ziemlich genau, also ich finde es ganz interessant, sehr, sehr parallel zu dem, was ich damals gemacht habe mit Hoch 21.
Ja, du hast ihm ja auch schon einen Rechner geschenkt.
Genau. Und halt auch mit den gleichen Prämissen so, ne? Irgendwie auch Herr Urbach ist Mac-Nutzer und es ging dann auch wieder um Mac und auch Tante hat sich gedacht, ach, wenn wir dem Herrn Urbach einen Rechner schenken, dann geben wir ihm natürlich auch gleich das Beste. Und ja, deswegen auch 2300. Ich habe, glaube ich, 2500 damals angesetzt, ganz einfach aus dem Grunde, dass ich dann gesagt habe, so, ja, dann kann er halt sich noch irgendwie für Erweiterungen kaufen oder was weiß ich halt so, ne? Naja, und ja, das ging jetzt irgendwie durchs Netz und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit hat dieses Better Place-Projekt dieses Geld zusammengesammelt, was ich echt erstaunlich finde. Also richtig krass, also wie schnell 2300 krass, Euro ja, zusammengekommen sind, das ist echt der Hammer. Also alle Achtung. Aber wie gesagt, also es gibt eine ganze Menge Leute, die kennen Stefans Verdienste für das freie Netz und für den Aktivismus und was er für den arabischen Frühling getan hat und was er weiterhin für das Internet tut und so. Und ja, und das ist halt auch eine gute Investition in die Zukunft des Internets sozusagen.
Und irgendwie gab es da auch so ein kleines Shitstürmchen, aber das war nicht wirklich, also ich meine...
es gab halt wieder die üblichen Nöler, halt dieses irgendwie, ich muss auch für mein Geld arbeiten und warum muss es denn bitte ein MacBook sein, das kann doch auch irgendwie XY sein und das geht mir so auf den Sack, alter Schwede. Naja.
Also ich habe da nicht gespendet, wie gesagt, ich kenne Herrn Urbach gar nicht und
finde ich ja auch überhaupt nicht schlimm, aber ja, das ist ja genau der Punkt, ja. Also wenn es dir nicht passt, so, dann spende halt einfach nicht. Punkt.
Ja, nee, ich finde, genau, das finde ich, ich finde es legitim, darüber öffentlich zu nölen. Ich finde das okay. Ich finde, ich nöle ja gerade auch darüber rum, dass alle für app.net spenden und sage, mach das doch für was Vernünftiges oder was auch immer.
Also da war deine Kritik immer, du verstehst den Hype darum nicht, ja? Das ist eine legitime Kritik, aber nicht irgendwie, Tim, ich finde das scheiße, dass du da 50 Euro hingegeben hast oder so, das hast du auch nie gesagt. Also das ist doch einfach Quatsch.
Nö, ich finde...
Die Leute sollen auch mit ihrem Geld machen, was sie wollen.
Natürlich, das glaube ich, bezweifelt davon auch niemand. Also ich meine, es gibt garantiert auch irgendwelche Kritiker, die selbst das bezweifeln, klar.
Doch, definitiv. Das ist ja genau der Punkt bei den Leuten.
Naja, es gibt auch, ich meine, es ist, du wirst mit diesem Spendenaufruf konfrontiert.
Mhm.
Und weil er gerade durch deine Timeline schwappt oder wie auch immer. Und du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, dich dazu zu verhalten. Du kannst entweder sagen, ja, finde ich total toll und kannst spenden. Oder du kannst sagen, ach, ich weiß doch nicht, wer dieser Herr Urbach ist und warum soll ich dem dann Geld spenden, wenn er zu doof ist, auf seinen Rucksack aufzupassen?
Damit haben wir die zwei sinnvollen Optionen durch.
So, na, und die dritte Option ist halt, ich find's doof, dass ich hier damit zugespammt werde und ich finde.
Das hat keiner gesagt.
Ich find irgendwas daran kritikwürdig.
Hm.
Und dann ist es, finde ich, okay, auch Kritik zu äußern. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kritik, die daran kam, also zumindest das, was ich gelesen habe, ich habe da bei Tante in den Kommentaren geguckt, aufgrund deines Hinweises sozusagen, mehr habe ich auch nicht gefunden. Und das war, fand ich jetzt ehrlich gesagt auch relativ, also da war schon so, ja, muss es denn gleich so das Topmodell sein und sowas, hätte es denn nicht auch ein
ja, aber das ist doch MacBook totaler Air. Bescheuerter Quatsch irgendwie.
Finde ich legitim. Finde ich absolut legitim. Ich finde es auch, ich finde, man könnte bei sowas, ich glaube, das ist auch psychologisch für solche Spendenaktionen ganz gut, wenn man erstmal mit einem relativ kleinen Betrag sozusagen, natürlich sinnvollen, aber relativ kleinen Betrag anfängt. Wenn der dann massiv übererfüllt ist, ist besser, als wenn ein kräftiges Ziel knapp nicht erreicht wird. Aber wobei, wieso ist das jetzt eigentlich, kann man da jetzt überhaupt noch spenden oder ist das bei diesem Better Place, geht das dann gar nicht mehr?
Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Tante müsste das dann irgendwie abschließen, das Projekt oder so.
Ach so.
Also ich habe ja damals mit dem Spendenaufruf, habe ich ja mein Ziel verfehlt. Das sind keine 2500 Euro, die ich angeschlagen habe, zusammengekommen. Ich habe dann irgendwann auch, glaube ich, dicht gemacht und zwar bei 1400. Was aber komplett okay war, weil Hoch 21 selbst gesagt hat, er braucht jetzt nicht das teuerste, tolle Modell und er hätte da schon auch was in Aussicht, was halt dem Preis eher entspricht. Und deswegen war das halt, dann hat das auch gepasst so. Ne?
War denn diese Spendenaktion vorher mit Herrn Urbach abgesprochen? Oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht gefragt. Ich habe das damals nicht abgeklärt. Das wurde mir damals auch vorgeworfen. Ja. Da kann man sich drüber streiten. Das da war natürlich, wenn derjenige, der da beschenkt wird, plötzlich irgendwie so im Auge eines Shitstorm-Orkans plötzlich ist, also das war bei mir jedenfalls so, ne? Irgendwie damals, damit habe ich zwar nicht gerechnet, aber da hätte man ihm natürlich die Möglichkeit der Intervention lassen müssen. Am Ende ist ja aber alles super ausgegangen. Diese ganze Aktion hat so viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, dass Hoch 21 damals halt tatsächlich ein Jobangebot gekriegt hat, wo er jetzt tatsächlich auch arbeitet.
Ah, krass.
Und halt das Geld sowieso und irgendwie ist alles super, hat sich halt alles super sich ausgedingst.
Also ich finde beide Aktionen überhaupt nicht schlimm und finde das auch tendenziell eher gut. Ich finde aber, dass es durchaus einige problematische oder zumindest interessante Ebenen daran gibt. Also so das öffentliche Geschenk ist ja kein Geschenk, du hier, guck mal, Michi, ich schenke dir einen Kuchen, weil du Geburtstag hast oder ich schenke dir einen Kuchen, weil ich dich mag oder wie auch immer, sondern es ist ja ein öffentliches Geschenk. Es wird ja auch öffentlich gemacht und öffentlich darum um Geld geworben. Insofern finde ich es auch legitim, dass man Kritik daran öffentlich äußert. Ob diese Kritik jetzt immer stichhaltig ist.
Also ich meine, man kann halt irgendwie drüber streiten. Es gibt sicherlich auch Leute, die können Stefan Urbach auf den Tod nicht leiden und die können dann sagen so, Stefan Urbach ist ein scheiß Idiot und ich finde den kacke und ich will nicht, dass er da irgendwie Geld kriegt. Das ist
ja,
irgendwie,
okay, das ist dann...
Das fände ich ja noch legitim, aber zu sagen so, warum denn jetzt dieses Notebook und nicht jenes? Und also das ist irgendwie so, das ist so ein kleingeistiges. Also ich meine, es mag legitim sein. Ich find's kleingeistig. Ich find's irgendwie pimmelig. Ich find Leute, die solche Sachen äußern, die sind bei mir jedenfalls einfach menschlich unten durch. So,
das
ist ja ist einfach so.
Weil man sagt, das hätte auch ein MacBook Air 13 Zoll für 1700 getan?
Ja. Okay. Weil das ist halt nicht deine, dann macht eine eigene Spendenaktion dafür. Quatsch nicht rum. Oder spende halt nicht, wenn es dir nicht passt. So, geh weg. Geh einfach weg. Und das hat ja irgendwie Tante auch sehr schön in dem Text sogar reingeschrieben, so von wegen, hat er ja schon schon antizipiert, hat er gesagt, irgendwie, Leute, kann sein, dass ihr Stefan nicht leiden könnt, mag sein und so weiter. Dann geht weiter, macht euch einen schönen Tag, ja.
Er ist ja auch auf jede einzelne, so wenn dann so diese Frage kam, ist er ja auch jeweils drauf eingegangen und hat dann gesagt, ja, ich würde ihm schon gerne das Größte. Und das ist ja auch alles, ich find's legitim, 2300 Euro da zu sammeln oder also auf das große Modell ist abzuzielen. Ich find's aber genauso gut zu legitim zu sagen, und jemand ist nicht menschlich bei mir unten durch, weil er sagt, also ich finde 1500 hätten es auch getan. Es ist schon allein, weil zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen war, dass es klappen würde. Also das ist und ich weiß nicht, wenn das Spendenziel nicht erreicht ist bei solchen Aktionen,
dann kriegst du trotzdem das Geld.
Dann kriegst du trotzdem das Geld. Also es ist nicht so dieses, wenn das Spendenziel nicht erreicht wird, dann...
Nee, das ist nicht okay. Dieses Plätschding, nee.
Okay. Ich finde das tatsächlich ein spannendes Phänomen, weil wir haben ja auch so Geschenke anzunehmen von irgendwelchen Leuten ist ja sowieso immer problematisch. Das ist ja auch wenn man sich mal so jetzt hier unseren ehemaligen Bundespräsidenten anguckt, der im Endeffekt darüber gestolpert ist, dass er sich ein...
Also ich warte ja noch darauf, dass Fefe und Frank irgendwie jetzt irgendwie sagen, die Spaggeria hat Herr Urbach gekauft. Weil Tante ist ja Spaggeria. Und ja. Also so, das finde ich jetzt irgendwie witzig.
Also zumindest diesen Vorwurf könnte man theoretisch bringen. Das ist natürlich relativ
an den Haaren. Ich warte nur drauf.
Das ist natürlich relativ an den Haaren herbeigezogen, aber ich, also aufgrund dessen finde ich schon, kann man durchaus sowas problematisch sehen, weil Herr Urbach jetzt vielleicht in eine Situation gezwungen ist, die auf keinen Fall den Eindruck erwecken lässt, dass er irgendwie gekauft sein könnte und das alles wegen dem blöden MacBook im Endeffekt. Also wenn ihr mir unbedingt so ein MacBook schenken wollt, das ist okay, dann ist das, ist kein blödes MacBook, ich nehme das dann trotzdem. Aber also ich finde, das hat durchaus mehr Ebenen, als zu sagen, einige Menschen sind lieb und andere sind einfach böse und haben es nicht besser verdient. Und ich finde, da kann man durchaus noch ein bisschen dran ruminterpretieren. Aber wenn ein Mensch auf diesem Planeten ein MacBook mehr gekauft hat, dann ist die Welt dadurch besser geworden. Das wissen wir doch alle.
Das war dann ja Plombs der war dann immer so, ja, aber man kann ja auch dagegen sein, dass der böse Apple-Konzern da jetzt wieder Geld kriegt irgendwie und deswegen gegen diese Spendenaktion sein.
Das finde ich auch eine wirkliche Argumentation. Ich habe hat hier Gruber ausgebuddelt. Bei The Register war das, glaube ich,
wobei man muss dazu sagen, dass Tante selber ist jemand, der auch irgendwie so ein eher Apple-kritisch gegenübersteht. Also er ist ja auch noch so ein irgendwie...
Nee, ja, du hast gerade von erzählt, so ein Android-Frickler.
Genau, also er benutzt Android.
Wir starten jetzt mal eine Spendenaktion, ein iPhone 5 für Tante.
Das ist geil. Das ist geil. Das ist eine schöne Trollaktion, das finde ich gut. Ja, also ich finde, da sollte man dann auch drüber stehen, irgendwie, wenn halt irgendwie Herr Urbach Mac-Nutzer ist, dann soll er irgendwie ein MacBook kriegen. Und wenn ich halt irgendwie wenn ich für jemanden spende, der irgendwie nur ThinkPad und Linux benutzt, dann würde ich auch für ein ThinkPad spenden lassen. So. Das ist dann, finde ich. Wie hat das Tante in seinem Blogpost geschrieben? Das ist ja sein ausgelagertes Gehirn.
Ja, nee, das ist, ich fand den Artikel im Gegensatz zu dir, den du ja dazu neigst, sowas sehr aufgebracht zu schreiben und den Menschen sowas wirklich vor den Latz zu knallen, muss man sagen, war jetzt hier bei Tante schon ein, was kostet denn hier?
899, ja,
Tante, Pussy. Das 64 Gigabyte. Und wer die höchste Spende hat, kann entscheiden, ab 200, kann man sowas festlegen, wer die höchste Spende hat, kann entscheiden, welche Farbe es hat?
Weiß ich nicht. Kannst du einfach so sagen.
Nee, aber das wäre...
Du willst nicht wirklich ein Better Place Projekt anlegen, oder?
Warum nicht?
Och komm, Max.
So. Ich weiß nicht, soll ich nicht machen?
Ja, Twitter ist das doch, das ist ein Gag jetzt, ja. Das kann man einfach twittern, einfach so tun, als hätte man das gemacht oder so.
Na gut, dann twittern wir
das. Der Witz wird dadurch nicht schlechter, dass du es nicht anlegst. Ja. nachher spenden die wirklich da, ja? Und dann,
ja, dann hat Tante nachher ein iPhone. Kann ja mal gucken.
Dann
wollen wir mal gucken, wie lange er das doof findet.
Stimmt. Genau, machst die Aktion. Wir machen Tante zum Mac-User, zum Apple-User.
Uiuiui. Nee, aber ich werde es ja cool finden, wenn man so bei solchen Spendenaktionen so Bedingungen, wer mehr als so und so viel knüpft, kann, aber wer die größte Summe spendet, kann bestimmen, welche Farbe es hat. Das würde ich cool finden. Dann hast du, naja, okay, sind jetzt nicht so allzu viele Farben, die da in Auswahl kommen, aber.
Naja.
Ja.
Gut,
also.
Dann haben wir das jetzt auch abgehakt hier.
Haben wir?
Gut. Dann genau. Also ich meine, es ist ja sowieso abgehakt. Der Rechner ist bezahlt. Herr Urbach wird demnächst mit einem prolligen Mega MacBook Pro rumlaufen. Aber wahrscheinlich, ich denke mal, er wird auch eher so zum R tendieren. Also ich würde mir, glaube ich, tatsächlich nie wieder einen Rechner holen, der über 2 Kilo wiegt.
Also ich muss jetzt sagen, ich entwickle jetzt ja iOS-Sachen an meinem Rechner. Und im Büro habe ich auch ein riesengroßes, schönes Thunderbolt-Display. Damit macht das alles großen Spaß. Auf dem eingebauten Display jetzt so ein, das neue, also das, der Simulator, dieser iPhone Simulator, der, also das ist eine, für Leute, die das nicht kennen, das ist ein Stück Software, mit dem man ein iPhone mit dem man ein iPhone simulieren kann und damit dann Software darauf entwickeln, womit ich in meiste Zeit des Tages Software entwickle. Das hat alle Auflösungen, also es kann so ein kleines, klassisches iPhone machen, so ein 3GS. Es kann aber auch ein iPhone 4, so ein Retina-Display. Das passt dann so mit Mühe und Not und ein bisschen Scrollen gerade noch so auf das Display drauf. Und jetzt dieses neue iPhone, das passt da einfach nicht mehr drauf.
Ja, musst halt ein bisschen mehr scrollen, das ist ja nicht so viel mehr, oder?
Ja, aber dass man überhaupt scrollen muss, ist scheiße.
Ja.
Und da ist halt mit diesen Retina-MacBooks, weil die haben ja ein Retina-Display.
Ja.
Und da ist das dann plötzlich, da ist dann so ein iPhone plötzlich wieder so klein, wie es eigentlich fast im Original ist. Mhm. Und da passt natürlich auch so ein iPhone 5 problemlos aus Display drauf. Und das ist schon ein Argument, was definitiv für so ein Retina-Display
spricht. Wir warten eigentlich auf die
MacBook Airs.
MacBook Airs, ne?
Das wird noch eine ganze Weile dauern.
Echt?
Ja. Wieso? Weil das so unglaublich viel Grafikleistung kostet. Weil das aktuelle MacBook Pro, also das Retina MacBook Pro,
es besteht nur aus Batterien.
Es ist mit Mühe und Not auch schnell genug. Also man merkt wohl auch, dass die Grafikleistung nicht immer hundertprozentig ausreicht.
Mhm.
Und das hat halt eine fette Grafikkarte drin. Und diese MacBook Airs, die haben ja alle nur so Intel-Grafik irgendwas.
Mhm.
Das wird schon auf diesen kleinen Display manchmal zum kleinen Problem. Wenn die dann plötzlich, glaube ich, die achtfache Fläche davon berechnen müssten, dann würden die echt ganz schön in die Knie gehen. Und bis die das von einer reinen Rechenleistung herkriegen, ich glaube, bis dahin vergeht noch ein bisschen was.
Ja, ja. Ja gut, also ich bin ja nicht so, ich bin ja kein iOS-Entwickler, insofern muss ich mir da auch keine
Gedanken. Du musst ja keine Gedanken drum machen. Aber ich, also ansonsten stimme ich dir voll überein. Ich hätte auch lieber so ein, also ich bin mit meinem MacBook Air sehr, sehr glücklich, aber diese Retina-Auflösung ist schon was sehr Schickes.
Ja. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich hab auch noch keins gesehen, also ich würde auch ganz gerne mal so, also wenn Herr Urbach sich, er soll das sich allein deswegen schon kaufen, das Retina-Ding, damit ich das mal sehen kann.
Das sieht schon sehr schick aus.
Hm.
Also man gewöhnt sich wohl auch sehr, sehr schnell dran.
Wie das immer so ist bei diesen Retina-Dingern.
Ja. Mein neuer Kollege Markus hat sich ja, er hat ja angefangen bei uns zu arbeiten.
Also wir machen gerade so einen Apple-Podcast, merkst du das?
Ja.
Also wir haben angefangen mit den Ohrhörern, jetzt haben wir dann über das iPhone 5 ganz lange geredet, jetzt reden wir über Retina-Macs und so, also vielleicht sollten wir mal irgendwie hier nicht einen Mobile Max draus machen.
Gut, dann reden wir über Tierärzte.
Genau. ich müsste aber gerade aufs Klo.
Kannst
du die Tierarzt-Geschichte übernehmen?
Nein.
Weil das stimmt, dann kann ich das ja gar nicht hören, ne?
Dann kannst du es gar nicht hören.
Dann musst du dir was an. Musst du
ich, kann ja, ich kann ja erstmal, ich kann ja erstmal, also es ist hier, wir haben ja, ich besitze ja zwei Katzen, die von den einen, die eine pennt hier gerade neben mir, die andere ist gerade draußen. Soll ich dich mal kurz leise machen? Und dann. Und die andere ist draußen mal wieder auf Jagd und die hat nämlich in letzter Zeit öfters mal Mäuse angebracht. Und das ist kein großer Spaß. Und neulich, vor 2 Wochen war das, glaube ich, die Geschichte kennt MS Pro schon. Da sitze ich, also wollte ich morgens ins Büro, weil ich mal am Wochenende arbeite, egal. Und da sitzt, und ich gucke so und ziehe mir gerade die Schuhe an, und da sitzt da so eine, also wie sitzend, eine tote Maus mitten in unserem Wohnzimmer. Also wirklich so. Also ich war echt schockiert. Die Katzen haben sich nicht die Bohne für die interessiert, haben die so, also sich gar nicht um die gekümmert. Und dann bin ich so losgegangen, habe Müllbeutel geholt und einen Besen, weil anfassen wollte ich die dann nicht. Und komme dann zurück und fange so an mit dem Besen, die in den Müllbeutel so geschrieben. Plötzlich schreit mich dieses Drecksvieh an, weil die war nämlich gar nicht tot. Die war nämlich einfach nur fast tot. Und dann habe ich die da schnell in den Müllbeutel rein, oben zugehalten, Puls bis zum Hals, rausgebracht, in Müllbeutel geschmissen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon mir dachte, sehr große Maus. Natürlich wurde dieser Verdacht dann später noch bestätigt, dass es gar keine Maus war, sondern es war selbstverständlich eine Ratte. Und genau, die Rattengeschichte. Und dann bin ich losgefahren und dann hat hätte ich das noch meiner Freundin erzählt, so, ja, ich habe gerade eine halbtote Ratte aus unserem Wohnzimmer geholt und die ist dann in meiner Abwesenheit, was, du hast sie in den Müll geschmissen? Ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich wollte ja aus der Wohnung, Müll geschmissen. Was hast du aus dem Müll? Dann bin ich losgefahren, dann hat sie erstmal die Ratte wieder aus dem Müll rausgeholt und hat die dann so auf die Mülltonne oben draufgesetzt, also aus dem Müllbeutel. Dann saß diese Ratte vor ihr. Und die war echt, die war wie paralysiert. Also die hat ja auch in der Wohnung, hat wirklich sich einfach nicht bewegt. Und die war, ich glaube, die hatte echt schon mit ihrem Leben abgeschlossen, nur darauf gewartet, dass sie stirbt. Und Diana hatte dann Mitleid mit ihr. Und hat sie dann, dafür sind Carsharing-Autos auch gut, sie noch zum Tierarzt gefahren. Wo sie aber nicht mehr lebend angekommen ist. Und daraufhin mussten wir, weil die Katzen dann natürlich auch, wenn die Mäuse von draußen mit reinschleppen, dann bringen sie auch anderes Ungeziefer mit rein, nämlich Flöhe. Das heißt, die mussten mal dringend wieder ihre Flohimpfung erneuern lassen. Wo dieser Kater, der hier so friedlich neben uns steht, ohne Scheiß hier die Wände hochgelaufen ist. Also der ist in einem Türrahmen, also nicht in dem hier, sondern in dem anderen da drüben, in dem lackierten, ist der bis unter die Decke hochgerannt, weil er nicht eingefangen werden wollte. Das war echt so ein Drama, den anzufangen. Aber, das wollte ich gar nicht erzählen, was ich nämlich eigentlich erzählen wollte, war beim Tierarzt, man hört ja immer wieder so, der Mensch ist in erster Linie soziales Wesen und so und dieses, das ist ein blöder Satz und den habe ich auch 100 Mal in meinem Leben gehört und habe mir nie was bei gedacht. Aber als wir da plötzlich bei diesem Tierarzt saßen, habe ich das dann plötzlich verstanden, weil da neben uns war so ein der Tierarzt hat das irgendwann mal gesagt, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, kann man denn bei Ihnen keine Termine haben, weil so stundenlang im Warteraum rumsitzen mit zwei ängstlichen Katzen, die sich im Zweifelsfall auch schon vollgepisst haben, im Käfig macht jetzt nicht gerade Spaß. Und dann hat er so, tut mir leid, da müssen wir hier, wer zuerst kommt, mal zuerst, weil ansonsten, ich kann die hier nicht alle sitzen lassen, hier ist Krieg, das ist hier Schlachtfeld. Und weil das sind auch merkwürdige, da sind auch so die merkwürdigen Kampfhundebesitzer und sowas. Und das war halt so ein Friedrichshainer, also der offensichtlich schon diverse Zigaretten in seinem Leben geraucht hat, Arme hoch und runter tätowiert. Und der hatte einen Papageien dabei. Und hat, und das war echt irre, weil er hat zu diesem Papageien, das war aufrichtige Liebe. Also er hat auch so nebenbei so ein bisschen von seiner Frau erzählt. Also er hat uns dann so erzählt über diesen Papageien und nebenbei auch über seine Frau. Und über seine Frau hat man so mitgekriegt, das ist vermutlich nicht mehr so die dringende Liebe, aber in diesem Papageien, das war pure Liebe. Und es war auch eine Liebe, der er sich nicht schämte. Also so ein Mensch, der wirklich, der hat da mit diesem Papageien rumgeküsst und weiß der Teufel was. Und das war so sein Ein und Alles. Und da habe ich so gedacht, dieser Moment, wo man, also der machte wirklich den Eindruck, als ob er schon einiges erlebt hat. Und ich glaube nicht, was viel mit zwischenmenschlich tollen, guten Sachen zu tun hatte, in erster Linie, so wie er aussah. Aber offensichtlich hat dieser Mensch dann diesen Papageien für sich entdeckt und das ist jetzt so sein Ding. Und das finde ich.
Ja, das ist Haustiere.
Weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte.
Du wolltest über
Haustiere, ja.
Ja, Haustiere und über Tierärzte auch irgendwas.
Wir sind sozial. Nee, was ich sagen wollte, wir sind soziale Wesen. Das sollte diese Anekdote beim Tierarzt sagen. Das ist das Internet.
Aber nicht unbedingt mit anderen Menschen, sondern mehr so mit Haustieren.
Generell, wir sind soziale Wesen. Wir sind auch die Einzigen. Das habe ich nämlich neulich gehört. Es gibt Katzenvideos zu kaufen auf VHS. Also wirklich so ganz, ganz schlimm. Und da habe ich bei Freakonomics, glaube ich, war das gehört. Und die sind ein großartiger Podcast, den man sich unbedingt mal anhören kann.
Ich finde ihn immer ein bisschen schwierig zu konsumieren, weil der so unterschiedliche Längen hat und so. Und
das stimmt. Es gibt Folgen, die sind sehr kurz.
Genau.
Es gibt Folgen,
bei den meisten Podcasts weiß ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. So entweder ist so eine Stunde oder eine halbe oder es geht irgendwie länger. Und
das finde ich auch bei Instacast nervig. Der zeigt einem nicht an, bevor man nicht angefangen hat, wie lang die Folge eigentlich ist.
Ja,
und die haben da auf jeden Fall mal darüber geredet, dass über diese Katzenvideos, und zwar in dem Punkt einfach ganz interessant, es gibt diverse Tiere, die sich gerne Filme angucken, aber alle Tiere gucken sich nur Filme an von potenziellem Futter. Und Menschen sind die einzigen Wesen, die sich gerne Interaktion zwischen anderen ihrer Art angucken. Also so, das ist so, Katzen würden sich niemals Videos angucken, wie sich Katzen verprügeln.
Aber wie
Vögel da irgendwo rumsitzen oder sowas und dann, das gucken sie sich an. Das sitzen da vor.
Jagdinstinkt.
Aber so dieses, wie wir, so irgendwelche Dramen zwischen Menschen, das würde und das, aber das hat doch eigentlich so jeder Mensch irgendwo in sich drin, dass er dass so diese Interaktion mit anderen Menschen, dass uns das extrem wichtig ist.
Das würde ich unterschreiben wollen, ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist eine anthropologische Konstante, definitiv.
Ja, das mit dem, was Midi gerade schreibt, ich soll den Katzen das Fressen einfach im Käfig servieren, dann gehen sie da natürlich relativ leicht rein, dann kann man sie einsperren. Das kann man dann die nächsten 2 Monate nicht mehr machen, weil dann haben sie es kapiert, aber danach funktioniert es wahrscheinlich wieder. Ja, hätte man mal machen sollen. Muss man alles machen, aber es war halt alles so klappt.
Tja.
Ah.
Gut, dann haben wir das Thema auch, oder?
Ja, das war schon das Tierarztthema.
Ja. Ja, ich hab zu Tierärzten, habe ich da was zu erzählen? Eigentlich nicht, nee.
Warum hast du nichts zum Thema Tierärzte zu erzählen?
Ich hatte auch Tiere. Ich habe Tierärzte nur immer dann kennengelernt, wenn sie meine Hunde totgespritzt haben.
Ernsthaft?
Ja.
Du hattest mehrere Hunde?
Ja, 2 im Laufe meiner Zeit.
So als Kind oder wie?
Als Kind sozusagen. Der ist dann gestorben, als ich so in der 7. Klasse war oder so 8. Klasse oder was. Genau, und dann irgendwann ein Jahr später hatten wir den nächsten Hund und der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben. Vor so 3-4 Jahren oder so. Ja, und ja.
Hunde werden ja auch nicht so richtig alt, ne?
Nee. Ja, auch, ich meine, Katzen werden auch nicht so viel älter.
Ja, okay, ich dachte schon, die ist schon ein bisschen deutlich älter werden.
Also so 5 Jahre oder so ist das durch. Also Katzen werden so 20, oder? Kann das sein?
Ja, wenn sie großes Glück haben.
Wenn sie großes Glück haben, ne? Hunde werden so 15.
Okay. Ich habe aber gehört, je kleiner der Hund, desto älter werden.
Genau, kleinere Hunde werden älter.
So Golden Retriever oder sowas?
Wir hatten immer so, so Kniehöhe, Schulter, Kniehöhe, so, ne? Irgendwie so Hunde.
Okay.
Also schon, jetzt nicht die total riesigen Teile, aber schon auf jeden Fall größere Hunde.
Ja.
Und die sind immer so 15 geworden, ja.
Okay,
dann war das auch irgendwie vorbei.
War schon ganz schön alt.
Ja.
Tja, schon merkwürdig. Mal gucken. Und die andere Katze, die rennt hier gerade noch rum und jagt irgendwo Mäuse oder Ratten oder dergleichen mehr. Jetzt dank neuem Flohmittel mit allem.
Gut, du wolltest dein Lieblingsthema Feminismus nochmal hier stark machen.
Ich habe hier vorhin mir noch so ein Video angeguckt, das wurde hier empfohlen. Bei Metronaut ist das verlinkt, Feminismus für Kerle erklärt. Das ist so ein ganz interessanter Vortrag. Frage ich mich, warum das nicht ein Podcast ist, weil das ist so ein YouTube-Video. Man sieht halt diesen Typen, wie er redet. Und
The Guy's Guide to Feminism. Da hat doch, das hat eigentlich so was Ähnliches hat übrigens Philipp Stephan gemacht auf der SIGINT. Der hat dann einen Vortrag gehalten über Feminismus für Geeks.
Okay.
Und das war, ich weiß es nicht, wie dieses Video jetzt hier ist, ne? Aber das war halt auch so ein bisschen irgendwie, wie erkläre ich jetzt einem nicht zielgruppengerecht oder Primärzielgruppe Thema Publikum irgendwie, was Feminismus ist, was es da für Konzepte gibt und warum die wichtig sind, ne? So, das war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ähnlich ist hier bei dem, oder?
Nein, ich könnte mir auch vorstellen, dass es durchaus umgekehrt ist. Also, dass der Vortrag, den du gehörst, dass dem hier ähnlich ist sozusagen, weil der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter.
Kann sein, weiß ich nicht.
Also, dass der sich hier daran orientiert. Das ist, es geht, was er sehr schön oder relativ gut klar macht, ist so sein Kernsatz sozusagen, zu sagen, das Krasse an Privilegien ist, dass man sie nicht bemerkt. Also wenn du ein Privileg hast, dann merkst du nicht, dass es existiert. Also wenn du glaubst, du bist einfach nur Mensch, dann genießt du sehr viel Privilegien. Wohingegen, also er hat das so klar gemacht an so einem kleinen Beispiel, wo er einen Kurs saß mit 2 Frauen und eine weiße und eine schwarze. Und die weiße Frau meinte so, ja, also Frauen auf der ganzen Welt haben ein gemeinsames Element, weil wir sind alle dadurch verbunden, dass wir morgens in den Spiegel gucken und wir sehen nur eine Frau. Und wir sehen jeden Morgen, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Und darüber hinaus sind wir alle absolut identisch als Frauen. Und dann sagte diese schwarze Frau, Moment mal, also wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich da eine schwarze Frau. Und weil das ist sozusagen den Nachteil, den sie mit sich rumschleppt. Und diese Aussage halt, man bemerkt seine eigenen Privilegien nicht. Und dass das sozusagen der Nachteil ist. Hat darüber auch noch viele andere Punkte. Ist ganz unterhaltsam, kann man sich auf jeden Fall mal so nett nebenbei reinziehen. Ist ganz schön gemacht. Kann man so auch alles problemlos unterschreiben. Und Punkt. Kann man sich mal angucken. Nettes Video. Hast du jetzt leider nicht gesehen.
Ja, hast du den CAE, den letzten angehört, mit über Feminismus mit Die Kada?
Bisher nur teilweise, also relativ am Anfang bin ich noch drin. Hm. Hast du den komplett angehört?
Ich bin damit durch einmal, ja.
Du bist durch, okay.
Ja, also ich fand das ganz gut. Ich mag Kada sowieso sehr gerne, die ist echt eine coole Frau. Du hast dich auch mal Queer und du mal zusammen, ich habe dir den mal vorgestellt, glaube ich, oder? So auf dieser
ich und Menschen.
Metro-Veranstaltung. Da war sie auch mit dem
Ah, ja. Hm?
Genau, genau, das war
die Kada. Ja, stimmt.
Das ist die. Ja, also sehr, sehr, sehr nettes Mädchen. Und die macht halt schon ziemlich lange irgendwie so in Feminismus und ist auch so ein bisschen diejenige, die so diesen Begriff Netzfeminismus auch so aufgebracht hat. Sie hat so ein bisschen ich glaube, sie hat auch damals die Mädchenmannschaft mitgegründet, ist jetzt aber nicht mehr dabei, weil die sich halt tatsächlich auch mit einigen Leuten dort bei der Mädchenmannschaft dann nicht mehr richtig verstanden hat. Mhm. Unter anderem Solanchi und so, die, sag ich mal, diese so radikalere Herangehensweise so predigen oder machen.
Ja.
Und von denen sich Kada auch zunehmend doller abgrenzt, so.
Okay.
Weil ihr das irgendwie auch nicht so richtig, ja, weil sie, da kann sie sich auch nicht mehr so richtig mit identifizieren. Und das ist irgendwie ganz interessant, da gibt es jetzt halt irgendwie so ein bisschen auch diesen inneren Feminismusstreit sozusagen, ja. Mhm. Wo bei Kada sozusagen die eine Seite repräsentiert und Lanchi vielleicht so die andere, kann man vielleicht sagen, ja. Und ja, und das ist natürlich dann auch ein Politikum, dass irgendwie Tim, der jetzt dann irgendwie so die Reichweite des Erklärbär etc. irgendwie hat, den jetzt ausgerechnet Kada einlädt. Mhm. Es hat jetzt nicht wirklich zu einem richtig großen Shitstorm gereicht, aber schon einige kritische Anmerkungen und auf jeden Fall ziemlich viel.
Wieso? Also den Teil habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe außerhalb dieses Podcasts habe ich nichts davon mitbekommen, außer dass hier Map den ganz gut fand irgendwie und keine Ahnung, darüber hinaus habe ich dazu nichts mitbekommen. Also was war jetzt Shitstorm-würdig daran?
Ja, Shitstorm war es nicht. Also wie gesagt, also es gab ein paar kritische Sachen. Also Sofakissen hat dann einen längeren Blogantrag drüber geschrieben und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Mädchenmannschaft darauf eingegangen ist, aber auf Twitter kam da halt aus der Richtung so ein bisschen auch irgendwie Kritik. IHDL hat sich auch irgendwie kritisch geäußert und naja, auf jeden Fall, es war so, dass sie einerseits ziemlich historisch und andererseits, also sie hat ziemlich viel aus der Historie heraus erklärt, die Frauenbewegung und so weiter und so fort, hat auch viel aus ihrer eigenen Perspektive, aus ihrer eigenen Motivation heraus erklärt.
Den Teil habe ich mitbekommen.
Genau, das war das am Anfang. Mhm. Und dann hat sie dann von ihrer Positionierung, was den Feminismus angeht, für eine sehr pragmatische Art des Feminismus geworben. Ne? Mhm. Also ein Feminismus, der sehr, sehr erklärend ist. Ein Feminismus, der versucht, die Männer zu integrieren, der halt darauf ausgeht, sozusagen die Möglichkeiten einer gendergerechten Welt sozusagen schmackhaft zu machen, der halt für Frauenrechte oder für Gleichberechtigung wirbt. Mhm. Ja? Und das war so ihr Ansatz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kada ist halt jetzt irgendwie in diesem ganzen Feminismusdiskurs nicht so laut wie halt Mädchenmannschaft etc. Mhm. Und ich glaube, deswegen auch empfand ich das als sehr wohltuend irgendwie. Ja? Also im Kontrast zu, ich sag mal so böse, ja, den Shitstorm-Feminismus, der halt die ganze Zeit nur darauf abzielt, halt den nächsten Empörungswelle irgendwie loszutreten. Und bei deren Diskursen es nie, also ganz explizit nie darum geht, halt aufzuklären. Ne? Also Kada hat das ganz klar als Feminismus als so eine aufklärerische Geschichte gesagt. Ja? Das war für sie eine aufklärerische Geschichte, wo aber ja zum Beispiel von Lanchi und von anderen, die man nur ganz oft halt so eine Abblockhaltung kriegst, so von wegen so, ich habe keinen Bock, dir irgendwas zu erklären hier, wenn du Begriffe nicht kennst, dann schlag sie doch nach und dann liest doch erstmal, bevor du irgendwie mit uns diskutieren kannst, hatten wir ja auch schon irgendwie diskutiert. Also diese Haltung, also so halt absolute Gegenhaltung. Und ja, das fand ich irgendwie, das fand ich halt irgendwie das Gute an diesem Podcast gerade. Also auch gerade an der Person Kada, die wir unbedingt übrigens auch mal einladen sollten.
Gerne.
Weil ich das tatsächlich auch für die zielführende Sache halte. Ja? Also man kann natürlich von morgens bis abends darüber reden, wer irgendwie an Dingen schuld ist. Ja? Und mir kommt das immer so vor, als ob in bestimmten Bereichen des Feminismus es einzig nur und allein nur um die Schuldfrage geht und um das Bezichtigen und um das mit dem Finger drauf zeigen und jemanden verantwortlich machen zu können. Aber das ist eine Vorgehensweise, die führt nicht irgendwo hin. Ja? Die bringt nicht irgendwie einen Fortschritt. Die verbessert nicht die Situation. Und das fehlt mir halt irgendwie bei den bei vielen in diesem Diskurs halt dieses. Ich habe dann irgendwie, nachdem ich das gehört habe, habe ich dann auch getwittert, dass sich Aktivisten allgemein, also das gilt ja nicht nur für die Feministinnen jetzt für diese, sondern auch für viele andere Aktivisten, dass sich Aktivisten ganz allgemein, bevor sie rumraten, immer die Frage stellen sollten: Tue ich das jetzt gerade, um die Welt zu verbessern oder nur um meine schlechte Laune rauszukotzen?
Das ist natürlich sowieso, also ich meine, dabei erwische ich mich ja selber auch oft genug, dass ich von mir glaube, im besten Glauben gerade die Welt nur retten zu wollen und in Wirklichkeit einfach nur gerade einfach meine schlechte Laune an irgendwas auspure.
Genau, das ist aber auch völlig okay. Also man kann ranten, ich finde das nicht illegitim, ranten, weil man schlechte Laune hat oder weil einem irgendwelche Dinge ankotzt, das ist auch gut. Aber man sollte dann, aber man verliert dadurch definitiv diesen moralischen Impetus als irgendwie Aktivist. Und das
man verliert massiv an Schlagkraft. Also wenn man was erreichen will, also man kann ja durchaus gelegentlich mal sagen, okay, es ist auch wert, also wenn dieser, wie du es jetzt gerade so schön genannt hast, Shitstorm-Feminismus nicht zum Ziel hat, etwas
zu verbessern,
dann, sondern einfach nur zu sagen, guck mal, hier sind wir und wir werden nicht weggehen. Was ja auf Dauer sicherlich auch zu einer Veränderung führen wird, dann kann das ja durchaus erfolgsversprechend sein. Ich weiß nicht, ich halt die aufklärerische Variante auf Dauer. Wobei, vielleicht bringt es Aufklärung auch gar nicht. Ich meine, vielleicht sollte man sich da mal so an
anderen Seiten. Das ist dann ja auch was, was von der anderen Seite dann irgendwie eingewandt wird. Ja, Aufklärung bringt es ja nicht. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur irgendwie nett sind. Wir müssen jetzt hier auch mal irgendwie Krawall machen. Es ist zu einem gewissen Grad, kann ich das verstehen. Aber ich finde halt tatsächlich so eine nachhaltigere und eine auf Aufklärung und auf konkrete Verbesserungen der Welt irgendwie ausgerichtete Aktivismus, ja, das gilt für jeden Aktivismus, nicht nur für den Feminismus, sondern für jeden Aktivismus, halte ich einfach für auf Dauer zielführender und dann auch ja definitiv für legitimer.
So. Na, man könnte sich ja mal angucken im historischen Kontext, also so Schwarzenbewegungen in Amerika und so, haben die sich darüber mehr Rechte bekommen, dass sie für Verständnis geworben haben oder dadurch, dass sie einfach auf die Barrikaden gegangen sind.
Also wäre es wichtiger gewesen, Malcolm X oder Martin Luther King
sozusagen? Genau, oder die korrekte, vielleicht ja auch gar nicht wichtiger, sondern wichtig ist, dass von beiden Seiten, vielleicht sind ja beide Seiten genauso wichtig, kann ja auch sein.
Also ich glaube, ganz
sowohl einfach, ein bisschen Angst als auch gleichzeitig sagen, übrigens, und wenn ihr es gar nicht so schlimm, der Angst nachzugeben.
Ja, also ich meine, du hast es ja auch schon, diesen Privilegienbegriff hast du angedeutet. Ja. IHDL hat eigentlich auch zu Recht so ein bisschen kritisiert an dem Podcast, dass halt dieses Privilegien-Ding, also diesen Privilegiendiskurs, ja, dass der nicht richtig vorkam in dem Podcast. Wenn man sich das bedenkt, ich glaube jetzt rein aus einer pragmatischen Sicht heraus, ja, muss man, wenn man an diesem Privilegienproblem arbeiten will, auch immer die Leute mit einbeziehen, die diese Privilegien haben. Weil die müssen auch dazu gebracht werden, ihre Privilegien zu reflektieren und vielleicht auch zu einem guten Teil aufzugeben oder herzugeben. Das ist keine einfache Sache, ne?
Okay, der Sozialismus ist auch so gescheitert, aber meinst du, aus ihm wäre was geworden, wenn die Arbeiterbewegung gesagt hätte, okay, wir gehen jetzt mal zu ThyssenKrupp und klopfen mal ganz nett an die Tür und probieren mal ausführlich zu erklären, wenn sie gerade eventuell Zeit haben, dass nur sie das ganze Geld haben, nicht so eine gute Idee ist?
Da gibt's doch dieses geile Interlude irgendwie von Studio Braun, auf der Rocco Schamoni CD, wo Rocco Schamoni dann irgendwie so Seminarraumatmosphäre und dann so klopf, klopf, klopf und ja, und ja, willkommen bei unserem irgendwie Revolution, gewaltfreie Revolution. Wir wollen die Besitzstände der Vermögenden sozusagen einkassieren, aber nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe.
Ja.
Und geht doch einfach zu euren Hausbesitzern und schmust sie aus euren Häusern heraus.
Ja, das ist schon.
Das ist auch wieder Zizek, ne? Zizek sagt ja auch irgendwie, hey, ja klar, irgendwie Revolution ist blutig.
Also warum soll
wir müssen ein pragmatisches Verhältnis zu Gewalt finden.
Ich sag jetzt nicht, dass, also ich meine, es ist ja ein Riss im Zweifelsfall, der nun mitten durch die Gesellschaft durchgeht. Insofern, wenn das, also ich glaube, es gab noch nie wenn das blutig wird, dann ist es ein Bürgerkrieg, wie es noch nie einen Bürgerkrieg gab. Aber ich weiß nicht, aber Menschen geben ihre Privilegien nicht ein Knie freiwillig auf.
Ja, ich glaube, es ist halt dieses Good Cop, Bad Cop, ne? Also einer muss von hinten treten, ein anderer muss von vorne ziehen, so. Und dann geht das.
Wobei ich auch sagen muss, also ich bin ja bei Werbung jetzt auch mit den Überraschungseiern und so, bin ich ja auch relativ so, ja, okay, dann ist es halt so. Wo ich jetzt, und ich glaube, davon werden wir noch viel sehen. Es gab jetzt nämlich ein Urteil ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, dass nämlich die Versicherungsgebühren, so Krankenversicherung, Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit und dieses ganze Zeug für Männer und Frauen nicht mehr unterschiedlich sein dürfen. Die sind nämlich bisher immer deutlich unterschiedlich.
Genau, da gab es so diese Sparkassenkampagne.
Das heißt jetzt irgendwie ab 1. Januar müssen Frauen und Männer genauso viel zahlen, weswegen Männer deutlich mehr zahlen müssen, außer natürlich für Bestandskunden. Die sind alle so, dass jetzt, das wird jetzt bestimmt noch bis Weihnachten noch einige schlimme Kampagnen geben, sich Banken und Versicherungen so irgendwie so dir klar machen wollen, jetzt noch rasch eine Berufsunfähigkeit abschließen oder Renteversicherung, weil es wird dir noch ein paar Prozentpunkte billiger sein. Und das ist wirklich, und nun sind Leute, die bei Banken und Sparkassen, da lasse ich jetzt mal ein Klischee raushängen oder ein Vorurteil raushängen, nicht gerade feinfühlend, kreativ oder sonst irgendwas.
Aber die machen ja nicht ihre Kampagnen selber.
Naja, die werden von niemandem abgesegnet. Und die suchen sich ihre Agenturen so raus. Und die Agenturen schlagen natürlich auch.
Das ist dann so die Agentur für besonders unfeinfühlige Vollspacko-Kampagnen.
Naja, sagen wir mal so, das, was ich da bisher gesehen habe, das spricht auf jeden Fall dafür, weil das ist so, also es war so am Geldautomaten halt Geld abgehoben so, und plötzlich dann so, Achtung, Gleichberechtigung mit, ich glaube, wirklich drei Ausrufezeichen hinter und Warn und einem riesengroßen so Warndreieck davor und bei der Sparkasse irgendwie hängt dann, bei anderen Filialen hängt dann auch noch so richtig so, Achtung, jetzt soll es euch an den kleinen Unterschied gehen und so und irgendwie natürlich mit so einem Pin-Up-Model mit großen Brüsten davor und so, wo ich wirklich nicht verstehe, warum man für dieses Thema jetzt unbedingt so werben muss, insbesondere, weil
Sie behaupten ja auch, das wäre so metasexistisch, also von wegen so ironisch sexistisch, aber naja, das ist
ja, was auch immer. Es ist Werbung, die nicht erklärt, worum es geht. Also hätte ich jetzt diese ganze Vorgeschichte nicht erzählt, hätte niemand gewusst, worum es geht. Und zu sagen, ab 1.1., aus welchen Gründen auch immer, steigen für Männer die Gebühren, schließt doch vorher noch rasch eine Versicherung ab. Das ist die Information. Das mag jetzt, ist jetzt nicht so sexy wie das neue iPhone, aber das ist, also ich verstehe nicht, warum die, also ich finde es naja, egal. Also da an dem Punkt habe ich dann auch da gestanden und gesagt so, ach je.
Feminismus. Na gut. Gut, dann haben wir jetzt Feminismus auch schon wieder durch.
Feminismus ist wieder durch.
Ja.
Schon wieder.
Der Feminismus ist auch durch. Aber das ist auch irgendwie, ich finde das interessant, also das ist echt, hat sich auch so irgendwie bei uns eingeschlichen, oder? Wenn wir noch über Präsidentengattinnen reden und Gattinnen.
Über Unfeminismus?
Ja, das ist nämlich auch so ein Dauerbrenner bei uns, oder? Ich meine so irgendwie Bundespräsidenten und ihre Gates so, ja?
Es hört ja nicht auf.
Nee, es hört nicht auf. Aber ich meine, okay, das ist jetzt auch total Mainstream, das Thema. Das ist jetzt, hat jetzt auch irgendwie...
Das könnte jetzt auch bei Gottschalk stattfinden. Ne,
Wolf. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Gelegenheit, nochmal zurückzukommen auf unsere früheren Podcast-Folgen, wo wir die Wolf-Geschichte auch durchgedingst haben. Frankenbräu, das sieht ganz gut aus.
Das sieht gut aus, okay.
Ein Schützenfestbier, das ist doch...
Das hatte ich ja schon, dann nehme ich jetzt noch ein anderes.
Läuft. Ich habe da nochmal zurückgedacht, auch irgendwie, weil diese Wulff-Kampagne oder diese Anti-Wulff-Kampagne, die fand ich dann doch irgendwie jetzt rückblickend... Ne? Ich glaube, wir haben die relativ differenziert behandelt damals. Auch
haben wir? Wir haben das differenziert behandelt?
Ja, ja. Also ich habe jedenfalls immer so eine vorsichtige Haltung dazu gehabt. Ich konnte mich nie so richtig in diesen großen Shitstorm einreihen und jetzt sagen so, oh, hier der Wulff, das ist jetzt ein ganz böser Mensch, den müssen wir ganz dringend hier entfernen oder so.
Du hast dich jetzt nicht etwa von der Wulff einlullen lassen?
Nein, aber ich fand halt tatsächlich diese ganze Kampagne extrem schmierig, extrem auch gesteuert, extrem auch sozusagen von der Bild irgendwie instrumentalisiert. Und es war definitiv auch im Endeffekt, also es kommt mir wirklich auch so ein bisschen ekelhaft vor, so rückblickend, war es definitiv eine Machtdemonstration des Springer Verlages.
Aber sind so eine Kampagne nicht immer Machtdemonstrationen der Presse versus...
Ja, oder des Netzes manchmal. Ne? Aber auf jeden Fall, das fand ich irgendwie schon jetzt so rückblickend auch vor allem echt fragwürdig so. Und ich weiß gar nicht, ob das eine gute Sache war, dass der jetzt irgendwie gekippt wurde. Weil auch rückblickend jetzt, was seine Politik angeht, wenn man sich das mal genauer anschaut, was er gestanden hat, dann waren das eigentlich sehr, sehr progressive Ansichten und sehr, sehr, also für einen Bundespräsidenten, womit wir jetzt mit dem Gauk jetzt halt wirklich irgendwie eher die Arschkarte gezogen haben.
Naja, aber ich bin nach wie vor der Meinung, er hat sich leider bestechen lassen. Also er hat leider Geschenke von den falschen Leuten angenommen. Er hat
fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also es gab da definitiv Issues, keine Frage.
Ich meine, die Staatsanwalt, also es gab da nicht nur ein paar Issues, er hat sich das Hotel bezahlen lassen da von irgendwelchen Freunden. Er hat sich.
Das waren aber Freunde, mit denen er halt 20 Jahre befreundet ist. Also das war jetzt wirklich nicht irgendwie der Lobbyist X kommt um die Ecke und bezahlt ihm Urlaub oder so. Das war nicht so, ne? Also. Und Bestechung ist sowieso erst, wenn halt tatsächlich eine konkrete Handlung sozusagen dafür induziert wird.
Ja, okay, aber...
Dass er halt irgendwelche reichen Freunde hat, die ihm halt irgendwie seit 20 Jahren irgendwie die Windel pampern, das ist halt irgendwie schon ein bisschen anrüchig, keine Frage, aber es ist keine Bestechung.
Es ist keine Bestechung, es hat sich genug Zeug angesammelt, dass der Rücktritt absolut
richtig war. Dass er auf jeden Fall ja so ein bisschen anrüchig war.
Und dass es nur schwer haltbar gewesen wäre. Und wenn er jetzt noch... Was hast du da gerade gemacht?
Das musst du noch
ein bisschen
zum Schluss hier.
Das klang so, als ob du gerade den Stuhl da kaputt gemacht hast. Aber wenn er jetzt noch im Amt wäre, also dieses Amt des Bundespräsidenten wäre dann jetzt immer noch beschädigt. Also es ist, jetzt mag der Gauk jetzt nicht so. Wobei ich ja bei Gauk, also das
gut, lassen wir das einfach mal beiseite. Kann man sicherlich drüber streiten, ob das jetzt irgendwie gerechtfertigt war oder nicht. Ich halte diesen Rücktritt ein bisschen zu viel übertrieben, aber man kann ihn durchaus rechtfertigen, das gebe ich zu. Was aber nicht zu rechtfertigen ist und was wirklich an Schmierigkeit und Widerlichkeit nicht zu toppen ist, es war diese Kampagne, die da sozusagen unterschwellig gegen Bettina Wulff lief, so. Diese Prostituierten-Unterstellung. Also, weil das halt auf so einer Ebene lief, die auch halt gar nicht so richtig überhaupt angreifbar war, weil diese ganzen Journalisten alle immer nur so zwischen den Zeilen raunten und irgendwie dieses, und ja, man weiß ja auch nicht mit der Bettina und ihrer Vergangenheit und etc. pp. Und Zwinker hier und Zwinker da. Also
es ist auch größtenteils nur leider am Leben geblieben, dass die Journalisten genau das gemacht haben, was wir jetzt gerade machen, nämlich einfach nur darüber erzählen, dass sie andere darüber erzählen.
Ja, genau. Und man hört ja und so weiter und so fort. Ne? Genau. Und anstatt dass halt da tatsächlich entweder halt die Leute halt wirklich dann mal dann recherchieren, das wäre ja, finde ich, dann legitim, wenn da halt irgendwie jemand dann irgendwie damit um die Ecke käme zu sagen, so ja, das ist ja auch so und jetzt haben wir hier die Beweise und die Faktenlage und etc., dann hätte ich es jedenfalls legitimer gefunden als diese komische, schmierige, so unter der Hand Geschichte.
Also dazu habe ich was gelesen, ehrlich gesagt, also wenn sie deswegen... wenn er deswegen zurückgetreten wäre, weil seine Frau nachweislich mal eine Prostituierte war, das hätte ich weitaus schlimmer gefunden.
Das hätte ich auch, klar. Also das wäre jetzt auch kein Rücktrittsgrund gewesen. Das war aber halt definitiv ein Grund oder das war halt das war halt ein Mittel jenseits der Rücktrittsforderung, die Familie Wulff irgendwie zu diskreditieren.
Ja.
Das war nämlich der Punkt. Und das ist ja, das genau diese Gerüchtelage zielt ja nicht darauf ab, jetzt irgendwie Wolf als Rücktrittsforderung, sondern tatsächlich halt einfach irgendwie ihn auch gerade beim konservativen Klientel halt schlecht dazustehen zu lassen. Und ja, also und da, also da habe ich auch echt auch großes Mitleid. Ich kenne jetzt Bettina Wolf nicht, ich weiß nicht, wie sie drauf ist, ich habe auch ihr Buch nicht gelesen. Aber.
Vielleicht auch besser so.
Aber ehrlich gesagt, also was man der Frau angetan hat, das ist schon irgendwie, das ist schon happig so. Also. Mhm. Ne? Und ich meine, sie sagt halt, sie hat sich halt erst einmal nicht dagegen gewehrt, juristisch, ne? Als das halt irgendwie war. Gab ja auch wenig Fassbares, niemand hat das halt wirklich ja richtig ausgesprochen, womit du denn irgendwie etc. Und andererseits hat sie natürlich auch recht, dass sie halt damit eigentlich diese Gerüchte plötzlich eine höhere Öffentlichkeit gegeben hätte, als sie momentan hatten. Und aber das ging ja nicht weg. Also die Gerüchteküche war ja immer noch da. Und
aber es ist krass, wie sie jetzt für dieses Buch das alles angefeuert haben nochmal, oder?
Also, ja, klar. Also gibt es natürlich unterschiedliche.
Dieses erstmal Google verklagen, so reinzu. Oh, mein Buch erscheint morgen, ich verklage mal Google. Um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen. Damit dieses ganze Thema nochmal massiv in die Öffentlichkeit pumpen. Indem es ja, um das es ja auch in dem Buch geht. Also ich meine, sie ist ja durchaus in der Lage, das Thema selber für sich auch auszuschlachten.
Ja, natürlich. Aber das ist die Frage jetzt, aus welcher Motivation heraus das geschieht. Also so einerseits will sie halt jetzt diesen Gerüchten, glaube ich, erst einmal in aller Öffentlichkeit entgegentreten. Ne? Und andererseits sieht sie vielleicht auch tatsächlich darin jetzt auch die Möglichkeit, da jetzt noch ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Buch dann jetzt. Ne?
Jo.
Was ich auch eine relativ legitime Geschichte wäre, weil ich meine, sie hat jetzt echt irgendwie eine schwere Zeit hinter sich und warum dann nicht irgendwie dann wenigstens dann nochmal einen Vorteil rausziehen. So.
Eine schwere Zeit so als Präsidentin Gattin.
Ja, also du kannst halt auch irgendwie sehr privilegiert und prestigeträchtigen Geschütz, etc. Aber wenn irgendwie, keine Ahnung.
Also was ich halt krass finde, wie sie jetzt so die gerade auch so so diese Geschichten, jetzt sind ja wohl irgendwie alle Interviewtermine abgesagt, plötzlich, weil sie ja in den letzten so auch mit Paartherapeut und so, also sie ja offensichtlich Sachen ausgeplaudert hat, die ihrem Mann jetzt nicht ganz so recht waren. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie da auch gerade probiert, so ein bisschen ihr eigenes Schäfchen ins Trocken zu bringen und das auch ein bisschen dabei über ihren Mann geht.
Lass sie doch machen, das ist auch okay.
Es soll mir im Endeffekt recht sein. Ich finde es einfach als Phänomen so ganz spannend.
Ja. Naja, und was jetzt natürlich dann jetzt netzpolitisch halt interessant wird, ist natürlich diese Google-Klage. Ne?
Genau.
Und da ist ja jetzt auch echt viel drüber geschrieben worden, über Suchmaschinenneutralität. Und und da wird halt, also Googles Position ist. War erwartbar zu sagen, ja, also es geht, um noch mal klar zu machen, also das wissen wahrscheinlich die meisten, aber es geht halt um dieses Google Suggest. Das heißt, wenn du in Google in die Suche bestimmte Begriffe einträgst, dann ergänzt Google das automatisch oder macht Vorschläge automatisch, welche Suchkombinationen von Wörtern irgendwie sinnvoll wären. Und dieser Algorithmus baut sich laut Google zumindest irgendwie danach aus, welche Suchen halt tatsächlich populär sind. Also wenn man halt einen bestimmten Begriff reintut, dann wird in 56% der Fälle dann irgendwie noch das andere Wort irgendwie und so weiter und so fort. Und dann wird das halt nach Wahrscheinlichkeit absteigen, dann sozusagen vorgeschlagen. Und bei Bettina Wolf kommt halt heraus, bei BE oder so kommt
ja,
halt
schon. BET.
BET, mittlerweile wahrscheinlich, weil jetzt alles
ausprobiert haben. Nee, es war schon relativ von Anfang an. Okay, wir können ja nochmal hier probieren.
Bei BET kommt dann halt sofort Bettina Wolf Prostituierte oder Bettina Wolf Escort Service oder so etwas halt, ne?
Ja, das gucken. Also bei BET Bettina Wolf Prostituierte, genau. Und dann genau. Bettina Wolf Escort und Bett and Win. Und
und das ist halt etwas, was sie stört, nachvollziehbarerweise. Das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie nicht geil ist. Und sie will jetzt Google verklagen, dass das auf Unterlassung oder sowas, ja. Und Google hat sich jetzt in Form von Kai Oberbeck irgendwie hingestellt, hat gesagt, ja, das ist jetzt unser Algorithmus, der nach objektiven Kriterien funktioniert und diese objektiven Kriterien Die haben jetzt halt einfach das ergeben, weil halt die Leute das halt suchen und wir bilden sozusagen dann nur diese Realität einfach ab und produzieren sie nicht. Das ist jetzt keine Meinungsäußerung, sondern das ist eine reine Feststellung einer Berichterstattung. Sowas ähnliches wie ein Pressespiegel, ja, dass du sagst irgendwie, ja, die Presse, das Magazin X schreibt das und das und das Magazin Y schreibt das und das und du machst dir keiner dieser Aussagen zu eigen, sondern gibst nur wieder, was geredet wird. Ja? Und du gibst, und so sagt halt Google, wir geben nur wieder, was gesucht wird. Das ist erst einmal eine nachvollziehbare Argumentation, und der ich eigentlich auch beipflichten würde, wenn da nicht tatsächlich auch sofort sich entsprechende Leute gemeldet hat, unter anderem Konrad Litschka auf Spiegel Online, der da meinte, ja, naja, so ganz so ist es ja nicht, ne? Weil Google genau auch bei diesem Suggest schon seit immer auch willkürliche Kriterien gelten lässt. Beispielsweise kann man halt nicht irgendwie nach irgendwie Musikstück und dann Torrent suchen. Das wird halt einfach, beziehungsweise das wird dann nicht vorgeschlagen, und zwar bewusst nicht vorgeschlagen, weil das halt eine entsprechende Urheberrechtslobby bei Google durchgesetzt hat, dass sie das halt rausnehmen. Oder hat er noch andere Beispiele genannt. Und wo halt irgendwelche Interessengruppen halt an Google herangetreten sind und ihnen gesagt hat, hier, pass mal auf, das ist hier, das passt uns nicht und mach das mal da weg und so. Und mach doch den Torrent-Suchern nicht noch einfacher, ja. Und ja, Google hat darauf reagiert und hat das durchgesetzt. Und jetzt sagt zum Beispiel dann Konrad Litschka, okay, damit ist ja klar, irgendwie, das ist jetzt ein redaktionelles Angebot. Das wird ja anscheinend redaktionell bearbeitet, also ist ein redaktionelles Angebot. Also ist auch eine Meinungsäußerung, also muss ich das auch Google sozusagen zurechnen lassen. Und damit irgendwie ist es auch damit für verantwortlich, was dort halt passiert. Mhm. Damit ist dieses ganze Google Suggest, jetzt sage ich jetzt mal einfach mal so, wenn halt man diese Rechtsannahme trifft, das ganze Google Suggest kannst du komplett abschalten. Du müsstest eine Armee von Leuten beschäftigen, die halt die ganze Zeit irgendwelche Complainments über etc. reinbringen. Dann könntest du auch sofort sagen, okay, dann der ganze Ranking-Algorithmus ist halt dann einfach sozusagen, kannst du ja auch nach den gleichen Kriterien beurteilen, dann kann sich jeder seinen Ranking-Algorithmus erklagen. Ja, also ist
probieren seine Ranking. Von der Verlage sowieso haben.
Genau. Und so weiter und so fort. Und damit ist halt eigentlich, kannst du keine sinnvolle Suchmaschine mehr irgendwie betreiben, die überhaupt noch irgendwie für Nutzer sinnvolle Ergebnisse rausliefert, sondern nur noch irgendwie, keine Ahnung, mit Rechtsmitteln oder PR oder Lobbyismus durchgeputschte Scheiße. Und ja, das ist halt das Problem, und deswegen würde ich da eigentlich auch eher sagen, eher auf Google-Seite gehen. Was ich jetzt natürlich einschränken muss, weil Google hat natürlich seine Suchneutralität, wenn es so etwas gibt, ist nochmal eine interessante Frage, können wir nochmal diskutieren. Aber wenn es eine Suchneutralität gibt, hat Google sie ganz ohne Not selbst aufgelöst, indem sie tatsächlich diese Zugeständnisse gemacht haben an die Musikindustrie
und so weiter und so fort. Das war mit Not.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie dafür Mittel in der Hand gehabt haben.
Das waren schon harte Verhandlungen. An Punkten, an denen sie es ohne Not aufgegeben haben, ist jetzt, wenn es darum geht, ihr Google Plus zu bewerben, weil wenn man jetzt so, jetzt ist es ja mittlerweile auch in Deutschland so, wenn man nach Personen sucht, kriegt man, mir ist das jetzt aufgefallen, mal gucken, ob wenn man meinen eigenen Namen googelt mittlerweile, ob dann auch hier, also ich hatte das neulich, nee, da habe ich es jetzt nicht, da habe ich nach Mobile Geeks gesucht, das ist ja irgend so ein nicht ganz gutes, genau, Blog, und da wird wirklich so fett auf der Seite, also ich kann ja mal gucken, ob du das jetzt hier so rüberhältst, so rechts das Google Plus Profil eingeblendet mit Bild und allem Pipapo.
Aber rechts ist ja okay, weil das ist ja nicht irgendwie deren Ranking, das ist ja nicht deren
Suchdingster.
Also rechts sind immer die Anzeigen.
Es ist ganz oben, und also sie packen ihr eigenes Produkt mit einer Riesenbox, mit Bild, mit letzter Aktivität, mit allem Pipapo.
Aber das ist dann Werbung.
Sorry, da steht nicht Werbung drüber.
Steht das doch normalerweise immer so bei den Anzeigen? Oder?
Bei Google-Anzeigen steht das normalerweise da, soweit ich weiß. Ich habe einen Adblocker, insofern sehe ich das. Ich kann ja den auch mal kurz abschalten. Insofern sehe ich das normalerweise nicht, aber...
Ich habe dann hier rechts habe ich so eine Karte mit Blumenläden.
Also ich habe jetzt
hier. Ah ja, und dann habe ich hier drin, habe ich halt, genau, dann habe ich hier diese in Gelb, habe ich dann in den Suchergebnissen drin in Gelb halt diese Anzeigen.
Ne? Also dafür zahlt jetzt ja auch niemand was. Das ist halt, sie machen Werbung für, also sie packen ihr eigenes Angebot sehr weit und sehr prominent nach vorne.
Ja, aber das ist ja Eigenwerbung, bezahlt natürlich niemand jemals. Also wenn ein Fernsehsender in der Werbepause darauf hinweist, dass gleich noch im Anschluss der Film X läuft, dann
kriegt er auch kein Geld. Aber es ist, sie geben ohne Not, geben sie ihre Suchmaschinenneutralität auf, indem sie ihre eigenen Produkte weiter nach vorne packen.
Ja. Ja.
Das finde ich, diese Trendsache wesentlich problematisch. Also finde ich, kann man sagen, okay, da haben sie wirklich größere Probleme für gehabt.
Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Du hast sicherlich recht, dass sie dort auch in der Hinsicht für diese ihre Google Plus Gings irgendwie ihre Suchmaschinenneutralität auch angegangen haben, will ich auch gar nicht bestreiten. Was ich mir nur denke ist, beziehungsweise was ich interessant finde an diesem Punkt ist, dass, glaube ich, du, sobald du auch nur ein einziges Zugeständnis machst in Sachen Suchneutralität, ja,
wird das als Beweis aufgenommen.
Ist deine Argumentation im Arsch. Mhm. Und ich finde die Argumentation zu sagen, wir sind Google, uns geht es um relevante Suchergebnisse für den Nutzer und nichts anderes und dadurch und unter dieser Prämisse und nur unter dieser Prämisse durchsuchen wir das Netz und gewichten unsere Ergebnisse und zwar nach einem nachvollziehbaren, für alle gleichen Algorithmus. Wenn ich jetzt mal Suchneutralität definieren würde, dann würde ich das so definieren, ja. Dann schert uns aber auch gar nicht, was dabei nach oben gespült wird und so weiter und so fort und wir gehen gar nicht daran und wir zensieren hier gar nicht.
Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sie scheren sich natürlich schon darum.
Eben. Und das ist das große Problem.
Nicht nur in Form von Torrents, die hinten dran gehängt werden, sondern ich habe das irgendwann mal gehört, dass der Google-Suchalgorithmus wohl das ist so Eigendarstellung von Google, wenn sie eine Woche lang ihren Algorithmus nicht verändern würden, hätten die SEOler gewonnen. Also dann wär der Spam weiter vorne, weil sie ständig rund um die Uhr ihren Algorithmus weiterentwickeln, um den Suchmaschinen-Spam nicht nach oben kommen zu lassen, um die Relevanz richtig zu halten. Also Kommt immer noch eine ganze Menge Spam nach oben. Das heißt, sie halten, sie haben schon ein Bild davon, was ist für den Nutzer gut, was will der anklicken, was möchten wir im Präsent, also was soll er zu sehen bekommen bei bestimmten Suchanfragen und passen ihren Suchmaschinenalgorithmus darauf an. Und damit ist das natürlich schon eine relativ subjektive Sache. So, dass das jetzt sozusagen, dass da bei Bettina Wulff dieser Vorschlag kommt, ist natürlich so eine Art Kollateralschaden, also dass nun nicht niemand sich bei Google hingesetzt hat und gesagt hat, hihi, wenn Bettina Wulff eingegeben wird, dann schreiben wir da hinten Prostituierte dran. Das ist.
Sollte sogar Bettina Wulff klar sein.
Das wird ihr vermutlich auch klar sein.
Weil du hast ja diesen Artikel von Felix geshared, wo sich dann irgendwie der Felix darüber aufregt, wie sich mal Michael Spreng darüber aufregt.
Dass genau.
Etc. Und da, das fand ich irgendwie ganz witzig, weil auch der Spreng ja irgendwie gleichzeitig forderte, dass ja Google auf gar keinen Fall Bettina Wulff Prostituierte reinbringen und gleichzeitig Suchmaschinenneutralität forderte. Interessant.
Und dieses Gerücht noch weiter an die Welt verbreitete, indem er darüber berichtete. Ja, ja, klar. Das ist. Es ist nicht ganz leicht. Also es ist jetzt nicht so zu sagen, also ich finde auch generell, man kann auch nicht das Telefonbuch verklagen, weil es die Namen von verurteilten Drogenhändlern erwähnt, obwohl das ja eindeutig Förderung des Drogenverkehrs ist. Wenn ich nämlich weiß, wie ein Drogenhändler heißt, brauche ich nur ins Telefonbuch zu gucken und weiß seine Telefonnummer und kann mir Drogen kaufen. Könnte man jetzt ja genauso argumentieren, dass von bestimmten Leuten die Telefonnummer nicht auftauchen sollten oder dergleichen mehr.
Dass auf deutschen Straßen Heroin transportiert wird, finde ich auch nicht schlimm. Finde ich auch ganz schlimm.
Genau diese Nummern und
sollten wir abreißen, die Straßen.
Und aber das durchzusetzen wird noch ein ganz ordentlicher Kampf werden und
die Straßenbauer sollten dafür für gerade stehen, dass da Drogen drüber transportiert wurden.
Genau. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ich gebe jetzt Google volle Schutzdeckung, weil die kämpfen ja nur für die Suchmaschinenneutralität und würden sich ja im Zweifelsfall selber lieber ins Knie schießen, als ihre Suchmaschinenneutralität aufzugeben. So naiv bin ich dann auch wieder nicht. Hm. Das ist halt so gerade für mich so ein bisschen das.
Ich habe auch gestern gerade mit Leitmedium drüber diskutiert in der C-Ways irgendwie und der hatte jetzt gerade irgendwie auf so einem Podium gesessen und halt bestritten, dass es etwas wie Suchneutralität gibt es nicht. Ne? Also beziehungsweise hat gesagt, Suchneutralität wäre dann auch jegliche Abschaffung von jeglichem Ranking. Ja, die Suchergebnisse von Google oder von einer Suchmaschine, die Suchneutralität hat, müssten erstens vollständig sein, alle Links, die es gibt zu einem, wo das Suchwort vorkommt, und sie müssten hart random sein, also wirklich halt komplett zufällig, ja, angeordnet sein. Das wäre Suchneutralität. Interessanter Aspekt, weil er halt sagt, also irgendwie, sobald ein Algorithmus auswählt, welches Ranking du hast, ja, ist es schon nicht mehr neutral. Das ist halt eine Gewichtung, das ist schon eine Diskriminierung. Fand ich auch nicht stichhaltig, die Argumentation. Ich habe dann gesagt, okay,
also eigentlich wäre ja nach seiner Argumentation ein Suchalgorithmus, der nicht sucht, sondern der einfach immer alle Ergebnisse in einer zufälligen Reihenfolge liefert, wäre
ja, das. Eigentlich ist ja schon sozusagen die Eingrenzung durch Suchworte ist ja schon eine Diskriminierung. Ne? Eigentlich müsste er das gesamte Internet einfach nur so anzeigen, immer nur. So in einer zufällig geordneten Liste.
Also ich gebe ja bei Google einen Suchbegriff ein, damit. Also ich finde, vielleicht muss man es anders
sagen. Diskriminierung muss beim Nutzer liegen.
Ja, genau. Ich will ja, dass diskriminiert wird. Das ist ja mein Ziel. Mein Ziel ist es ja, von allen Seiten nur die zu finden, die für mich relevant sind. Aber
sobald diskriminiert wird, ist ja nicht mehr neutral. Das wäre jetzt Leitmediums Argumentation.
Ne? Ja, das ist ja wird, ist aber nicht mehr neutral. Also ich meine, nach der Definition könnte man, wäre die einzige Suchmaschine, die überhaupt irgendwas taugt, eine, die, egal was du eingibst, dir immer irgendeine Seite liefert, die nichts mit dem Thema zu tun hat, egal welche. Und zwar
die müsste man mal bauen.
Mache ich dir, ist kein Problem. Wird aber nicht sonderlich erfolgreich werden. Aber vielleicht benutzt die, wie heißt der gleich?
Die werden reich. Was?
Leitmedium. Vielleicht nutzt Leitmedium deren ja jeden Tag.
Ja.
Nee, man will ja Diskriminierung.
Genau.
Auf einer
bestimmten Ebene.
Halt, das ist, ne? Ja, aber ich will eine Diskriminierung, ist eigentlich ganz lustig, weil die vom Nutzer gesteuert wird sozusagen.
Genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt Google das Arschloch oder ist jetzt einfach der Nutzer, der vorsitzt, das Arschloch und immer wieder BET eintippt und sich darüber freut, dass da Bettina Wulff Prostituierte. Ich glaube, das haben schon wesentlich mehr Leute gemacht. Dass Google das nicht absichtlich da reingepostet hat, da waren wir uns jetzt einig. Aber dass jetzt die halbe Welt da sitzt und man immer BET eintippt, um nur dann zu sehen, dass da Bettina Wulff Prostituierte steht.
Ich meine, jeder will das mal ausprobieren. Ne? Ja. Das liest man in der Zeitung so, das will ich jetzt aber auch mal sehen.
In der Zeitung, ja, so, du hast es in der Zeitung gelesen. Hast du morgens. Das ist mein Papierknistergeräusch, ich weiß nicht mehr, wie das klingt.
Papa, was?
Hast du aufgeklappt und hast dann in der Zeitung gelesen und hast dann gesagt, dann gehe ich mal online.
Genau. Dann schmeiße ich mal mein Modem an und gehe mal in das Internet hinein.
Wo ist denn hier der Einschalter am Computer?
Genau.
Wie ging das gleich mit der Maus?
Ich muss mal eben den Computer hochfahren.
Genau. Und das AOL starten. Genau.
So war das. So habe ich das gemacht. Und
ich kann es mir gut vorstellen.
Nee, aber ich fand das ganz interessant, weil wir kamen dann irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, ich habe dann gesagt, okay, Neutralität, wie ich das definieren würde, muss sich immer sozusagen in einem Bezugssystem abspielen. Also es gibt nur Neutralität in Bezug zu etwas, ja. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie Neutralität in Bezug zum Internet, dann hast du genau recht mit deiner Argumentation, dass du sozusagen eine Suchmaschine hast, die dir irgendeinen Random-Link dann einfach rausschmeißt, ja. Das wäre so Neutralität in Bezugssystem zum Internet. Wenn du jetzt sagst, aber irgendwie Neutralität in Bezug auf einen Algorithmus, das war dann meine Definition, wir nehmen einen Algorithmus an, ja, der schon eine bestimmte Ranking und eine bestimmte etc. macht, beispielsweise das PageRanking, PageRank und so, ne? Klassische Google-Ranking. Und diesen Algorithmus, den definieren wir einmal und nehmen als Bezugssystem für Neutralität. Dann ist sozusagen alles, was sozusagen dieser Algorithmus nach dem gleichen Algorithmus sozusagen sortiert wird, wird neutral behandelt. Ne? Mhm. Weil es alles nach demselben nachvollziehbaren Algorithmus passiert. Dann meinte Leitmedium, aber halt, wenn du sozusagen die Einschränkungen, die kannst du ja auch in den Algorithmus mit reinmachen. Ja? Denk dir ein großes Switch Case aus, halt mit den ganzen bösen Worten, die du halt daraus filterst. Ja, ja, die kannst du halt auch in den Algorithmus tun, dann sind sie auch Teil des Algorithmus und sozusagen nach meiner Definition immer noch sozusagen wäre das dann immer noch neutral, obwohl etc. Mhm. Und ja, das ist halt das ist natürlich, das ist halt diese Schwierigkeit, diesen Neutralitätsbegriff zu fassen. Ja. Mhm. Und ich bin da auch noch nicht ganz so bei einer Antwort für mich, die jetzt wirklich so hundertprozentig funktioniert. Wie könnte man diese Neutralität definieren? Also
das ist eigentlich sehr lustig, weil wir stoßen ja, also ich meine, so dieser Neutralitätsbegriff, den du jetzt gerade so hier anbringst, und der ist eigentlich genauso unrealistisch wie der Objektivitätsbegriff, den sich die Zeitungen und der Journalismus so lange auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist bei Rechtsgebung, also wenn man Gesetze gibt, also ich, Code ist ja, kann ja im Zweifelsfall, also Google ist ja sozusagen the new law, und wenn man irgendwie Gesetze macht, dann sollen...
Code is law, hat ja der Lessing
genau
schon gesagt, ja.
Wenn man das mal darauf bezieht, also wobei ich damit nicht so nicht wirklich übereinstimme, aber okay. Aber wenn man das mal so quasi auf das einfach jetzt mal so annimmt und sagt, früher waren Gesetze der Code, der gesellschaftliche Code, der war ja auch im Idealfall schon so formuliert, dass er neutral ist und nur das Beste und so hat, aber im Endeffekt das, natürlich überhaupt nicht.
Im Grunde genommen war diese Neutralität, war ja eigentlich das Feature des Rechtsstaates, ja, dass man sagt, genau, okay, alle sind vor dem Gesetz gleich, also dieser ganze Impetus des Rechtsstaates, alle sind vor dem Gesetz gleich, das war ja eine Neuerung, das war ja irgendwie plötzlich, gab es keine Stände und eine Justitia, die blind ist.
Das ist die Neutralität, die genau, Google für sich in Anspruch nimmt.
Die Justitia ist blind, das ist, ich finde das ganz interessant. Ich finde,
der Algorithmus ist blind.
Genau. Neutralität hat auch immer was mit Blindheit zu tun. Ja? Mhm. Solange du nicht sehen kannst, wen du vor dir hast, ja, du kannst, solange du nicht einschätzen kannst und keine Kriterien dafür hast, jemanden zu diskriminieren, kannst du auch nicht diskriminieren.
Geh mal in den Chat. Noch ein bisschen nebenbei.
Ja, Leitmedium.
Achso, ja. Hm?
Ja, ja.
Gut, hast du mitbekommen, gut.
Genau, habe ich mitgekriegt, ja. Genau, stimmt, das war nochmal, wir haben dann...
Bleib erstmal bei dem Thema bleiben.
Ja, genau, okay. Also, ich bin jetzt auch gerade, wir kommen da nochmal drauf, ich schreibe hier gerade über das Darknet und ich denke ja auch länger über Neutralität nach. Ich habe ja dieses Plattform-Neutralitätsthema und so.
Ja.
Und jedenfalls, das Darknet ist ja auch insofern ganz interessant, weil es weil alle Interaktionen irgendwie anonym und anonymisiert und verschlüsselt sind. Niemand.
Wenn das der Hans-Dieter Uhl erfährt.
Ja, genau. Hans-Peter, glaube ich. Hans-Peter Uhl.
Ja.
Ja. Gibt es überhaupt keinen Ansatzpunkt, Kommunikation zu diskriminieren? Und im Endeffekt bräuchten wir sozusagen sowas wie ein I2P-Netzwerk irgendwie sozusagen auf Internetbasis. Und dann ist es halt, dann haben wir wirklich echte Netzneutralität. Oder echte Netzneutralität wäre eine Neutralität, in der niemand die Möglichkeit hätte, überhaupt irgendwelche Dienste oder Pakete irgendwie anders zu behandeln, weil er ihre Herkunft oder ihre Art oder so etwas überhaupt erkennen kann. Ja? Das heißt also, die beste Neutralität kriegst du durch Blindheit immer her. Und irgendwie muss man, glaube ich, Neutralität von der Blindheit her tatsächlich definieren.
Aber eine Suchmaschine, die blind ist, ist...
Für bestimmte Dinge blind, ne? Mhm. Sie soll halt dort sehend sein, wo es irgendwie von Vorteil ist. Das ist ja immer die Sache. Also Diskriminierung, es gibt ja immer Diskriminierung, aber die Frage ist ja immer, welche Diskriminierung ist legitim, ja?
Genau.
Und das ist die Frage. Und die Diskriminierung nach gewichteter Relevanz durch Verlinkung oder so etwas, wie das halt der Page-Algorithmus macht, ist eine, würden wir jetzt glaube ich sagen, oder haben wir bisher immer gesagt, ist eine legitime Diskriminierung. Ja? Und die illegitime Diskriminierung, da kann man dann sich auch wieder drüber streiten. Also ich würde jetzt sagen, nur solche Kriterien, die überall anwendbar sind, sind die legitimen Kriterien. Aber jetzt, wenn du jetzt anfängst irgendwie, ich möchte jetzt aber keine Torrent-Dateien oder ich möchte jetzt keine XY-Dateien oder wie auch immer, das ist einfach eine illegitime Diskriminierung.
Aber eigentlich, wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, dann müsste man ja darauf kommen, dass bei Google, wir kennen den Algorithmus nicht. Also wir haben keine Chance festzustellen, ob er tatsächlich blind ist.
Das kommt auch noch hinzu, ja.
Und Google wehrt sich ja auch mit Händen und Füßen dagegen aus
guten Gründen, muss man leider sagen.
Ja, natürlich, klar. Mhm. Aber wehrt sich, also so aus Angst vor Suchmaschinen-Spammern, aber natürlich auch, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist, also aus dagegen, diesen Algorithmus zu veröffentlichen. Das heißt, wir können gar nicht überprüfen. Eigentlich müsste es ja dazu zwangsläufig führen, dass, wenn Suchmaschinen und dergleichen Architekturen, wird Google irgendwann verstaatlicht? Verstaatlicht Google?
So die gab es schon lange. Die gibt's schon lange.
Ja, ich weiß, dass es die schon lange gibt, aber es ist so.
Aber das will auch keiner, oder? Ich meine, das ist tot, sobald das irgendwie verstaatlicht ist. Da hat auch keiner mehr was von.
Naja, es hat Nachteile, es hat gewaltige Nachteile, aber es hat auch gewaltige Vorteile. Also es
ja, ist, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Vorteile. Also, sobald es verstaatlicht ist und da irgendwelche Beamten sich hinsetzen an die die Steuerknüppel, wird das Ding halt irgendwie spätestens wahrscheinlich eher gestern als morgen irgendwie tot sein. Und
dann
kannst du auch gleich irgendwie zu Yahoo gehen.
Oder ich meine, hast du jetzt diese ganze Acer-Nummer mitbekommen?
Acer?
Also das geht gerade so ein bisschen durch die Tech-Landschaft, dass Acer wollte zusammen mit dem chinesischen Suchmaschinenhersteller Alibaba ein Telefon rausbringen mit einem Betriebssystem, was, ich glaube, irgendwie entfernt auf Android basiert, aber nichts mit Android zu tun hat.
Ich habe sowas gehört, ja.
Und
das ist dann ein Fork, oder?
Es ist ein Fork, genau. Also es ist, ich glaube, also es ist, und Google hat Acer gedroht, wenn ihr dieses Telefon baut, dann entziehen wir euch die Lizenz für Android.
Die hätten also eine.
Ja, Acer. Okay, Acer baut Android-Telefone.
Ach, Acer baut Telefone? Ich wusste gar nicht,
dass Acer baut Telefone, ja.
Ich hatte nur mal ein Notebook von dir, das war gar nicht schlecht.
Ja, die bauen, also es ist relativ frisch, die sind auch in diesem Smartphone-Markt so ein bisschen drin. Ich nehme an, die sind im ich hoffe für sie, dass sie im asiatischen Raum erfolgreicher sind als hier, weil hier sind sie relativ erfolglos. Hier
kennt man sie gar nicht, glaube ich.
Also sie haben ja so 3,5 Telefone halt. Und die sind natürlich darauf angewiesen, dass da auch die ganzen Google-Apps drauflaufen und so und dass da Android draufsteht und dass da nicht irgendwie so billig China irgendwas, wir haben hier Android, aber ohne den Store drauf und wir dürfen es nicht Android nennen. Und Google hat jetzt, und die wollten jetzt eben, genau, das wäre vielleicht die Vorgeschichte dazu gewesen, die wollten jetzt mit Alibaba zusammen noch ein Telefon mit einem anderen Betriebssystem, mit einem, sowas wie Amazon jetzt gemacht hat, halt sozusagen, wir nehmen das Betriebssystem, bauen darauf auf, weil dafür ist es gut genug, aber danach ist uns alles egal und uns ist wurscht, ob da irgendwelche Google-Apps drauflaufen.
So, die haben auch keine Lizenz, Amazon, glaube ich. Also denen ist auch scheißegal. Die haben sich nur den Source genommen.
Und ja, genau. Die sagen halt, das ist Open Source und dann nehmen wir uns und den Rest, das, was nicht Open Source ist, das wollen wir eh nicht. Ja. Und genau so war halt dieses Alibaba-Prinzip da auch. Und außer, dass Google in dem Fall eben ein anderes Druckmittel hatte und eben sagen konnte, Moment
mal. Wir geben der ganzen Firma dann keine Lizenz mehr.
Wir nehmen euch alles weg, wenn ihr das baut. Und das ist natürlich,
dann nutzen sie eine Machtposition.
Natürlich, aus, ja. Ganz massiv. Mhm. Und zwar eine Machtposition, von der sie werben ja immer damit, hey, Android, damit kann jeder kopieren und kann damit machen, was er will und kann und das ist Open Source und wir dürfen
alle machen. Aber wenn wir es können, dann ficken wir euch.
Aber wenn ihr uns ernsthaft gefährlich würdet, dann ficken wir euch. Und ich glaube, die sehen das schon bei Amazon nicht gerne, da haben sie aber keine andere Handhabe. Also weil die
lizenzieren eh nicht.
Weil die brauchen auch nicht, aber Acer ist halt in einer anderen Situation und die haben sich davon offensichtlich einschüchtern lassen. Und ich weiß nicht, ob ich so einer
Firma... Würde ich dann einfach Windows 8-Geschichten und die Android-Fork-Geschichten verkaufen.
Damit man dann so richtig schnell so abgesackt.
Ich habe ja gehört, dass Windows soll nicht schlecht sein.
Ja, das habe ich auch gehört. Ich kenne niemanden, der es
benutzt. Ja, aber es gibt gute Reviews. Naja, egal.
Bisher gab es noch gar nichts dazu, weil es ist noch nicht mehr fertig.
Ja, oder Windows 7 auf jeden Fall.
Windows
von 7 ist schon. Und wir haben ganz viele Leute waren ganz begeistert. Ich weiß nicht mehr. Ich hatte es ja auch mal in der Hand. Ich fand es auch nur so mittel, aber gut.
Will man so einen Konzern. Also, ich meine, kann man sicherlich die gleiche Frage auch problemlos über Apple. Ich will jetzt hier keine Diskussion. Aber will man so einem Konzern die Verantwortung dafür auf Dauer in die Hand drücken, welche Suchergebnisse wo auftauchen?
Ja, aber wenn man es im Start machen, kannst du dir eine Suchmaschine, eine weniger zensierte Suchmaschine vorstellen als die vom Start? Also, dagegen wird jegliches Privatunternehmen viel liberaler, definitiv.
Das stimmt
nicht. Was meinst du wohl, was los wäre, wenn eine staatliche Suchmaschine auf ein illegales Angebot verlinken würde? Was meinst du wohl, was die Bild-Zeitung veranstalten würde? Was meinst du wohl, wie die CSU abgehen würde? Was meinst du wohl, was im Bundestag los wäre? Was meinst du wohl, was eine politische Suchmaschine ausdrücken würde? Das wäre die absolute Katastrophe.
Also ich meine,
das willst du nicht.
Es wäre nicht...
Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also wenn du Suchmaneutralität haben willst, dann geh nicht zum Staat.
Naja, aber der Staat muss es durchsetzen. Ansonsten hast niemand, der es durchsetzt.
Da bin ich nicht,
wer soll es sonst durchsetzen?
Durchsetzen, ich bin.
Freiwillige Suchneutralität?
Ja, klar. Also das kann man ernsthaft? Halt durchaus. Das kann man durchaus.
Don't be evil?
Nicht, das ist gar nicht mal so, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass du. Es geht einfach um Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Also ich glaube ganz ehrlich, dass auf Dauer auch eine Suchmaschine dann wettbewerbsfähig ist und nachhaltig wettbewerbsfähig ist, wenn sie Suchneutralität anbietet. Und je besser sie das schafft, auch gerade in so einem zunehmend sich verengenden Umfeld, desto eher wird sie auch die Marktanteile gewinnen und desto eher wird sie halt irgendwie auch das Geld verdienen. Ich bin, das magst du vielleicht irgendwie marktgläubig sehen, aber ich halte das immer noch für den gangbareren und besseren Weg, als irgendwie den Staat daran zu lassen.
Also daran glaube ich keine Sekunde. Ich glaube, dass der Markt, also ich traue dem Markt nicht zu. Der Markt ist, was der Markt gut kann, ist die Produkte, von denen dir einzureden, dass du Produkte brauchst, die du vielleicht auch wirklich teilweise brauchst, und dir dafür ein scheinbar gutes Angebot zu machen. Also die dir zu einem billigen Preis zu verkaufen oder mit noch mehr Gelb oder weiß der Teufel was. Aber darüber hinaus scheitert der Markt bei allem. Also wir sehen gerade, wie der Pressemarkt in Deutschland versagt auf ganzer Linie. Also beim Leistungsschutzrecht, in dem über bestimmte Themen einfach keine Berichterstattung stattfindet. Der Markt filtert einfach bestimmte Probleme komplett aus. Und wenn Google davon ausgehen kann, dass 10% der Leute diese Suchmaschinenneutralität wichtig ist und sie deswegen die Suchmaschine wechseln und 90% der Leute ist sie total egal, dann sagen sie, okay, mit 90% sind wir glücklich.
Also die Leute, den Leuten ist nicht die Suchmaschinenneutralität wichtig. Da gebe ich dir recht. Dieses Wort wird für sie irgendwie komisch sich anhören und sie werden sich denken, so, geh mir weg und sowas oder so. Was für die Leute wichtig, aber trotzdem weiterhin wichtig ist, und zwar für jeden, sind relevante Suchergebnisse. Und wenn du entweder du kriegst sie oder du kriegst sie nicht. Und wenn du merkst, dass irgendwie deine Google die Suchergebnisse entsprechend manipuliert, dass dir relevante Ergebnisse vorenthalten werden,
ja,
dann wirst du die Suchmaschine verlassen.
Und wenn man es nicht
merkt? Wenn es eine bessere gibt. Da bin ich mir sicher.
Und wenn man es nicht merkt?
Weil du wirst es merken, sobald eine bessere Suchmaschine da ist, bei der du den Unterschied feststellst.
Die du erstmal benutzen musst.
Ja, sorry, aber das ist schon mal passiert, ja. Vor Google war Alta Vista der große Platzhirsch. Und das ging relativ schnell, als plötzlich festgestellt wurde, dass Google einfach die besseren Suchergebnisse, und zwar ganz deutlich nach oben spülte.
Ja, aber die relevanteren
sind... War das der Anfang des Siegeszuges von Google. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das auch immer wieder passieren kann.
Ja, aber die relevanteren oder die scheinbar besseren Ergebnisse heißt nicht automatisch, dass das die suchneutraleren Ergebnisse sind. Es kann sogar durchaus sein, dass du erwartest, bestimmte Ergebnisse zu haben und einfach nur aufgrund dessen, dass die nicht mehr kommen, nämlich weil du jetzt einen neutraleren Algorithmus hast, dass du das erstmal für
schlecht hältst. Es gibt ja noch diese Jugendschutzfilter, die dann auch noch drin sind. Du hast schon recht, ja.
Also ich finde...
Ja, du hast schon recht. Also ich bin auch, ich hadere mich auch daran, mich da komplett drauf zu verlassen. Ich sage nur, und das ist das Einzige, was ich sage, der Markt funktioniert in dieser Hinsicht, und davon bin ich wirklich überzeugt, immer noch besser, als es eine staatliche Einrichtung tun würde. Da bin ich mir sehr sicher.
Also ich sage, der Markt scheißt darauf. Ich halte eine staatliche Organisation da auch nicht für was Gutes. Aber auf eine staatliche Organisation kann man wenigstens theoretisch noch irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen, durch Wahlen in irgendeiner Form, mal so. Ich sehe die Probleme genau, also ich meine, ja, ich halte das auch nicht für gut. darum sage ich ja, vielleicht wäre die richtige Lösung eine staatlich regulierte private Suchmaschine. Oder ein staatlich regulierter privater Suchmaschinenmarkt. Also, dass man eine unabhängige, also im Idealfall eine unabhängige Institution hat, wird man in der Praxis natürlich nie haben, die kontrolliert in irgendeiner Form, dass das auch halbwegs, also ansonsten, also wenn du es nicht kontrollierst, wenn du es einfach so machen lässt, dann machen sie irgendwas.
Das ist ja auch die gleiche Frage mit der Netzneutralität. Und das war auch übrigens dann, irgendwo sind wir dann, bin ich mit Leitmedium genau auf diesen Punkt gekommen auch, dass ich gesagt habe, okay, also er sagt halt irgendwie, okay, es gibt keine Neutralität und Punkt, so, get over it. Und ich sage halt, okay, dann gibt es auch keine Netzneutralität, weil TCP ist halt auch ein Algorithmus, der Entscheidungen trifft, ob jetzt irgendwie Datenpaket A nach über B geroutet wird oder über C oder wie auch immer. Ne? Also es trifft auch Entscheidungen, es macht auch Diskriminierung in gewisser Hinsicht. Beziehungsweise ist ein Algorithmus und damit halt nicht neutral. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, dort muss man ja auch irgendwo anfangen zu sagen, wo definieren wir Neutralität? Natürlich. Wie definieren wir Neutralität?
Das ist völlig schwer.
Und was ich aber ganz interessant finde, gerade bei TCP/IP, ist ja, dass es jedenfalls so sehr lange auskam mit einer neutralen Infrastruktur, ohne dass weder das halt irgendwelche Konzerne dafür sorgen mussten oder die herstellen konnten oder auch nur gefährden konnten. Also das fängt jetzt ja gerade erst an. Mhm. Und B, auch kein Staat dafür sorgen konnte oder wollte oder musste. Einfach dadurch, dass halt sozusagen das TCP/IP-Protokoll selber Public Domain war und irgendwie jeder implementiert hat und halt einfach sozusagen nach seinem Algorithmus funktioniert hat, ja, und dann einfach das Routing so gemacht hat. Das stimmt natürlich nicht ganz, also bei den großen Providern und den Peering Points wird da halt schon irgendwie ordentlich immer in den Datenverkehr eingegriffen irgendwie und Traffic Management ist halt jetzt schon auch sehr, sehr alt und so und es ist jetzt nicht nur algorithmisch alles, wie da alles geroutet wird, ist klar, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das ja schon definitiv aus so einem Neutralitätshinblickwinkel eigentlich bisher eine Erfolgsgeschichte gewesen.
Naja, aber ich ehrlich gesagt muss ich da sagen, Dinge sind immer eine Erfolgsgeschichte, solange es nicht um Geld geht.
Also das ging schon immer beim Internet um Geld.
Nee.
Na sicherlich.
Das war am Anfang, also ich meine, seit wann ist das? Die meisten Jahre war das irgend so ein lustiges Wissenschaftsnetz und wir haben
also seit Daten 95 ist es irgendwie ein kommerzielles
Netz. Wird es langsam zu einem Wirtschaftsfaktor und seitdem wird es da auch problematischer. Und seitdem ist das ein Bereich, für den sich die Politik interessiert und je mehr das in den Blickwinkel der Öffentlichkeit gelangt, desto mehr wird versucht zu manipulieren und zwar auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir alle Kunden der Telekom sind oder eben irgendeines Providers und dass der dann halt sagt, oh, ich hätte dann gern mal ein bisschen mehr Geld dafür, wenn ich eure Bits durchleite von Firma XYZ und da muss man sich dann irgendwie halt verhalten.
Ja klar, da muss man sich verhalten.
Und bisher
Aber genau, und da sind wir übrigens wieder bei dem Blindheitsthema, dass die Provider jetzt anfangen wollen, sozusagen sehr dezidiertes Traffic Management zu machen. Also das heißt eben eine Netzneutralität aufzuweichen, hat auch viel damit zu tun, dass die Gerätschaften oder die Hard- und Software für Echtzeitanalyse von ihrem Traffic halt auch einfach verbessert sind. Ja, sie wissen einfach in Echtzeit bei jedem Paket, was sie routen, sozusagen, wo kommt es her, wer ist es, was ist es für Inhalt und so weiter und so fort. Und das gibt ihm ja überhaupt erst genau diese Möglichkeit zu sagen, ja, dann bremsen wir das doch mal aus und das hier machen wir schneller und so weiter und so fort. Obwohl natürlich, okay, alles, was auf IP-Header-Ebene passierte, war natürlich auch immer irgendwie schon managebar. Insofern hätten die da auch schon früher irgendwie Netzneutralität rühren können, oder beziehungsweise haben sie wahrscheinlich auch schon gemacht. Aber es ist auf jeden Fall schon auch immer, hat auch schon damit zu tun, dass jetzt sozusagen durch die erweiterte oder verbesserte Technologie genauer gescreent werden kann, was da für Traffic durchläuft und auch in Echtzeit anders behandelt
wird. Die Anforderungen sind auch höher geworden, muss man auch mal sagen. Also es ist das Netz, was wir heute haben, was wir für eine Qualität erwarten von unserem Provider, das ist ja eine Qualität, die es vor 10 Jahren einfach nicht gab, die auch absolut illusorisch war. Also ernsthafte, Telefonie oder eben, dass wir Video, Live-Videos, also Telefonie in hinreichend guter Qualität oder ausreichend guter Qualität mit so einer Selbstverständlichkeit, wie wir sie heute führen, das war vor 10 Jahren nicht denkbar. Und zwar nicht nur aufgrund der Bandbreite, sondern auch aufgrund der Priorisierung. Jetzt, wenn wir anfangen, Fernsehen übers Internet zu gucken, dann erwarten die Leute natürlich, dass ihr Stream dem bevorzugt wird, dem Download, und sei es also auch dem eigenen Download, natürlich erst recht dem Download des Nachbarn.
Mhm.
Und es ist ein schweres Feld.
Mhm.
Und wahrscheinlich wird es im Endeffekt daraus hinauslaufen, dass es keine perfekte Neutralität geben kann, sondern dass es genau wie bei den Gesetzen und bei so wird das, wir machen da mal so eine grobe, irgendwie akzeptierte quasi Neutralität.
Ja, aber das Problem ist, und das hatten wir auch schon angesprochen, dass sobald du die Neutralität an einer Stelle ein bisschen ankratzt, hast du sofort einen Dammbruch in deiner Argumentation drin.
Ich weiß, was du meinst, aber das, das hat auch, also das muss nicht zwangsläufig so sein, weil Gesetze, die wir haben, sind zwar auch diskriminierend, aber auf einer irgendwie sozial akzeptierten Variante, und es führt auch zu keinem Dammbruch. Also es ist nicht bloß, weil ich auf der einen Seite Steuergesetzgebung, die eine Bevölkerungsgruppe der anderen benachteilige oder bevorteile gegenüber, heißt das nicht, dass am nächsten Tag sich alle gegenseitig umbringen. Legal. Sondern irgendwie funktioniert das trotzdem. Und vielleicht kriegt man das ja da auch hin.
Es war auch nie in die Rede, dass Google Bettina Wulff umbringen möchte.
Also ich habe da sowas gehört.
Echt?
Ja.
Oh.
Apropos umbringen.
Aber das können wir jetzt mal auch irgendwie.
Ja,
ist ein super spannendes Thema.
Ich habe eine super Überleitung.
Ah, okay.
Apropos umbringen.
Ja.
Ich habe ja mich entschlossen, ich bin ja zu faul für einen Vegetarier. Also meine Freundin ist Vegetarierin und ich nicht. Und das ist kein Problem.
Aber du hast doch eben Falafel und ich habe eben Shawarma gegessen.
Genau. Und genau bei dem Laden ist mir nämlich, ich habe neulich, da habe ich einen Shawarma gegessen.
Du Schwein.
Und ich saß da mit meinem Shawarma-Teller und ich habe neulich eine Geschichte gehört. Ach scheiße, jetzt habe ich die Zahlen vergessen. Und es war, dass hier in der Nähe von Berlin eine Hühnerschlachterei eröffnet wird, eine der größten in Europa. Und die wollen pro Tag, ich glaube, es war ein Durchsatz von 500.000 Hühnern machen. Also sollen pro Tag 500.000 Hühner getötet, geschlachtet und zerlegt werden. Und ist jetzt nicht die einzige in Europa. Also können wir mal ausrechnen, dass das da allein in dieser Welt war, also pro Jahr 150 Millionen Hühner durchgehen. Und diese Geschichte hatte ich gehört. Und ich meine, man kann sich so grob vorstellen, wie gut es da dem einzelnen Huhn ergeht. Und ich saß da bei diesem Shawarma und habe mir gedacht, ach scheiße, dieses Hühnchen ist mit 2 wahrscheinlich genau aus einer dieser Schlachtereien. Und so lecker ist es jetzt nicht, dass ich dieses Hühnchen auf dem Gewissen haben möchte. Und da kommt ganz gut, dass mein Kollege und Freund Rob, der auch schon mal bei Mobile Max zu Besuch war, der hat mir neulich erzählt, dass er etwas ist, und zwar hat er das getauft Expensotaria. Er isst nur Fleisch, was mehr als 10 Euro pro Kilo gekostet hat.
Oh.
Und das, finde ich, ist aus einer Privilegien-Penis-Sicht eine ganz okaye Variante, wie ich nämlich weiterhin Fleisch essen kann.
Dass du sozusagen Massenproduktion meidest?
Dass ich Massenproduktion meide. Ich werde nicht mehr das Shawarma da irgendwie, also gerade von, das ist auch sowas, was ich mir von Diana angewöhnt habe, ihren Satz von ihr, die immer sagt, je kleiner das Tier, desto mieser wird es behandelt. Also Kaninchen werden in ganz Deutschland ganz, ganz schlimm behandelt. Für Kaninchen gibt es nämlich keine expliziten Gesetze, wie die behandelt werden. Für jedes Außer bei Fräulein Tessa. In Österreich dürfen Kaninchen nicht mal einzeln verkauft werden. Also wenn du so deinem Kind ein Kaninchen schenken willst, dann kannst du das in Österreich nur machen, wenn du 2 Kaninchen kaufst.
Mhm.
In Deutschland kannst du ein Kaninchen kaufen. Das ist total problematisch, weil Kaninchen sind extrem soziale Tiere, die eigentlich eingehen, wenn sie allein leben. Also Kaninchen würden sich auch Filme von anderen Kaninchen angucken. Vielleicht. Und Hühner geht's auch schlecht. Und ich denke mir halt auch, bis man so eine komplette Kuh aufgegessen hat, da vergehen schon ein paar Jahre. Wohingegen so ein Hühnchen, da schafft man ja schon mal mit einer Mahlzeit ein halbes Hühnchen und da mit der nächsten Mahlzeit dann noch ein halbes Hühnchen und schon hat man so ein komplettes Hühnchen auf dem Gewissen. Wohingegen, bis man so eine komplette Kuh auf dem Gewissen hat, vergeht schon ein bisschen Zeit. Und wenn diese Kuh dann auch noch hinreichend teuer war, weil sie nämlich glücklich aufgewachsen ist. Also ich will weiterhin ein bisschen Fleisch essen, aber nicht mehr ganz so viel.
Okay, und sehr ausgewählt und irgendwie...
Genau, werdet Expensotarier.
Okay, ja, ich meine, es ist halt ganz klar, du wohnst in Prenzlauer Berg und das merkt man immer mehr. in deinem ganzen Habitus und Verhalten und etc.
Ja, aber was spricht dagegen?
Ja,
sag's mir. Ich bin ein Gutmensch, aber was hast du dagegen einzuwenden?
Nein.
Nee, aber...
Ich will jetzt auch gar nicht in deinem Lebensentwurf herumkitteln.
Damit hast du es getan.
Wollen wir noch über das Leistungsschutzrecht reden? Ich weiß nicht, was hast du da
beim Leistungsschutzrecht? Können wir auch bis zum nächsten Mal aufheben.
Hört die Meinungsvielfalt auf. Ah ja, okay, das war ein guter Artikel von Stefan, ne? Der tatsächlich ja mal organisiert hat, nochmal durchgeschaut hat, wie unglaublich krass totgeschwiegen dieses Thema wird. Oder wenn, dann halt sehr, sehr, sehr biased irgendwie drüber berichtet wird in der Presse. Und
also der konkrete Fall ging darum, dass, welche Zeitung war es? Die Wetterauer Zeitung.
Genau. Erzähl doch nochmal ein bisschen, weil dann gehe ich in den...
Ach so, der Herr will nochmal auf Klo. Die Wetterauer Zeitung hat einen Artikel über das Leistungsschutzrecht geschrieben und daraufhin hat ein Leser... der diesen Artikel nicht so gut fand, weil er fand, dass dieser Artikel inhaltlich nicht ganz so toll war und dass er ja auch Fehler enthält und sowas, hat er dann einen Leserbrief geschrieben. Den Leserbrief kann man bei ihm im Blog nachlesen. Also relativ oder sehr sachlich formuliert und gesagt, und übrigens, das vergesst ihr ja und das vergesst ihr ja. Und die haben dann irgendwie nicht so reagiert und haben den nicht veröffentlicht. Und dann haben sie sich gesagt, naja gut, wird schon sein. Und irgendwann längere Zeit später haben sie ihm dann einen Brief zurückgeschrieben oder eine Mail, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand da drinne, in Ansprache mit unserer Chefredaktion haben wir beschlossen, ihren Leserbrief nicht zu veröffentlichen. Denn bei ihrem Angriff gegen die Verlage sind etliche wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt. So beispielsweise bla 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 bla. Also mit anderen Worten, sie haben ihm hinreichend dargelegt, warum, also okay, sollte man vielleicht nochmal so, ist beispielsweise die Veröffentlichung von Texten und Fotos für die Verlage mit enormen Kosten verbunden. Recherche, feste und freie Mitarbeiter, die nicht alle so schlecht bezahlt werden, allgemeine Verlagskosten, Druck, Vertrieb, Bereitstellungsnetz und so weiter. Also im Wesentlichen nochmal diese wahrscheinlich die gleiche Argumentation, die auch in dem Text, in dem Originalartikel drin stand. Was natürlich eigentlich ganz lustig ist, weil die Redaktion hätte es ja durchaus als Aufhänger nehmen können und sagen können, da reinschreiben können, wir haben ja einen Leserbrief veröffentlicht und jetzt packen wir nochmal eine Antwort drunter und knallen nochmal die Fakten dagegen und plötzlich hätte man sowas wie einen Diskurs in einer Zeitung und könnte darüber diskutieren. Aber stattdessen haben sie sich einfach dazu entschlossen, diesen Leserbrief, der nicht die Meinung der Redaktion entspricht, was ja die Definition eines Leserbriefs ist, nicht zu veröffentlichen, weil er nicht der Meinung der Redaktion entspricht. Und das fand ich auch an dem Artikel von Sascha eigentlich sehr nett, den er geschrieben hat, so dieses, das Problem ist ja gar nicht, also das Leistungsschutzrecht ist definitiv auch ein Problem, aber das wird ein lösbares Problem sein. Das Problem ist, wie einseitig sich Zeitungen, sobald es um ihren Und da waren wir ja gerade bei Google sozusagen. Mhm. Wie neutral sind sie, wenn es um ihr Geld geht?
Um eigene Belange geht, ja.
Und um eigene
das
Belange
ist sozusagen geht. Das Leistungsschutzrecht ist das Google Plus der Verlage, ne?
Genau, das stimmt. Das Leistungsschutzrecht ist das Google Plus der Verlage. Wie neutral sind die Zeitungen noch? Wie ehrlich sind sie ihrem eigenen Anspruch gegenüber in dem Moment, in dem es um ihre eigenen Interessen geht? Und ich fürchte, man muss einfach sagen, es ist ihnen scheißegal. Und das ist, aber vielleicht können wir darüber auch beim nächsten Mal noch mehr reden.
Ja, also ich, ganz ehrlich, ne, ja, bei so vielen Dingen, also es geht mir mittlerweile einfach, also es geht mir ganz Meter, mir geht es wirklich auf den Sack, dass wir einfach keine neuen Themen finden, so, dass die Welt keine neuen Themen rausbringt. Das ist diese komische, ich habe das Gefühl, das gesamte 2012 haben die Drehbuchschreiber des Weltgeschehens irgendwie in Streik getreten und es werden Wiederholungen gesendet, ja, irgendwie. Ich mag nicht mehr über das Leistungsschutz reden. Ich möchte nicht noch schon wieder irgendwie über gespendete MacBooks reden. Es ist, wiederholt sich alles. Ich habe heute irgendwie meinen alten Artikel über Neid nochmal rausgekramt und vertwittert. Wegen dieser MacBook-Geschichte. Ich hatte letztens irgendwie auch einen alten Artikel von mir rausgetwittert, der wieder gerade gut passte und so weiter und so fort. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe diesen scheiß Diskurs durchgespielt. Ich habe zu allem etwas schon gesagt und im Grunde genommen gähnt es mich selber an, irgendwie, dass immer die gleichen Themen auftauchen und ich irgendwie noch meine alten Blogartikel verlinke. Und es ist irgendwie so, das ist jetzt aber so, so ein Meta-Rant jetzt gerade. Also Welt, hör mir zu, ja. Mhm. Wenn du weiterhin irgendwie noch relevant sein möchtest, dann solltest du echt mal zusehen, dass du, weil es gibt auch sowas wie...
Sonst lässt der Michi, sonst sagt er einfach so, leck mich doch Welt und geht woanders hin.
Es gibt solche Dinge wie WoW, ja, ich habe das halt bisher irgendwie sein gelassen, so. Aber wir wissen halt seit Manfred Spitzer, dass man da auch seinen ganzen Tag drin verbringen kann und dass man die Realität... Welt, ja, hör mir zu, es ist nicht so, als wärst du nicht schon austauschbar.
Der MS Pro droht gerade damit, internetsüchtig zu werden.
Genau, ich werde internetsüchtig und dann kannst du mal sehen, wo du bleibst hier mit deiner Ereignislosigkeit.
Oder du drehst die Nummer einfach und sagst, der Spitzer hat ja auch erzählt, dass ja auch ein Leben ohne Internet möglich ist und du drohst dem Internet gerade an, dass du internetabstinent wirst. Ich meine, das könntest du natürlich auch machen.
Naja.
Ach, aber das finde ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist, ich habe das Gefühl, es geht gerade relativ vielen Leuten so. Also mir geht das auch schon eine ganze Weile so.
Geht unserem Podcast so, das geht meinen Blog so, das ist irgendwie, also ich leide unter Themenarmut irgendwie. Ich sitze immer zu den gleichen Sachen auf Podien. Ich rede jetzt irgendwie jetzt Ende des Monats schon wieder mit irgendwelchen Datenschützern über Post-Privacy.
Aber ist es nicht?
Ich habe schon wieder eine Twitter-Lesung gehalten.
Aber ist es nicht das, dass du jetzt bist? Also das ist doch das Erfolgsgeheimnis, dass du bis zum Ende deines Lebens jetzt immer eloquenter und besser bezahlter über Post-Privacy redest, oder?
Unter anderem.
Also ist Jein, das nicht, ja. sind das nicht, also ohne Scheiß, sind nicht auf den Podien, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt.
Ich hoffe ja, dass aber solche Diskurse auch mal irgendwann vorbei sind. Also ich meine, ich finde es halt
irgendwie spannend. Ja, aber dann lädt dich auch niemand mehr ein plötzlich. Dann musst du wieder
arbeiten, meinst du?
Dann musst du wieder von Null anfangen.
Genau, das ist das nächste Thema. Ich habe nämlich tatsächlich, alle paar Monate kommt es mal vor, dass ich arbeiten muss. Unter anderem, weil zum Beispiel ein neues Telefon auf den Markt kommt, das ich mir kaufen möchte. Und so kommt es halt, dass ich halt alle paar Monate mal was arbeite.
Jetzt plackst du ja mal deine ganzen Vorträge, genau. Die dich so langweilen.
Nein, nicht die Vorträge. Ich habe jetzt, diese Woche...
Schreibst du gerade was über...
Diese Woche war es wieder soweit.
Darf man das Thema sagen?
Was?
Hast du selber schon gesagt, über Stark.
Ja, genau. Das machen wir jetzt, genau. Unter anderem habe ich jetzt zwei Artikel geschrieben für unterschiedliche Zeitschriften. Einer davon war eine Auftragsarbeit, und zwar über Darknet. Und das hat mich wirklich auch gereizt. Also es ist irgendwie, im weitesten Sinne ist das so mein Thema. Es hat halt definitiv irgendwie so mit Internet und Kontrollverlust, mit Kultur und Internetkultur und so weiter und so fort, hat das halt definitiv zu tun. Auch politische und gesellschaftliche Relevanz detected und so, ne? Und es war definitiv ein Thema, von dem ich halt nur sehr vage Ahnung hatte und nicht so richtig tiefgehende, und habe mich da jetzt echt mit beschäftigt. Ja. Und ich habe den jetzt gerade fertig geschrieben, ich muss ihn noch an die Redaktion senden und so, aber das wird auf jeden Fall rauskommen. Er wird in der nächsten Specs kommen. Ich weiß nicht, wann die nächste Specs kommt, aber ich nehme an, im Oktober dann.
Okay.
Oder? Ich weiß es nicht.
Dann pack doch nochmal das Veröffentlichungsdatum dann nochmal so.
Ja.
Also alle auf alle Dropbox klicken und
Specs kaufen. Also bei der nächsten Specs wird es auf jeden Fall dabei sein.
Print, oder ist das?
Print, ja.
Gibt es die auch online?
Ich habe durchgesetzt, dass die das irgendwie dann auch noch online stellen.
Oh, sollen. Ja, genau. Braucht also nicht hier 3,80 Euro ausgeben.
Es wird aber verzögert sein. Also sie machen das dann nicht sofort. Irgendwie so. Oder ich weiß nicht mehr so genau, wie die Absprache war. Aber auf jeden Fall wird es erstmal in der Print stehen. Es wird auch Titelthema werden wohl. Und ja.
Coverboy.
Ja, nee. Und das auf jeden Fall, es ist ein spannendes Thema. Und da habe ich mich jetzt reingearbeitet, so in dieses ganze Tor-Netzwerk. Ich habe das ist
schick mir doch mal so ein Belegexemplar und ich lese mir das dann durch und schick mir mal zu und dann reden wir beim nächsten Mal, wenn der Artikel erschienen ist, diskutieren wir den.
Wenn der Artikel erschienen ist, diskutieren wir. Stimmt, das ist eigentlich besser, ne?
Ja.
Ja, machen wir es jetzt heute nicht.
Genau.
Ja, wir haben eigentlich auch schon 3 Stunden wieder geredet.
Haben wir? Oh Gott, ja, stimmt.
Ja, reicht eigentlich, oder?
Ja.
Oder haben wir noch was?
Nee, na doch, wir müssen noch die nächste Sendung ankündigen.
Stimmt, Sendung haben wir nämlich schon längst festgelegt.
Oho, und die übernächste auch,
wir das sind nämlich, noch nicht. Wir sind nämlich, nee, aber noch nicht terminlich, oder?
Nee, das stimmt. Genau. Also, das nächste Mal wird nämlich WMR 50.
Genau, die 50. Ausgabe. Was machen wir Besonderes? Wir haben uns einen besonderen Gast einfallen lassen, und zwar Fefe.
Fefe? Ich dachte, die Frisur von Fefe.
Ja, nee, das wird immer Fefe hat abgesagt. Fefe hat abgesagt, deswegen haben wir einen anderen großen Blogger eingeladen.
Genau, also zumindest seine Frisur.
Ja, seine Frisur. Wir haben einen Blogger mit Frisur eingeladen fürs nächste Mal. Ich hoffe, das reicht
jetzt. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr zu sagen.
Fefe hat auch keine Frisur, oder?
Fefe? Nee.
Nee, ne? Ich glaube nicht. Hat er überhaupt irgendetwas?
Ach, keine Ahnung.
Also wann ist denn jetzt überhaupt die Sendung? Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Kopf.
Ach Gott, alles muss man hier selber machen. Ich glaube, das war irgendwas so Ende 20.
25. Am 25.
Am 25.
Also relativ zeitnah.
Also in 10 Tagen.
In 10 Tagen, ne? Haben wir Sascha Lobo zu
besuchen. Du hast es gesagt.
Ja, ich hab's gesagt.
Genau.
Ich
hab's einfach mal
gesagt. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ich glaube, das wird dann unser Döpfner-Moment. Ne? Wir werden, glaube ich, ganz schlecht darin sein, irgendwie kritische Fragen an die Frisur zu richten.
Ach, wir kippen ihm einfach Wodka rein und dann wird er auch schlecht und dann fällt es gar nicht mehr so auf.
Wir müssen ihn betrunken machen, ne? Diese Rothaarigen, die müssen wir immer betrunken machen.
Also es wird wahrscheinlich auch, bis der auftaut, das wird echt. Ich glaube, wir brauchen eigentlich gar nicht zu kommen. Wir setzen Sascha hier in die Küche.
Wir müssen ihn nur ein bisschen einmoderieren,
glaube ich. Setzen ihn irgendwie.
Ich glaube, das wird schlimmer als Richel, ne? Also ich meine, habt ihr noch irgendwie.
Wie kriegen wir die Kopfhörer ab? Wohl, das hat er wahrscheinlich auch Erfahrung.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir das WMR und Wort zum Sonntag Double Feature gemacht haben mit Bosch und Richel? Und im Grunde genommen keiner von uns, also am wenigsten Bosch, aber halt auch Max und ich, kaum zu Wort kamen, weil Richel einfach alles niedergemäht hat in seiner Brachialrhetorik.
Genau, das können wir mit Sascha eigentlich zum Konzept machen.
Ja,
wir setzen also Sascha hier hin.
Und nein, ich würde sagen, wir sollten die 10 Tage nutzen und wirklich richtig, richtig trainieren. Ja? Also so Sparlingspartner und mäßig und hier.
We need a montage. Und jetzt sehen wir so, wie wir so ins Podcasting.
So Rocky-mäßig.
So Argument. So. auf dem Sprechlaufband und die ganze Zeit nur so in Mikrofone reinsprechen und so. Das ist so. Genau, machen wir jetzt die nächsten Tage. Treffen wir uns morgen früh um 6 zum Podcasten üben.
Zum Podcasten üben, ja, genau. dass wir Saschas rhetorischer Niedermähmaschine irgendwie ein bisschen gewachsen sind. Ich habe ja mal
gesehen. Und wenn nicht, dann habt ihr Sascha. Also ich meine, also
ich hatte mal echt was gesehen, irgendwie so Sascha zusammen mit Marcel Weiß auf dem Podium. Und das war einfach blutig, so. Marcel, ich meine, ich bin, und zwar zu Urheberrecht, ich bin da ja auch eher auf, ja, eigentlich total auf Marcels Seite. Ja,
du bist weit, weit hinter Marcel. Also du bist, also wenn Sascha Lobo irgendwo, jetzt ist jetzt schwer zu zeigen, aber wenn Sascha Lobo jetzt quasi, also sozusagen, um zu dir zu gelangen, muss Sascha erstmal Marcel niedermähen und dann sieht er dich überhaupt erst. Also du, also er, also es ist nicht so, dass du
auf. Also wir sind so far away, wir sind einfach Universen
entfernt. Genau. Ja, ja. Noch weiter als Marcel und Sascha.
Ja, natürlich, ja klar, auf jeden Fall. Aber ich war auf jeden Fall definitiv eher auf Marcells Seite und ich fand auch, dass Marcel die besseren Argumente hatte, aber Marcel ist nicht mal dazu gekommen, die überhaupt irgendwie sinnvoll formulieren zu können, weil das war echt. Also man kann sich nicht unvorbereitet Sascha irgendwie ins Haus holen. Wir müssen irgendwie etwas tun, wir müssen rhetorisches Training nehmen oder so etwas. Wir müssen uns irgendwie vorbereiten, Max. Wir müssen das irgendwie.
Genau, schickt mehr Bier, flattert uns mehr, das ist.
Genau.
Und klickt hier auf Michis Dropbox-Links. Das ist
genau, klickt auf die Dropbox-Links. Mit genügend Gigabyte Dropbox-Speicher werden wir es mit schaffen,
Sascha in den
Zaum zu halten.
Genau.
Ja.
Und die Kinder lächeln auch mehr, wenn sie dabei WMR hören.
Gut. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal dicht.
Bis zum nächsten Mal. Euch viel Spaß und schaltet rüber zu Wikigeeks, falls sie noch senden.
Genau, die sind ja immer ein bisschen länger auch noch als wir.
Tschüss.